Attention.
Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hier werden Trainer noch verstanden.
Sie hören Christoph Daum.
Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
Hi, this is Pierre Maguire.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hi, this is Joe Sakic.
Die Big Show. Jetzt.
Big Show 609, Sportradio 360. Bevor wir zu unserem heutigen Programm kommen, mal wieder der sachdienliche Hinweis, dass wir Unterstützung gerne annehmen. Also erste Möglichkeit wäre, dass ihr uns eine Mail schreibt, steilpass@sportradio360, dann Dauerauftrag, bekommt ihr Kontodaten, danke jetzt schon vorab. Die zweite Möglichkeit, unkomplizierter noch, PayPal. producer@sportradio360.de, producer@sportradio360.de mit dem Verwendungszweck Unterstützung. Das wär's doch. Und natürlich, ja, freuen wir uns über jeden noch so kleinen, aber auch jeden noch so größeren Betrag. Wofür wird's gebraucht? Zum einen Adobe-Lizenz, zum anderen Hosting, des Weiteren dann GEMA-Gebühren, also hier weniger Musik, aber Andreas Renner macht ja am Sonntag immer sein Musikradio 360, da zahle ich natürlich GEMA-Gebühren, dann gibt's für die Post-Production, man glaubt es kaum, nennt sich Auphonic, das kostet auch was. Skype, wenn man Leute am Telefon anruft, kostet Geld. Ja, also dort läppert sich schon einiges zusammen. Und ja, das wer da unterstützt, das tun ja schon einige. Wenn es noch mehr werden, umso besser. So, das Programm. Ja, es geht los mit Fußball. Zunächst Jan Platte und Toni Tomic. Da kommt dann Martin Konrad relativ bald dazu. Und drei Teile, erste Bundesliga, dann Champions League, dann Österreich, dann Michael Körner, die BBL-Playoffs beginnen, dann Motorsport, zunächst Eddie Milke und Stefan de Vois-Heinrich, danach Christian Nimmervoll und Stefan Ehlen auch zur Formel 1. Eishockey-WM beginnt dieser Tage in Finnland. Bernd Schwickerath ist erstmals bei uns am Start, dann geht's weiter mit Rad, Sebastian Kaiser über den Giro d'Italia. Weiter dann mit der NBA, nein, ja doch, mit der NBA von Sepp Dumitru, danach Handball mit, heute später, mit Götzi und mit Uwe Semrau und hinten raus noch Tennis, da bleiben Götzi und Uwe dabei und frisch dazu kommt dann noch Klaus Bellstedt vom Spiegel. Nicht, dass ich ihn vergessen hätte, aber ich muss mal kurz sinnieren. Also auf geht's, Big Show 609. Sportradio 360, die Big Show 609. Also wir beginnen traditionell mit dem Fußball. Pardon. Und gut geht's los. Und ich freue mich, dass mit dabei sind zum einen von der Zone Jan Platte. Guten Morgen, lieber Jan.
Guten Morgen zusammen.
Und von Sky, Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen, liebe Freunde.
Wir haben ja letzte Woche mit Thomas Wagner, mit Marc Heinrich hier in der Big Show schon das stetige Werben von Oliver Glasner zum Thema gemacht, dass er dann doch nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt sein möchte. Nun wurde dieses Werben erhört. Jan, es wurde festgelegt, ja, er darf noch bis zum Pokalfinale weitermachen. Ist das eine Königslösung oder ist das etwas, was jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist und möglicherweise ist Oliver Glasner gar nicht mehr in der Lage, die Mannschaft noch zu erreichen bis zum Pokalfinale? Wie ist da deine Einschätzung?
Na, es ist in jedem Fall eine Eintrachtlösung, die sie jetzt getroffen haben. Die kann man, würde ich sagen, finden, wie man möchte. Ich habe ganz lange mit denen auch gar nicht zu tun gehabt oder so und habe das auch nur aus der Ferne verfolgt. Und ja, dass es ein gewisses Risiko birgt, ist ja klar, wenn man eben weiß, dass man getrennte Wege geht. Auf der anderen Seite hat man ja nun gemeinsam auch schon einiges hinbekommen, auch in der letzten Saison, und hat eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Wie das Verhältnis Glasner zur Mannschaft ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe aber nichts Negatives gehört. Die Ergebnisse der Rückrunde sprechen eine relativ eindeutige Sprache. Das ist ja schwierig finden, so richtig in den Spielfluss zu kommen und positive Ergebnisse auch hinzubekommen, mal abgesehen von dem einen oder anderen Pokalspiel. Aber so wie wir die Eintracht in den K.O.-Runden kennengelernt haben, auch in den letzten Jahren, auch unter Glasner, kann ich mir vorstellen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es ein gutes Ende gibt im Pokalfinale gegen Leipzig.
Toni, du warst ja im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, beim ein oder anderen Europa-League-Spiel in Frankfurt. Ist das jetzt ein Deadman Walking, Oliver Glasner, oder ist das out with a bang?
Das würde man in unserer Branche normalerweise sicherlich annehmen, weil es heißt ja immer, wenn das Ende feststeht, dann ist die Luft raus und dann kommt nichts mehr und dann kann die Mannschaft nicht performen. Normalerweise heißt es ja in der Branche, man sollte klare Begebenheiten und klare Verhältnisse schaffen. Ich darf letztendlich nur zurückerinnern, wie das damals 2018 bei Niko Kovac war. Da stand ja auch im April schon früh fest, dass er zu den Bayern gehen wird. Und er hatte dann auch das Pokalfinale, es war sein letztes Spiel von vornherein gegen einen weitaus stärkeren Gegner. Und am Ende ist es glücklich für die Eintracht ausgegangen. Also es gibt Beispiele, die besagen, dass nicht so kommen muss, wie es die meisten sagen oder vorhersagen, dass ein klares Ende normalerweise besser ist für jeden, für eine Mannschaft, für einen Trainer, für den Verein. Ich finde, dass die Eintracht sehr wohl eine Mannschaft ist, die sich punktgenau auf Spiele konzentrieren kann und auch in Spielen abliefern kann. Das ist eine K.O.-Rundenmannschaft, die das auch mehrmals unter Beweis gestellt hat. Auch jetzt in dieser Phase, in der sie nicht gewonnen haben, haben sie dann in Stuttgart das Ding umgedreht. Insofern glaube ich schon, dass es im Interesse aller ist, egal ob der Trainer am Ende geht oder nicht, das Interesse aller, die dann am Ende auf dem Platz in Berlin am 2.6. stehen, ist, dieses Ding zu holen für den Club, für sich selbst. Jeder macht Werbung dann letztendlich auch für sich, ob das jetzt Spieler sind, die gehen oder nicht. Aber das ist halt nochmal ein Titel, den du dir in deine Vita schreiben kannst. Und insofern finde ich nicht, dass es ein Deadman Walking ist, was die Saison angeht. Sicherlich, die ist, glaube ich, durch, aber die war sie auch in der vergangenen Saison. Da haben sie sich aber explizit darauf konzentriert, dass sie alle Coins auf die Europa League legen. In der Bundesliga haben sie mehr oder minder abgeschenkt. Das wollten sie in dieser Saison sicherlich nicht. Da waren die Ansprüche auch gewachsen. Aber jetzt muss man natürlich zugestehen, okay, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Es ist so, wie es ist. Man hat einen klaren Schnitt gemacht und man wird dann ab Sommer neue Wege gehen. Aber prinzipiell hat man noch ein Spiel und darauf wird man alles setzen.
Ja, dafür wird bescheidenes gelaufen ist für die Eintracht. Sind sie nur 5 Punkte hinter Leverkusen. Die werden sie nicht mehr aufholen in den letzten 3 Spielen. Aber man muss halt sich hier an den Kopf greifen und sich wirklich fragen, was wäre eigentlich alles möglich gewesen für Frankfurt nach dieser fantastischen Hinrunde. Jetzt, wenn ich
Wobei
mir,
sie sich ja doch auch, bitte. Jens, ganz kurz, dadurch, dass es ja Leipzig ist, die ja auf einem ganz guten Weg in Richtung Champions League sind in der Liga, dann ja doch eben die Aussicht gibt, sich international zu fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Das werden sie ja doch hinbekommen, so wie es aussieht, ja. Übers Pokalfinale.
Das ist natürlich wahr, weil Union und Freiburg sich jetzt an diesem Wochenende die Punkte wegnehmen werden und Leipzig möglicherweise gegen Bremen einen, vielleicht sogar 3 Punkte macht, dann wären die Aussichten für Frankfurt auch ganz gut. Und damit sind wir im Grunde genommen schon beim Thema. Ich sehe den DAZN-Spielplan, ich sehe nicht den DAZN-Kommentatorenplan. Wir können über alle 3 Spiele, die zur Auswahl stünden, sprechen. Jan, wo darfst du deine Stimme verwenden an diesem Wochenende?
Eigentlich hätte ich von München aus Leipzig kommentiert am Sonntag, aber da der Kollege Max Siewald, der morgen eigentlich in Köln sein sollte, verhindert ist, bin ich jetzt Sonntag nicht in München bei Leipzig gegen Werder, sondern fahre morgen früh mit dem Zug nach Köln. Und der FC spielt gegen Hertha.
Sind wir schon am Sendungsende?
Nein. Aber ich wollte jetzt nochmal schauen. Ich weiß ja, ihr seid ja Leute, die sich richtig vorbereiten. Und das ist ja zu Köln vielleicht ein Wort. Also ich habe auf der einen Seite die Untergangspropheten durch dieses Transferverbot. Das Axel Goldmann hat mir das mal erklärt. Und wenn man mal überlegt, was großen Vereinen danach gesehen wird und dann wegen so einer Lappalie wird gegen Köln dieses Transferverbot ausgesprochen. Ich hoffe, dass das noch irgendwie revidiert wird. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite, Steffen Baumgart hat seinen Vertrag verlängert. Ich dachte, Jan, das dachte ich wirklich, die Art und Weise, wie Steffen Baumgart coacht, das ist für ein, zwei Jahre unterhaltsam, aber irgendwann ist auch mal gut. Aber es scheint sehr gut zu sein in Köln. Kannst du diese Vertragsverlängerung nachvollziehen, begrüßen?
Kann ich total. Er hat ja aber auch gestern gesagt, es ist eher so eine Art Absichtserklärung und er weiß ja selber, wie es in diesem Geschäft läuft. Ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, man könnte die Saison fast schon ein bisschen höher hängen beim ersten FC Köln als die vergangene, als sie sich dann ja fürs internationale Geschäft qualifiziert haben. Denn mit all den Schwierigkeiten, die sie hatten, Modest auf dem letzten Drücker noch nach Dortmund haben ziehen lassen müssen, wo Salih Özcan schon hingegangen war. Marc Uth hat mehr oder weniger kein Spiel gemacht. Du hattest immer wieder Verletzungsprobleme drin. Dann kamen Kerle rein wie ein Florian Dietz, der in Haching nicht mal eine große Rolle gespielt hat, um dann ein paar Tore zu machen, sich dann aber das Kreuzband zu reißen. Leute kamen aus Verletzungen wie Tigges, ein Hüseyin Basic, von Offenbach aus der vierten Liga dahin geholt. Die ganze Gemengelage war ja wirklich dazu eigentlich gemacht, um zu sagen, boah, ihr spielt die ganze Zeit gegen den Abstieg. Und ich glaube, die standen nicht einmal schlechter als Rang 13 in dieser Saison. Es gab schwierige Phasen, aber ich bin ein Stück weit schon beeindruckt, wie die Kölner das insgesamt mit dem Trainerteam, da legen sie ja auch Wert drauf, dass es nicht Steffen Baumgart alleine ist, der das macht, so gut hinbekommen haben mit dem, wir kennen es alle gut, emotionalen Umfeld, das auch gewuppt zu haben. Man hatte die Doppelbelastung in der Hinrunde oder dreifach, ich glaube aus dem Pokal sind sie schon raus, Doppelbelastung damit mit dem internationalen Geschäft, was anstrengend war. Die hatten mal zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden, glaube ich. Also es gab wirklich riesige Möglichkeiten eigentlich, in so ein Fahrwasser zu rutschen, wo du dann denkst irgendwann, okay, wir wissen, warum wir 17. sind. Aber sie haben es hinbekommen und Steffen Baumgart spielt sicher eine ganz, ganz große Rolle. Und ich finde es nur logisch, dass man sagt, komm, das hat jetzt toll geklappt. Wir versuchen das auch weiterhin miteinander. Und dass man jetzt das zu Papier gebracht hat, kann ich absolut nachvollziehen. Wie lange es dann geht, wird man sehen. Aber die passen zueinander, finde ich. Der Verein und der Trainer.
Die Kontinuität kennt man normalerweise nur vom VfB Stuttgart, den wir vielleicht auch noch kommen. Auf der anderen Seite, Freitagabend, Toni, die Hertha hat jetzt 25 Punkte. Selbst wenn sie hoch gewinnen sollten, wovon ich überhaupt nicht ausgehe. Morgen Abend in Köln werden sie den VfB nicht überholen. Und die Hertha hat außerdem massive finanzielle Probleme. Aus Sicht der Stuttgarter hat man hinter die Hertha schon den Haken gemacht. Okay, die sind's nicht, aber wer wird sonst werden, der hinter uns bleibt?
Ich glaube, dass man generell jetzt unten noch gar keinen Haken setzen kann, denn es sind noch drei Spiele zu spielen und jeder fightet letztendlich für seine Punkte. Also die Hertha hat von allen letztlich ein relativ einfacheres Restprogramm zu absolvieren. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob der VfB Stuttgart sein Restprogramm dahingehend so absolvieren kann, dass er nötige Punkte sammelt. Die Schalker haben das Schwierigste, aber sie scheinen ja jetzt irgendwo resistent geworden zu sein. Ich finde, dass man jetzt niemanden so richtig abschreiben kann. Ich hätte es gemacht, wenn die Hertha, oder wir hätten es alle wahrscheinlich gemacht, wenn die Hertha gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende verloren hätte. Ja. Aber jetzt auch mit drei Punkten Rückstand, das kann auch noch zu einem Relegationsplatz reichen. Ich habe im Abstiegskampf, ich glaube, wir hatten neulich das Thema über den VfB Stuttgart und war Ende März, Anfang April, in Stuttgart, als Labbadia dann gegen Wolfsburg sein Spiel hatte, mit eines der letzten. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass mit der Leistung der VfB Stuttgart einer der Absteiger sein würde. Das hat sich jetzt mittlerweile schlagartig geändert. Also du siehst, es gibt Bewegungen da unten, selbst Dead Man oder von mir aus
Dead Teams
Walking sind plötzlich wieder zum Leben erwacht. Insofern würde ich da niemanden abschreiben.
Diese Resilienz, die Pal Dardai vielleicht Hertha BSC mitgebracht hat, man weiß es nicht. Es kann ja wirklich für die Hertha am Freitagabend im Grunde genommen schon vorbei sein. Toni hat die jetzt gerade im FC Schalke 04 attestiert mit dem schwierigsten Restprogramm, müssen noch zu den Bayern, müssen nach Leipzig und haben das Heimspiel, wenn ich nicht ganz falsch liege, gegen Frankfurt. Okay, da ist was drinnen. Jan, ziehst du mehr Spannung oder ziehst du mehr Freude aus dem Abstiegskampf? Oder ist es doch Platz 1 und 2, der dich ein kleines bisschen mehr abholt? Womit wir bei den Bayern gegen Schalke sind, theoretisch, wo ich mir nicht sicher bin, wie Schalke hier einen Punkt holen kann.
Mich berührt beides gleichermaßen derzeit. Ich habe die Zusammenfassung gemacht, zuletzt eben auch von Hertha gegen Stuttgart, und habe das Spiel dann natürlich intensiv 90 Minuten verfolgt und hatte vorher auch Mainz gegen Schalke geguckt, um den Bogen zu deiner Frage zu schlagen, jetzt mit Bayern-Schalke, und habe die Bayern in der Zusammenfassung gesehen, aber hier Leute haben mir auch gesagt, du, das hätte auch gut schief gehen können, auch in Bremen. Ich habe dann so 30 Minuten live davon noch gesehen. Also es gibt ja so viele Geschichten und so viele Leute sagen ja auch, ja, du, die Bayern waren nicht gut, aber sie haben es irgendwie, sie haben es irgendwie hinbekommen und sie gewinnen halt, also so gerade mal eben, muss man ja ehrlich sagen. Es gibt ja immer wieder Sachen. Heute Morgen habe ich jetzt auch nochmal die ganze oder eine Zusammenfassung von Bayern gegen Werder geguckt, oder gegen Hertha geguckt, pardon, da haben sie, glaube ich, unter Tuchel das erste Mal zwei Tore geschossen. Und immer wieder gibt es so kleine Sachen, wo man dann denkt, ach, hör mal und guck mal, das ist ja eigentlich echt schon sehr, sehr ungewöhnlich. Du, und ich kann mir vorstellen, dass Schalke da was holt. Es ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Also wie Toni ja auch schon gesagt hat, man hatte schon einige Teams abgeschrieben. Man hatte schon irgendwie gedacht, okay, über die musst du gar nicht mehr reden. Aber also allein dieses Spiel auch in Mainz, was ja auch nicht einfach war für Schalke, das so hinzubekommen, mit vielen Phasen auch, in denen es natürlich zu leiden gibt und wo man schwer unter Druck ist oder so, aber es ist immer wieder auch eine Antwort zu haben und dann dieses Herzschlagfinale da für sich zu entscheiden durch diesen Zupfer, durch dieses Halten und den Elfmeter. Es gibt Leute, wenn du dem Bülter ins Gesicht guckst, also ich glaube, der freut sich auch auf München. Also es ist eine Chance und ich meine, wenn spielst du, würde ich sagen, jetzt ganz gerne gegen die Bayern in der aktuellen Phase und Form. Denn überzeugt haben die ja in den letzten Wochen kein einziges Mal. Und du, den Quervergleich immer im Vergleich zwischen Dortmund und Bayern zu ziehen, macht ja auch tatsächlich richtig Bock an jedem Wochenende. Also ich finde, oben wie unten ist es so, dass du denkst, wow, einfach Bock, interessant.
Ja. Also um eine Milchmädchenrechnung mal herbeizuziehen. Mach mal, bitte, die Bayern haben in Mainz 3-1 verloren. Schalke hat in Mainz 3-2 gewonnen.
Okay, das heißt, Moment.
Also gewinnt Schalke 3-1 in München.
I don't see how. Ich verstehe das nicht, Toni. Wie ein Trainer, wie Thomas Tuchel, von dem alle sagen, ich habe heute wieder ein Zitat gelesen von Oliver Kahn. Vielleicht muss er das jetzt auch sagen, ja, weil das halt seine Idee war. Das oder die Idee von ihm gemeinsam mit Salihamidzic, dass Thomas Tuchel zu Bayern kommt, der lobt ihn wahrscheinlich auch mit Recht in den höchsten Tönen. Es ist ein fantastischer Trainer, Thomas Tuchel, bin ich mir zu 100%ig sicher. Und die Bayern würgen sich da einen ab mit so viel erfahrenen Spielern und dann hängt dann doch immer wieder alles an der Personalie Thomas Müller, ob er spielt oder nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht, Toni, kannst du mir da weiterhelfen? Und übrigens, wir begrüßen herzlich den aus München zurückgekehrten Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen.
Toni ist gerade kurz davor, die Bayern zu loben und Jan Platte hat gerade gemeint, Schalke könnte bei Bayern was mitnehmen. Und Toni, ich verstehe nicht, warum das bei den Bayern nicht funktioniert.
Also ich bin weit weg davon, die Bayern zu loben, um das erstmal richtig zu stellen. Ich denke, dass die komplette Saison der Bayern sicherlich, und da sage ich jetzt nichts Neues, da erfinde ich jetzt das Rad nicht neu, nicht Bayern-like war und immer noch ist. Letztendlich halte ich es mit den Worten von Thomas Tuchel, es gilt jetzt einfach nur, ins Ziel zu kommen, egal wie. Also die ganze Saison war sicherlich auch voller Probleme, die man eigentlich so nicht erwartet hätte, weil man dachte, ja super, man hat jetzt nochmal Geld in die Hand genommen, man hat hochkarätige Transfers getätigt, die sich dann im Nachhinein doch nicht als hochkarätig herausgestellt haben. Ich will jetzt auch gar nicht klugscheißen, aber habe ich von vornherein gesagt, dass Sadio Mané nicht so funktionieren würde. Also sagen wir mal so, aufgrund der Schwäche der Bundesliga vielleicht schon eher als in der Premier League. Aber ich habe Sadio Mané die letzten 2 Jahre in Liverpool gesehen und bis auf die Rückrunde der vergangenen Saison, als er auf eine andere Position geschoben wurde, war es nicht der Sadio Mané, den man kannte aus den Lobliedern damals noch in diesem Dreigestirn vorne. Insofern, also ob jetzt irgendwelche Trips nach Paris oder Verletzungen von Schlüsselspielern, Trainerentlassungen, es ging irgendwann mal wirklich komplett den Bach hinunter und man konnte diesen Karren dann einfach auch nicht mehr einfangen. Man dachte, okay, super, jetzt ist natürlich der Super-Coup gelandet worden mit Thomas Tuchel, jetzt wird alles normal und jetzt wird alles gut. Und am Ende hat sich herausgestellt, doch nicht alles gut geworden, weil halt einfach tiefgreifende Probleme in der Mannschaft sind und die auch ein Spitzentrainer wie der Thomas Tuchel nicht einfach auf Knopfdruck lösen kann, weil er selbst gesagt hat, diese Mannschaft ist ja irgendwo auch physisch und mental ausgelaugt, so wie er es nicht kennt. Also insofern, es gilt einfach jetzt nur irgendwie die drei Spiele zu gewinnen, wobei ich ehrlich gesagt nicht davon überzeugt bin, dass sie alle drei Spiele gewinnen werden. Ja.
Aber Jan, jetzt ganz ehrlich, also ich bin alt und habe eine ganz, ganz schlechte Erinnerung, aber waren die letzten Spiele unter Julian Nagelsmann wirklich so viel schlechter, als die jetzt die Mannschaft unter Thomas Tuchel abliefert? Ich hatte nämlich gerade in der Champions League, ich meine gegen PSG hatte er, okay, natürlich Mbappé kann vielleicht das eine oder andere Tor machen und dann diese Aktion von De Ligt, wo er das 0-1 verhindert. Aber ich hatte ja überhaupt nie den Eindruck, dass da muss so viel intern vorgefallen sein. Ich verstehe die Notwendigkeit immer noch nicht für diesen Super-Coup, wie es Toni gerade tituliert hat.
Nee, also ich erinnere mich auch nicht dran, dass die Spiele schlechter gewesen wären als jetzt unter Thomas Tuchel. Überhaupt nicht. Und ich meine, es ist ja auch... Die Zahlen zeigen, dass es so gewesen, dass Julian Nagelsmann mit den Bayern kein einziges Champions League Spiel verloren hat, in dieser Saison sogar andersrum alle gewonnen hatte und die Gegner waren mit Inter, mit Barca, auch mit PSG jetzt nicht die allerschlechtesten. Nein, es ist definitiv nicht besser, sondern eher schlechter geworden, würde ich auch sagen, von den Auftritten. Aber das passt ja auch zu dem, was Toni gesagt hat. Also es ist ja mit Anlauf so ein bisschen gekommen, dass man in so eine Richtung gegangen ist, auch unter Nagelsmann schon, wo es auch Spiele gab, die merkwürdig waren, Auftritte waren, die er ja auch ganz klar als sich Bayern-like bezeichnet hat. Er hat so hier und da auch die Qualität, vielleicht ist das falsche Wort, die Einstellung seiner Mannschaft in Frage gestellt hat, ja selber auch gesagt nach Spielen, wir hatten es eigentlich anders besprochen, also da hörtest du schon, Mensch, da spricht viel Unzufriedenheit dann auch aus Julian Nagelsmann, weil der dann seine Art und Weise, die er auf dem Platz sehen möchte und was er den Jungs auch mitgegeben hatte, nicht umgesetzt gesehen hat. Dass dann nicht alles super war, ist ja völlig logisch. Und ja, ich habe den Zeitpunkt weiterhin auch nicht richtig oder nicht für gut befunden. Aber das ist ja nur eine Entscheidung von Kahn und Salihamidžić gewesen. Aber es hat sich definitiv nichts verbessert. Also zumindest auch im Fußball nicht. Überhaupt nicht. Also welches Spiel unter Thomas Tuchel war wirklich überzeugend und dass man sich dann dafür feiert, das auch hervorhebt, dass man mehr Ballbesitz hat gegen Manchester City oder so, ist natürlich das eine. Aber wenn du 0-3 verlierst und dann zu Hause mit Ach und Krach 1-1 spielst, dann hilft dir das natürlich auch überhaupt gar nichts. Es ist dann so ein bisschen so ein Schein, den man dann wahrt, würde ich sagen, um sich irgendwie auch einzureden, wir haben es gut gemacht und es war ja auch gar nicht fatal schlecht oder so. Aber guter Fußball, also richtig bayerischer FC Bayern Fußball, den haben wir unter Tuchel noch nicht gesehen.
Abschließend in diesem Segment, denn gleich sprechen wir über die Champions League. Apropos Manchester City, brauchen wir jetzt die Einschätzung vom immer neutralen Martin Konrad im herrlichen Graz, wo es hoffentlich weniger regnet als im ansonsten eigentlich auch recht herrlichen München. Martin, wer wird deutscher Meister und warum? Also mit anderen Worten, wo verlieren die Bayern noch Punkte, falls du jetzt Dortmund sagst?
Nein, ich sage euch, weil wir gestern auch darüber gesprochen haben mit dem einen oder anderen, der sich für Fußball interessiert, da haben alle gemeint, die Bayern werden tatsächlich Punkte liegen lassen, zum Beispiel gegen Leipzig. Außerdem ist es nie angenehm, gegen Schalke zu spielen. Aber auch die Dortmunder werden Punkte lassen. Und deswegen haben viele gemeint, es wird sozusagen, wie sagt man, ein Schneckenrennen im Kampf um den Titel. Aber die Bayern werden es schaffen.
Hashtag Word würde Boris Becker an dieser Stelle sagen. Sagen wir natürlich auch. Wir machen eine Pause und dann gehen wir rein in die Champions League. Gestern und vorgestern sieht nach einem Mailänder Club im Finale aus. Soweit lege ich mich fest.
Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
So Herrschaften, jetzt geht's weiter mit der Champions League in der Big Show 609. Martin Konrad, der aus München zurückgeflogen ist. Dann Toni Tomic, der immer noch in München ist, und Jan Plate ebenso. Und am Dienstagabend, Martin, ich fange mit dir gerne an, hatte ich irgendwann, also die erste Viertelstunde hat mir extrem gut gefallen von Manchester City, dachte ich mir, warum in Gottes Namen stellt sich Real Madrid so weit hinten rein? Toni Kroos hat nach dem Spiel ja auch gemeint, also ganz so geplant war das ja nicht. Und dann schießt Vini Junior dieses Tor, wo ich mich frage, hätte Neuer den gefangen oder hätte er ihn nur abgewehrt? Aber es ist eine andere Diskussion, und dachte, here we go again. Hast du dir das auch gedacht, mein lieber Martin, dass Real Madrid einfach in solchen Spielen unfassbar effizient ist, abgebrüht und es einfach wieder schafft? Beim Tor von De Bruyne haben wir gedacht, na, vielleicht doch nicht. Wie ist deine Einschätzung des ersten Spiels, Martin?
Zunächst möchte ich mal sagen, dass die beiden Tore wunderschön waren, und ich glaube, lassen wir mal diese Neuer-Diskussion. Also ich finde, Ederson ist ein hervorragender Torhüter, und der war eben nicht zu halten, und umgekehrt gab es auch keine Abwehrmöglichkeit bei De Bruyne's Schuss für Courtois. Ja, Real überrascht immer wieder. Geht zwar nicht so weit, wie ich gestern auch gehört und gelesen habe von spanischen Kommentatoren, die gemeint haben, Real hat City lebend entkommen lassen. Das finde ich jetzt dann doch etwas übertrieben. Auch David Alaba hat im Interview bei uns gemeint, wir waren dem 2-0 näher als dem 1-1. Also ganz habe ich es nicht gesehen. Ich finde, vor allem die ersten 20, 25 Minuten war City sehr, sehr tonangebend. Aber wie so oft kommt ihm dann nicht immer das Ergebnis, das man sich wünscht. Also Tore fallen nicht, und ich finde, das war ihm dann in der zweiten Hälfte entgegen den Spielverlauf zwar vielleicht der Ausgleich, aber alles in allem, glaube ich, war es ein sehr gerechtes Unentschieden. Also ich habe ein Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau gesehen. Viel Intensität. Ich finde, es war eigentlich alles dabei, und beim Rückspiel ist auch noch alles möglich. Und das sieht man schon, wie Real auch in so einem Spiel gegen wahrscheinlich aktuell der besten Mannschaft, gegen die beste Mannschaft Europas, und trotzdem dieses Spiel noch zeigen kann, das ist schon bewundernswert, wie die in der Offensive spielen, wie auch Kroos, Modric immer wieder es verstehen, Tempo rauszunehmen. Auf der anderen Seite machen die Jungs dann viel für sich, und auch und zu guter Letzt Alaba und Rüdiger gegen Haaland, auch große Klasse. Also ich würde sagen, es ist top spannend, aber trotzdem wird es nur einer schaffen. Du hast nämlich recht, es wird eine Mannschaft aus Mailand der Gegner sein im Finale.
Ich widerspreche dem geschätzten Kollegen Martin Konrad sehr, sehr ungerne, aber ich sehe es komplett anders. Ich sehe es ganz genauso, wie die spanische Presse es gesagt hat oder geschrieben hat. Für mich, ich bin bei dir, die ersten 15, 20 Minuten war City sicherlich das bessere Team, aber in der kompletten zweiten Hälfte hat Real Madrid das Ganze unter Kontrolle gehalten, und dieser eine Ball, den Camavinga nie in die Mitte spielen darf, das war dann halt der Fehler, und aus dem hat City dann das Tor gemacht. Aber ansonsten war, finde ich, Real das bessere Team, war dem 2-0 näher und hat letztendlich City gezeigt, dass auf diesem hohen Niveau, sind beide wirklich, haben großartig Fußball gespielt. Ich finde auch, dass es ein technisch-taktisch hochrangiges Spiel war, aber trotzdem einfach nochmal eine Klasse besser, eine leichte Klasse, eine Prise besser war als Manchester City.
Jan, jetzt bist du derjenige, der hier...
Der schlichten muss.
Nein, nicht schlichten, aber die Waage beschweren, auf welcher Seite auch immer. Du kommentierst für DAZN ja auch La Liga. War es für dich die erwartete Leistung, weil es im Champions League ist, von Real Madrid, oder haben die dich schon auch positiv überrascht? Und weil Martin jetzt auch mal David Alaba anspricht, der diese wunderbare Grätsche in der erste Halbzeit war es, glaube ich, gegen Haaland, zweite Halbzeit, was gegen Haaland gezeigt hat, der aber auch viel gefehlt hat in diesem Jahr. Also auf der einen Seite warst du überrascht, und wie siehst du die Abwehrarbeit von Alaba im Speziellen, aber auch dann auch von Toni Rüdiger an diesem Abend?
Ich war überhaupt nicht überrascht von Real Madrid und dem Auftritt. Ich habe sie auch schon so tief verteidigen sehen in vielen Ligaspielen, wo das natürlich nie diese Auswirkungen hat, wie jetzt gegen Manchester City. Aber ich habe mich so ein bisschen ans Hinspiel von City gegen die Bayern erinnert gefühlt, weil City hatte keine riesen Torchancen. Es war so wie Sané im Etihad schießen durfte auch Manchester City schießen, aber Thibaut Courtois hatte ja nie große Schwierigkeiten, dass es, wie Kroos sagt, ein bisschen zu passiv war. Das hat jeder dann gesehen und sie haben es dann geändert. Ich finde also diesen Umschaltmoment auch zum 1:0 mit diesem großartigen Abschluss auch einfach auch so Real Madrid-like, in so einem großen Spiel, das so hinzubekommen, mit dem ersten Schuss aufs Tor, dann in Führung zu gehen. Und das ist dann eben auch die Qualität dieser Mannschaft, sich nochmal, wie Toni auch sagt, so zu steigern. Und ich habe mich, ja, ich habe lange keine solchen Gesichter bei Manchester City gesehen, wie in Minute 55 oder 60, wo man dann mal merkte, okay, die das macht gerade schon ein bisschen was mit denen. Nicht mal, vielleicht auch ein bisschen sauer, gar nicht mal ratlos. Die haben ja auch eine so unfassbare Qualität und da bin ich bei Martin und bei Toni. Wie viele gute Passspielsequenzen hast du gesehen? Nicht alle unter höchstem Druck, aber wie man sich dann auch doch auf beiden Seiten befreit hat aus schwierigen Situationen. Es ist einfach nochmal eine Steigerung, finde ich, gewesen, auch zu den Viertelfinalspielen, die wir gesehen haben. Es ist das Beste an Niveau, an Qualität, würde ich sagen, was wir bislang gesehen haben in dieser Saison. Und ich habe auch darauf gewartet, dass Real Madrid jetzt das zweite Tor macht. Dann kriegt Rodrigo den komischen Pass von Camavinga nicht unter Kontrolle. Und dann ist es eben auch diese City-Qualität. Modric steht ja sogar noch ganz gut, um den Schuss eigentlich zu blocken. Und dann trifft er ihn aber auch so hervorragend. Da sind wir wieder bei einem der Besten überhaupt im Mittelfeld, bei Kevin De Bruyne. Und du, ich meine, für Toni Rüdiger war das so eine Auferstehung, wäre zu hoch gegriffen. Ja. Aber die haben ihn schon sehr, sehr gern in Madrid, würde ich sagen. Aber das beste Duo, das hat der Ancelotti auch nach dem Champions-League-Finale letzte Saison gesagt, ist für ihn auf der Welt Alaba zusammen mit Militao. Der hat jetzt Geld gesperrt, gefehlt, hatte sich zuletzt aber auch einige Unkonzentriertheiten geleistet. Gegen Real Sociedad bei der Niederlage, beim 2-1 im Pokalfinale gegen Osasuna auch nicht so gut ausgesehen. Und deswegen, also Rüdiger, der das so hinbekommen hat. Und es gab ja noch so einzelne Sequenzen, die man sich nachher anschauen konnte, wie er Haaland bearbeitet hat. Es war großartig zu sehen. Die Grätsche von Alaba war herausragend, für die er gefeiert wurde. Ich fand, die haben sich insgesamt, haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Und eine Sache, die eben auch irgendwie doch noch, finde ich, so für dieses Spiel und diese Mannschaften gesprochen hat, ist, wie man sich begegnet ist. Auch nach dem Spiel. Kyle Walker und Vinicius Junior, wie die sich angeguckt und angelacht haben. Dieses Ganze, sie wussten, glaube ich, alle, dass es einfach, dass sie gerade die Besten sind, die es gibt. Und das ist einfach so ein Spiel wird, auf das sich jetzt jeder freut, dann auch beim Wiedersehen. Also es hatte unfassbar viel. Und ich habe still und fasziniert zugeguckt am Dienstag da, alleine vom Fernseher.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sich Grealish und Carvajal angelacht haben nach dem Spiel. Das war das Einzige, wo es ein kleines bisschen haarig geworden ist. Ich habe, Martin, als ich mir das Spiel angeschaut habe, gedacht an ein Interview, das Olli Seidler geführt hat mit Dieter Schatzschneider. Und da ging es um Ernst Happel und da hat der Schatzschneider gesagt, ja damals hat eben nicht der Happel von außen das Kommando gegeben, komm, jetzt pressen wir an, sondern natürlich hat das Felix Magath gemacht. Der Happel hätte sich mit solchen Kleinigkeiten ja gar nicht abgegeben. Jetzt ist Real Madrid plötzlich nach 20 Minuten in einer Art und Weise, haben die plötzlich Pressing gespielt. Denkst du, Martin, kommt das aus der Mannschaft heraus oder kommt da der Impuls von draußen? Oder ist das dann ein Modric, ist das ein Kroos, die sagen, okay Burschen, wir sind so weit hinten drin, jetzt gehen wir mal vorne drauf?
Ja, also ich glaube, gerade bei diesen beiden Mannschaften und Trainertypen sieht man natürlich schon Unterschiede. Wenn so etwas zutrifft, was du jetzt gerade geschildert hast, dann würde ich jetzt nicht Happel hernehmen, weil das war wirklich noch Steinzeit und das war ganz was anderes, bei all den Verdiensten, die damals eben auch erreicht wurden. Aber es hat sich doch auch ein wenig verändert, auch in der Gesellschaft überhaupt, wie kritisch alle Teilnehmer sind, nicht nur wir Medien, sondern auch die Spieler einem Vorgesetzten gegenüber. Glaube ich, dass bei Real Madrid, bei Ancelotti ist natürlich mit diesen Spielern, die dort auch mit ihrer Erfahrung alle Möglichkeiten haben und die sie auch ausschöpfen können, dass dort schon auch intern sehr vieles erledigt und gemacht wird. Und diesen Eindruck erweckt man, das hört man auch, wenn man mit Menschen spricht, die mit Ancelotti arbeiten, dass er eben ihnen eine gewisse Freiheit gibt. Und auf der anderen Seite hast du einen Trainer, wo man den Eindruck hat, der entscheidet ja praktisch jeden Schritt für jeden Spieler. Ne? Wird jetzt einmal ein Kollege gesagt von uns, es ist wie auf der Playstation, am liebsten mit einem Joystick würde er jeden Spieler dorthin bringen und diesen Laufweg vorgeben und so weiter. Also ich glaube, wenn du diese Frage so stellst, dann kann man sagen, ja, dann wird es wahrscheinlich bei Real Madrid eher der Fall sein als bei Manchester City.
Toni, darf dieses erste Tor einer Mannschaft wie Manchester City überhaupt passieren, wo jemand 50 Meter mit der Kugel aus der eigenen Hälfte rüberjoggt in die andere Hälfte? Oder muss da ein Foul kommen?
Ich glaube, Kamavinga sicherlich nochmal taktisch faulen können, aber ist die Frage natürlich dann an den Spieler, überlegt er sich, macht er dieses Foul? Wahrscheinlich denkt er, okay, die Viererkette wird es dann noch richten. Es sah ja jetzt nicht im ersten Moment so gefährlich aus, als es in den 3-gegen-2-Situation war, sondern ich meine, es war eine 4-gegen-4 oder eine 5-gegen-5-Situation. Ich glaube nicht, dass man in der Premier League so häufig solche Tore sieht, weil halt einfach Mannschaften nicht so in dieser Brillanz und in dieser Genialität von hinten heraus spielen können. Das war ja ein ganz, ganz simpler, einfacher Doppelpass. Genau. Aber wenn Modric den Ball halt über den Außenriss nicht so laufen lässt, man kann jetzt natürlich über die Staffelung reden, ne? Ist, waren sie da sinnvoll und richtig gestaffelt? Aber letztendlich ist es, solche Spiele werden dann halt einfach auch von der Genialität von gewissen Spielern dann auch entschieden. Es war klar, dass es kein 3-0 oder ein 4-1 werden würde, sondern dass man sich so ein bisschen auf Augenhöhe begegnet. Und dann ist die Frage, wer aus diesem enorm, aus beiden großartigen Kollektivs, wer ragt dann hervor? Man hat halt immer gedacht, okay, es wird halt Haaland, weil Haaland halt die komplette Saison besungen wurde. Auch die Marke hat ja im Vorfeld geschrieben, Magier oder Maschine, also Vinicius Junior oder Haaland. Letztendlich hat dann der eine zugeschlagen, der andere nicht, weil der komplett abgemeldet wurde. Und jetzt kann man sich darüber streiten, wie gut ist Haaland oder wie gut funktioniert Haaland, wenn City so funktioniert, wie es funktioniert. Und gegen Real Madrid haben sie dann halt nicht so funktioniert, wie sie normalerweise in der Premier League funktionieren. Insofern kannst du dann halt sagen, okay, dann war es halt Kevin De Bruyne, in dem Fall Vinicius Junior oder Kamavinga. Also das sind dann halt einzelne Aktionen, die dann zu Toren führen. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen, ehrlich gesagt,
schon,
Jens.
Du hast sie schon beantwortet. Das ging nur um die Entstehung des Tores. Und wenn wir uns dieses Duell anschauen, Jan, ist es dann jetzt endlich ein Segen, dass es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, oder? Weil jetzt muss Manchester City gewinnen.
Na, sie müssen beide gewinnen. Ja. Also das gilt ja für den einen wie für den anderen. Aber ja, ich will noch gar nicht zum anderen Spiel kommen, aber gestern habe ich das auch gedacht beim Mailänder Derby dann. Also hey, so what, gut, dass es diese Auswärtstorregelung nicht mehr gibt, weil wäre es ja noch komischer, wenn man im selben Stadion spielt, aber irgendwie noch was aufzuholen hat. Ja, aber das ist super jetzt, auch die Konstellation. Und ich muss auch sagen, ich habe mich durch diesen kurzen Kontakt, um nochmal auf dieses Tor zu kommen, weil es einfach wirklich so herausragend war. Und ja, Bernardo Silva das taktische Foul nicht macht. Aber dieser kurze Kontakt hat mich so ein bisschen an das 2-0 im WM-Finale erinnert, als Lionel Messi den Ball auch auf so unglaubliche Art und Weise an der Mittellinie weiterleitet. Und wenn man jetzt nochmal sieht, was Luka Modric damit kurz mit dem Außenriss macht, und es ist einfach eine Entstehung in Perfektion. Und das ist das Tolle dann ja doch auch an so einem Spiel, dass diese Jungs da sind und das auch hinbekommen bei der Größe dieses Spiels, der ganzen Bedeutung. Nicht, dass es für die was wahnsinnig Besonderes wäre, aber ich finde auch solche Spiele, und Martin hat es ja auch eingangs schon gesagt, es sind einfach zwei unfassbar tolle Tore gewesen. Und ich, ja, es war, jetzt bin ich gespannt, welche es dann im Rückspiel gibt. Wobei ich ehrlich gesagt Manchester City leicht favorisiert sehe. Auch wenn das da komplett pari jetzt ins Rückspiel geht.
Als glühender Anhänger des FC Barcelona schlage ich mich hier aber zu 100% auf deine Seite, Jan. Das
kommt nicht durch, damit kommst du nicht durch.
Ja, nein, es ist...
Du pass lieber auf, dass du keine Punkteabzüge in Spanien bekommst für die finanziellen
Boni. Ja, oder für meine zu guten Kontakte mit den Schiedsrichtern, was weiß man schon. Ja, Lionel Messi ist angesprochen worden, da habe ich dann schon noch eine Frage an die gesammelte Runde, aber ziehen wir noch ein Häusel weiter. Ich habe ein Interview gelesen mit Fabio Cannavaro in der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube, Thomas Hürner hat es geführt. Am Dienstag muss es gewesen sein, oder war es am Mittwoch? Und Cannavaro sagt, naja, er hat eher schon Inter vorne, weil die einfach die Qualität im Sturm haben. Er hat Lukaku da aufgeführt. Lukaku, Martin ist gestern erst später reingekommen. Dennoch, nach 11 Minuten war das Spiel vorbei. War nach 11 Minuten für dich auch schon jetzt diese Begegnung, also die Doppelbegegnung für Inter zugunsten von Inter vorbei? Oder denkst du, dass der AC Mailand hier noch was reißen kann? Weil gestern, die hatten zwar ein paar Chancen, gut, der eine Ball kann auch reingehen.
Ja, es war gestern von Milan ein gebrauchter, verlorener Tag. Ja. Viele haben im Vorfeld gefürchtet, auch wenn man die Serie A etwas intensiver verfolgt, dass es natürlich auch ein Spiel nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern auch eines, wovon die Vorsicht auch regieren wird. Fakt ist, alle, auch selbst eingefleischte Milan-Fans haben gesagt, Inter hat nicht nur den größeren, wahrscheinlich auch den besseren Kader. Das sieht man dann auch mit der Erfahrung, die dort ist, weil ja doch bei Milan ein Generationenumbruch war vor ein paar Jahren, der zwar überraschenderweise sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich vonstatten gegangen ist, sonst wäre man ja nicht im Vorjahr Meister geworden und steht jetzt im Champions League Halbfinale. Also insgesamt war das schon dann ein überraschender Beginn und davon hat sich eigentlich Milan nicht erholt. Und weil vorhin Jan gesagt hat, zum Glück gibt es die Auswärtstore nicht, bin ich auch dieser Meinung. Denn so ist natürlich noch immer etwas möglich. Zwei Tore kannst du schießen, dann geht es in die Verlängerung. Wer die Auswärtstore regelt, wäre es viel schwieriger. Auch noch die Geschichte mit dem Strafstoß, der zurückgenommen wurde, weil wenn es 3-0 ausgegangen wäre, glaube ich, wäre auch die Sache gegessen. Also Inter hat verdient gewonnen, hat auch meines Erachtens die bessere Mannschaft und zu Lukaku noch. In der Champions League hat sich bei Inzaghi früh in den Quartalfinals eigentlich immer die Einzelgarnitur vorne mit Dzeko und Lautaro Martinez gebildet, während in der Meisterschaft Lukaku mit Correa spielt. Also wenn man vier Stürmer hat von dem Format, ist es natürlich auch ganz nett, ein bisschen rotieren zu können. Das kann Pioli nicht bei Milan. Da gibt es Giroud. Und gestern hat übrigens, und dann schon auf, Leao gefehlt. Wenn der zurückkommt nächsten Dienstag, könnte vielleicht noch was gehen. Ansonsten sieht man schon, dass der beste Spieler beim AC Milan gefehlt hat. Und in so einem Spiel fällt das dann noch mehr auf.
Hast du noch Fantasie, Jan, für die Nerazzurri? Nein, nicht Nerazzurri, das sind ja die anderen. Die
Rossoneri.
Rossoneri. Ja,
Rossoneri.
Rossoneri, ja,
auf die
Rossoneri.
Fall. Ich habe es gestern auch gedacht, als sie in die Pause gegangen sind, alle... Was sagt Stefano Pioli jetzt? Aber hey, du hast drei Halbzeiten noch. Das ist ja das Schöne, dann würde ich sagen, aus deren Sicht auch am Rückspiel. Es ist, die Ausgangslage ist nicht super, aber hey, lass sie in Führung gehen im Rückspiel mit 1-0 und dann ist alles möglich, natürlich. Aber also das Inter, das gestern top gemacht hat und Dzeko noch eine Riesenmöglichkeit zum 3-0 hat und Milan manchmal wirklich fürchterlich offen war durchs Zentrum. Also das ist auch wie das 2-0 gefallen ist durch Mkhitaryan. Es ist ja schon ein bisschen erstaunlich auf dem Niveau, wenn wir auch über italienische Mannschaften reden. Und deren Verteidigungsklasse für gewöhnlich kennen, vor allen Dingen in so Spielen, wie Martin sagt, in denen ja du auch weißt, es geht erstmal darum, gut zu stehen, lass uns reinkommen, es ist ein Hinspiel mit all der Vorsicht, die da manchmal auch an den Tag gelegt wird und dann ja guckst du gestern nach 12 Minuten auf die Anzeigetafel und es steht 2-0. Ist dann schon ein bisschen verwunderlich gewesen, aber hey, also, es ist na klar noch viel drin für Milan, gar keine Frage.
Für mich zumindest. Ja. Ich habe gestern genau das gleiche gedacht wie du, Jan. Wie die rausgekommen sind zur zweiten Halbzeit, habe ich mir gedacht, drei Halbzeiten sind noch zu spielen.
Genau.
Und Pioli sagt zu ihnen, gewinnt einfach jede Halbzeit mit 1-0 und gut ist. Okay, haben sie gestern nicht geschafft, aber eine Möglichkeit.
Tonali hat Pech bei dem einen Abschluss, ja. Ne? Genau, aber sie waren ja dann zumindest ein Stück gefährlicher auch in der zweiten Hälfte.
Ja. So, an Martin habe ich noch ein paar bewegende und bewegte Fragen zum österreichischen Fußball. Ich weiß nicht, ob sich Jan und Toni das auch noch anhören wollen oder ersparen wollen, aber eine Frage noch zu Lionel Messi, die an beide gerichtet ist. Aber Jan, ich fange mit dir an, weil du ja La Liga über Jahre auch schon kommentiert hast und okay, mein Sohn ist noch tiefer in der Wolle gefärbter Barcelona-Fan als ich und natürlich ist es nostalgisch, wäre es wertvoll, wenn Messi nochmal zurück zu Barcelona käme. Jetzt höre ich Stimmen aus den USA, aus Miami, die zu 100% davon überzeugt sind, dass Messi im nächsten Jahr bei Inter Miami spielen wird. Und auf der anderen Seite gab es ja vor zwei Tagen diese Meldung, wo der Papa dann sofort gesagt hat, alles Blödsinn, nichts ist unterschrieben, dass er nach Saudi-Arabien geht. Die Glaskugel, die du jeden Tag in der Früh befragst, bevor du zum Paddle-Tennis mit Antonia Wiskickel gehst. Jan, was hast du in dieser Glaskugel gesehen?
Also erstmal freue ich mich natürlich über deinen engen Draht zu David Beckham, denn wenn du sagst, du hörst Stimmen aus Miami, gehe ich davon aus, dass er dich morgens anruft
natürlich.
Und dich auf dem neuesten Stand hält. Ja, ja. Du, ich beantworte das alles mit einer Gegenfrage. Wie gerne möchtest du, Jens, Lionel Messi nochmal im Trikot des FC Barcelona sehen? Mir ganz ehrlich, ist es komplett wurscht, wo der mittlerweile hinwechselt. Der soll von mir aus 600, 700, 800 Millionen Euro im Jahr in Saudi-Arabien kriegen. Es berührt mich 0,0, was da passiert. Also wirklich. Aber wie sehr möchtest du ihn wieder bei Barca sehen?
Nicht so sehr, ehrlicherweise. Ja. Nicht so sehr. Es hat ja einen Grund gegeben, warum das auseinandergegangen ist, fand ich. Und das hat nicht nur finanzielle Gründe, sondern es hat einfach nicht mehr gepasst. Und wenn es jetzt heißt, dass er jeden dritten Tag mit Xavi telefoniert, vielleicht hat ihm Xavi auch gesagt, was er sich vorstellt, kann ich ja nur vermuten, und vielleicht passt das Messi. Auch nicht abgesehen von den Problemen, die es mit der spanischen Liga und sonst irgendwas gibt. Also es war natürlich eine unfassbare Zeit damals bei Barcelona. Ja. Mit den Dreien vorne auch schon, mit Samuel Eto'o wird er gern vergessen, was das für eine geile Mannschaft war. Aber also ich brauche es nicht mehr ganz so dringend. Mir ist es mittlerweile auch wurscht. Also diese ganze Saudi-Arabien-Connection, das ist einfach, das ist mir zu mühsam. Sorry.
Ja, genau, wenn er für einen Euro spielt, nochmal ein Jahr bei Barca und sagt, er hat Bock drauf, auch mit den Jungs zu trainieren und er bringt die Jungen voran oder keine was, Ahnung was, dann würde ich da auch nochmal hingucken irgendwie, aber so, ach du, ich glaube, die Familie, vielleicht vor allen Dingen der Papa, will doch nochmal noch mehr Geld und ach, die sollen machen, was sie wollen.
Ja. Gut, passt.
Aber Toni hat vielleicht noch eine andere
Meinung. Ja, Toni, hast du eine andere Meinung?
Nee, aber mehr als dreimal warm essen, also ist ja wahrscheinlich auch nicht drin bei ihm, also. Ich bin da völlig emotionslos.
Am Mitternachtssnack vielleicht kommt, ne?
Ja, gut, aber die Chips bekommt er ja von Lays wahrscheinlich umsonst für seine Werbung, oder?
Nein, ich habe übrigens gesehen, apropos drei warme Mahlzeiten, dass Roger Federer und Tour Martin Del Potro, die sich beim Formel 1 Grand Prix in Miami umarmt haben, zu dem wir gleich kommen werden, dann auch noch, die haben möglicherweise vor allen Dingen Del Potro auch mal eine vierte Mahlzeit eingelegt, wenn man so sieht, was aus dem ranken und schlanken Turm von Tandil geworden ist. Ja, das nur das. Also wir wissen, was
Jan... Meine Meinung zum Champions League ist nur noch...
ja, entschuldige, bitte Toni.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Finale, sage ich.
Ja, ja, ganz stark. Bravo Toni, wo werden wir dich am Wochenende hören, mein lieber Toni? Oder magst du zum österreichischen Teil noch dabei bleiben?
Ich glaube nicht, dass ich adäquat noch irgendwie zum österreichischen Fußball was beitragen kann. Außer mein rudimentäres Wissen, dass Sturm Graz Glückwunsch natürlich dazu Pokalsieger geworden
verdient,
ist.
Verdient bitte, verdienter Pokalsieger. Aber ja, ja, danke, ja.
Ich will es gar nicht anzweifeln, ehrlich gesagt. Nee, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen und ich muss immer auch von Spiel zu Spiel denken, so platt es klingt. Ich bin tatsächlich in Frankfurt gegen Mainz am Samstag. Und dann
verabschiedest erstmals Oliver Glasner, das finde ich nett.
Genau, genau. Ja. Ich werde morgen noch mit ihm telefonieren und werde ihm das Beste wünschen, aber dann mache ich Stuttgart gegen Leverkusen in der Zusammenfassung am Sonntag und dann, wie gesagt, am Montag die Sendung plus Leicester gegen Liverpool, also volles Programm.
Tja, Toni Tomic telefoniert mit Oliver Glasner, ich mit David Beckham. So hat halt jeder sein Päcklein zu tragen.
Ich habe eher gesagt, dass du mit Victoria Beckham telefonierst, wenn du Stimmen hörst aus dem Hause Beckham.
Ja, das möchte ich nicht ausschließen, aber dazu äußere ich mich noch nicht. Danke Toni, danke Jan. Kurze Pause. Martin wusste noch gar nichts davon, dass er was zum österreichischen Fußball sagen muss, aber jetzt, wo ich ihn schon dran habe, kommt er mir nicht aus.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Willkommen zu Sportradio 360.
Ja, so, wir haben zwei Leute, mein lieber Martin, zum Pokalsieg von Sturm Graz gratuliert, als ob ich irgendwas dafür könnte. Ich kann natürlich nichts dafür, ich bin nicht mal dort gewesen, sondern nur beim Halbfinale. Aber der zweite war Thomas Wagner. Thomas hat dann Zähneknirschen und hat schon einen halben Tag gebraucht, Toni hat mir auch gratuliert, so ist auch richtig. Aber Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung, der ja weiß, dass ich dem SK Bundekammer Sturm Graz anhänge, hat mir auch gratuliert. Und das nächste, was er mir dann schickt, war ein Bild von der Pyrotechnik, die Sturmfans vor Beginn abgezogen haben. Und ich meine zu glauben, dass auf der Gegenseite die Rapid-Fans ziemlich genau das Gleiche veranstaltet haben. Erste Frage, ist das in Österreich in Maßen erlaubt oder wurde hier die Stadionregie mit kleinem Geld bestochen, weil das sowas ist ja in Deutschland unheard of, in Italien mittlerweile glaube ich auch, in Frankreich, vielleicht gibt es sowas noch in Griechenland und in der Türkei.
Also das war zu Beginn der zweiten Spielhälfte.
Der zweite Spielhälfte,
was? In der Tat, es ist erlaubt, genehmigungspflichtig. Also in Österreich gibt es diese Regelung, dass eine angemeldete Pyrotechnik zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, wo eben, ich sag mal so, Zuseher nicht gefährdet werden können, also mit Abstand, ist erlaubt und ist möglich. Und deswegen passiert das auch manchmal vor Beginn des Spiels oder eben vor Beginn der zweiten Spielhälfte. In diesem Ausmaß wage ich zu bezweifeln, ohne es weiter recherchiert zu haben, ob das dann doch etwas zu viel war und nicht ganz so, wie es vielleicht dann auch angefragt wurde. Am Ende des Tages, soweit ich informiert bin, hat es ja keine Geschädigten gegeben, außer dann am Ende des Spiels, wo vom Rapid-Sektor ein eigener Ersatzspieler getroffen wurde. Der Fan wurde dann auch ausgeforscht und hat jetzt, glaube ich, Stadionverbot. Das ist dann eher das Tragische. Dem Spiel ist am Ende des Tages auch nichts passiert. Aber natürlich wurde er getroffen und kurzfristig war er dann auch etwas verwirrt, aber alles in allem ja, war das diese Geschichte. Wenn das Strafen nach sich ziehen wollte, dann betrifft es beide Teams und dann wird halt eben weniger von dem Kuchen der Einnahmengelder ausbezahlt an die beiden Clubs. Ne?
Jetzt habe ich das Problem gehabt, dass ich keinen Stream gefunden habe, wo ich das Spiel anschauen konnte. Und ich habe mich wirklich bemüht. Das muss man mir bitte glauben. Ich bin auch nicht nach Österreich gefahren. Es ist im ORF übertragen worden. Und ich habe aber dann, so einen Tag später, gab es auf YouTube eine Zusammenfassung und derjenige, der es hochgeladen hat, war der SK Sturm. Und ich schaue mir diese Zusammenfassung an, Martin, und ich denke mir, naja, eigentlich muss Sturm dieses Spiel nicht 1-0, sondern 6-0 gewinnen, weil ich habe eine halbe Rapid-Chance gesehen und circa 8 Wahnsinnschancen für Sturm. Wie war es wirklich?
Ja, es war so. Okay, erste Hälfte war es ausgeglichen, beide haben gekämpft, Fußball gearbeitet und nicht gespielt, war auch nicht so sehenswert, unabhängig von der Stimmung. Aber es war ein Kampfspiel und Rapid hat da vieles richtig gemacht, indem man Sturm auch aus der gefährlichen Zone raushalten konnte. Dann hatte Rapid durch Kühn seine Halbmöglichkeit in der ersten Hälfte, wo er noch abgeblockt wurde, das hätte unangenehm werden können. Es waren eben praktisch kaum ernstzunehmende Chancen da. Das Spiel hat eben eher gelebt von der Intensität, also von der kämpferischen und von der Einstellung. In der zweiten Hälfte mit der ersten Aktion, wo Emega schon die Riesenchance hatte, ist es dann eigentlich klar zugunsten des SK Sturm gewesen. Und in der Tat, da waren dann so viele Möglichkeiten, dass man eher sagen muss, Sturm hat es verabsäumt, schon viel früher für klare Verhältnisse zu sorgen, weil eben dann auch noch Sakaria Riesenchancen gegeben. Also es war ein hochverdienter Sieg, weil Sturm in der zweiten Spielhälfte dann deutlich besser war als der SK Rapid.
Wir haben ja vor 3 Wochen mit Coach Alfred auch gesprochen und da ging es immer nur um dieses Meisterschaftsrennen zwischen Sturm und zwischen Salzburg, an das ich jetzt ja nur mehr so halbert glaube. Also vielleicht glaube ich dran, wenn Salzburg gegen den LASK verlieren sollte, aber Stichwort LASK, den LASK hatten wir damals ein kleines bisschen vergessen, fand ich, weil die waren ja auch nur 3 Punkte hinter Sturm. Wie wichtig war denn jetzt für Sturm und auch für Salzburg, dass der LASK in Klagenfurt einen Unentschieden gespielt hat? Oder haben die Linzer aus deiner Sicht ohnehin nie eine reelle Chance gehabt, dass sie vielleicht auch nochmal lästig werden?
Naja, sie waren dran und sie spielen jetzt in den letzten Wochen hervorragend. Du hast selbst gesagt, du warst beim Halbfinale im Pokal. Ich glaube, dann brauche ich dir nichts sagen. Der LASK hat gegen Sturm dort viele Phasen gehabt, wo er hätte in Führung gehen können, Schrägstrich müssen. Das war ein Spiel auf das Messer schneide. Das hätte sehr gut auch mit einem LASK-Sieg und damit hätte dann der LASK gegen Rapid im Pokalfinale gespielt enden können. Also da sieht man schon, der LASK ist auf einem sehr hohen Niveau, hat auch, finde ich, einen tollen Kader, der übrigens auch sehr breit ist, wie jener von Sturm. Das gilt ja gar nicht für Salzburg, wo im Moment schon seit Wochen sehr viele Verletzte sind und dann die auf der Bank zum Teil sitzen, sehr jung sind, mit wenig Erfahrung, und zwar wirklich sehr, sehr jung sind, die hochgezogen wurden von Liefering, von Zweitligisten. Also ich finde, der LASK macht das sehr gut. Dieses Unentschieden in Klagenfurt war ein Dämpfer und hat natürlich den beiden anderen sehr wohl in die Karten gespielt, womit jetzt praktisch die Chancen für den LASK sehr gering sind. Müsste eben, wie schon erwähnt, die ausstehenden 4 Spiele gewinnen, spielt eben noch gegen Salzburg und gegen Sturm, aber gleichzeitig dann auch eben noch hoffen, dass es noch weitere Punkteverluste bei den anderen gibt, die natürlich auch noch gegeneinander spielen, Salzburg gegen Sturm in 10 Tagen. Also ich sag mal so, der LASK hätte dort durchaus der lachende Dritte sein können mit diesem Punkteverlust gegen Frankfurt. Gehe ich davon aus, dass sie am Ende auf Platz 3 sein werden, was übrigens gleichbedeutend ist mit Europa League Playoff. Das heißt, sie sind fix in der Conference League Gruppe oder eben mit einem Erfolg in dieser letzten Quali-Runde in der Europa League Gruppenphase.
Was kauft der Vizemeistertitel, das ja kein Titel ist, aber was bekommt der Zweite in Österreich? Ist das die Champions League Quali?
Genau. Der Zweite spielt Champions League Quali, das ist schon auf der zweiten Runde und das auf dem sogenannten Ligaweg, also gegen Nichtmeister. Mhm. Das sind natürlich dann bekanntlich Mannschaften aus, also eine Mannschaft zum Beispiel, der Dritte aus Frankreich, aus Portugal. Das sind dann natürlich schon auch qualitätsvolle Mannschaften, die da als Gegner kommen. In der zweiten Quali-Runde, wo der österreichische Vizemeister einsteckt, hast du dann zum Beispiel, so wie Sturm im Vorjahr, den Vizemeister aus der Ukraine, mit Dynamo Kiew. Also das ist nicht einfach, aber was sicher ist, ist man nicht in der Europa-League-Gruppenphase. Also Sturm hat auf alle Fälle mindestens dann im Herbst noch 6 Gruppenspiele und davor, je nachdem, wie weit sie kommen, auch noch die ein oder andere Champions League. Möglichkeit übrigens nicht zweite, sondern dritte Quali. Das heißt, ja, es ist die Champions League möglich, aber vielleicht wird der Sturm Meister, dann ist die Champions League fix. Das soll noch nebenbei erwähnt werden.
Ja, okay, also ich mag dran glauben, aber ich glaube erst, wenn ich sehe, weil ich habe ja dann, meine Akkreditierung ist irgendwie verloren gegangen auf dem Postweg für das Spiel von Sturm gegen Salzburg, also habe ich es mir dann bei Sky angeschaut, da war ich noch bei meinen Eltern und das war natürlich dann schon, das muss man den Salzburgern lassen. Das ist schon eine sehr, sehr, selbst mit dem sehr, sehr schmalen Kader, das ist schon noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Jetzt gewinnen sie durch 2 Tore von Keuter, der ja verletzt war, glaube ich. Davor war die Dopingsperre, oder wenn ich es richtig auf dem Zettel habe.
Der hat 1,5 Jahre in etwa verloren, sonst wäre er übrigens nicht mehr da. Der war natürlich dann schon damals mit Dhaka der Nächste auf dem Weg in eine Top-Liga und dann, wie schon angesprochen, hat er diese Ausfälle, oder der hat einfach verloren, deswegen beginnt er jetzt wieder und inzwischen ist er von Adeyemi, von Žeško überholt worden, die ja jetzt auch schon weg sind, weil Žeško wechselt jetzt ja auch nach Leipzig nach dieser Saison, und dann ist er im Keuter für Salzburg hoffentlich dann wieder zur Stelle, denn man braucht natürlich in der kommenden Saison auch den einen oder anderen Stürmer, nachdem Okafor verletzt ist und dessen Zukunft auch noch offen ist, will man wieder halbwegs erfolgreich sein. Und Salzburg hatte die Ansprüche immer, auch in Österreich, die 2 Bewerbe zu gewinnen. Heuer ist es eh nicht mehr möglich, maximal einer. Und in der Champions League auch immer das Ziel, zumindest Dritte in der Gruppe zu werden und zu überwintern. Also Salzburg hat ja auch, wie jedes Jahr im Sommer, einen Umbruch. Und Kalt ist da schon ganz wichtig. Und das war auch übrigens ja den Sturm. Ein verdienter Sieg gegen Rapid war es, auch aufgrund des Eigenverschuldens, Ausschluss Cabaldo, dann am Ende auch etwas knapper. Mhm. Aber natürlich hat Salzburg den großen Vorteil, dass man es aus eigener Kraft schaffen kann. Nicht zu vergessen, Salzburg hat auch noch ein Sternchen, das heißt eine Punktegleichheit, weil ja zuvor abgerundet wurde und Salzburg eine ungerade Punktzahl hatte. Also bei Punktegleichheit wird Salzburg auf jeden Fall vorgereiht. Aber die haben sowieso auch das beste Vorfeld, das wäre es ohnehin egal. Aber ich will damit nur sagen, selbst wenn Salzburg und Sturm alle Spiele gewinnen und im direkten Teil Sturm gewinnen sollte, ist Salzburg aufgrund dieses Sternchens Meister.
2 Trainerfragen hätte ich noch. Ich habe ein Interview gehört von Guido Burgstaller nach dem Pokalfinale und da sagte er, naja, also Sturm macht halt einfach keinen Blödsinn. Die sind so gut eingestellt, dass die hinten genau wissen, was sie tun. Und okay, vorne haben sie halt auch mit Emega jemanden, der manchmal ein bisschen ungeschickt wirkt, wenn ich mir diese Frechheit erlauben darf, aber natürlich unfassbar schnell ist und unfassbar viele Chancen auch vergibt. Das muss man schon auch sagen. Aber die Mannschaft ist A, gut komponiert, weil viele Leute da sind. Du sprichst den breiten Kader ja an, aber weil sie eben offenbar auch einen Trainer haben mit Christian Ilzer, der wunderbar passt zu dieser Mannschaft, der aber auch Begehrlichkeiten weckt, sind wir uns sicher, dass Christian Ilzer im kommenden Jahr im Herbst noch Coach bei Sturm Graz sein wird, oder glaubst du, dass es so attraktive Angebote geben wird? Wir haben das mit Alfred ja auch schon kurz angesprochen, aber dass so attraktive Angebote kommen, dass Sturm und Ilzer sagen, Christian, versuch's woanders.
Na, ich glaube nicht, dass Sturm sagen wird, bitte Christian, versuch's woanders, sondern ich glaube, wenn der Fall eintritt, dass Christian Ilzer ein Angebot bekommt, das ihn interessiert, und da geht es zum einen vor allem um die sportliche Situation, also sprich, sag jetzt einmal, einen deutschsprachigen Club vielleicht, ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien ihn jetzt so interessiert, aber einen deutschsprachigen Club, bekommt, also Deutschland, Schweiz, wo er sagt, da kann er etwas bewirken. Und dann ist es natürlich auch das dreifache Gehalt vielleicht im Vergleich zum SK Sturm. Dann kann ich mir vorstellen, dass er sagen wird, er würde das gern machen. Also davon gehe ich sogar aus. Und dann wird Sturm sagen, was bekommen wir noch von dem Club? Und dann wird man sich einigen oder eben nicht. Also das ist ein normaler Vorgang, wie er ja tausendfach im internationalen Fußball vor sich geht, dass erfolgreiche Spieler und Trainer auch Begehrlichkeiten erwecken. Wenn dieses Angebot nicht kommen sollte, dann wird Christian Ilzer beim SK Sturm bleiben. Und ich würde sagen, es gibt Schlimmeres. Dieser Mannschaft ja auch zu, egal was jetzt passiert. Ja, wenn jetzt schon vielleicht die Meisterschaft passiert und man spielt Champions League, dann mag es sein, dass das vielleicht dann noch eher die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass er hundertprozentig bleibt, 99%, da muss wirklich schon ein Top-Angebot sein. Aber wenn der nicht der Fall ist, traue ich es ihm trotzdem zu und er sagt, okay, ich bleibe jetzt hier, dass er einen erfolgreichen Herbst hat. Und weil wir vorhin Salzburg angesprochen haben, Salzburg, Šeško geht weg, Seibald geht weg, es ist fraglich, was mit Okafor ist, es ist fraglich, was mit Köln ist, auch Pavlovic könnte möglicherweise den Verein verlassen, auch wenn Salzburg sehr daran interessiert ist, diese Innenverteidigung zu behalten. Wenn ich dann sehe, was aus Liefering nachkommt, da sind 2, 3 sehr gute Spieler dabei, aber das wäre dann schon, da ist dann schon ein Risiko, sage ich einmal. Das ist ja jetzt ohnehin schon gegeben, sonst würde es ja jetzt auch nicht in der Meisterschaft spannend sein. Also es ist schon fraglich, wie sich Salzburg auch in der kommenden Saison aufstellt. Das ist nicht so einfach. Und dann könnte ich mir beim SK Sturm, wo wahrscheinlich 1, 2 Abgänge sein werden, aber Andi Schicke auch schon auf diesen Positionen Überlegungen hat, könnte ich mir vorstellen, dass Sturm da eher konstant bleibt und dann sehe ich im Herbst und in der kommenden Saison noch mehr Chancen, international auch, aber Österreich vor allem bezogen, erfolgreich zu sein und international Sturm eine Gruppenphase, und die wird man dann vielleicht auch mal überstehen und auch im Frühjahr dabei sein. Also für Christian Ilzer, sage ich mal so, sind 2 Optionen unter Anführungszeichen und beide könnten angenehm sein, ne? Sowohl ein neuer Verein, aber ich glaube, beim SK Sturm auch.
Ich bin zu Tränen gerührt übrigens, dass zum Beispiel das Spiel am Sonntag, ist es glaube ich, gegen Austria Klagenfurt schon als ausverkauft vermeldet wurde. Ich werde auf meine alten Tage jetzt noch mehr. Es ist natürlich noch
weit. Gegen Klagenfurt.
Gegen Klagenfurt, ja, oder? Spielen sie am Sonntag?
Nein, das liegt an Klagenfurt.
Das liegt an Klagenfurt. Naja, das ist klar. Das ist klar. So viele Kärntner kommen über die Park rüber. Also ich bin noch weit von der Euphorie entfernt, die ich damals für die Hubert Kulmer, Bojo Bakota, Zvonko Breber Jahre hatte. Kulmer mochte ich nie, aber Bakota und Breber gerne. Dann natürlich das Hoch mit Ivica Osim, Vastic, Haas Reinmeier, was Wahnsinn war. Aber ich nähere mich schon langsam wieder an, weil ich das einfach ziemlich lässig finde. So, und die letzte Frage aber, und so haben wir begonnen, Martin, als du noch gar nicht am Start warst, aber wenn man mit Martin mal off-air redet, dann denkt man sich, der ist so gut vernetzt, der weiß alles, aber er darf natürlich nicht alles sagen. Oliver Glasner, wie viel Spekulation lässt du zu, wie viel Spekulation lässt du uns teilhaben, wo Oliver Glasner im kommenden Jahr tätig sein wird, und denkst du, und das ist natürlich, kann nur ein qualified guess sein, dass Oliver Glasner möglicherweise jetzt schon weiß, wo er im kommenden Jahr am Start sein wird?
Also, das kann sein. Soweit kann ich es nicht beurteilen. Was ich mir sehr wohl auch erkennen kann oder was ich mir auch dadurch auch zurechtlegen kann, ist die Argumentation, die folgen kann, die du da hier aufstellst, nämlich, dass es natürlich Optionen gibt für einen Trainer, der sowohl bei Wolfsburg als auch bei Frankfurt erfolgreich gearbeitet hat und deswegen mit Sicherheit für ihn Möglichkeiten sich und Tore und Türen öffnen. Der Punkt ist, bei Frankfurt, und das hat man ja auch gesehen, war natürlich nach dem Europa League-Sieg schon eine sehr enorm hohe Erwartungshaltung und ein Kader, der dann trotzdem, sage ich einmal, limitiert ist und limitiert nicht falsch zu verstehen, im Vergleich zu den Mannschaften, die da auch noch um die Europacup-Plätze spielen. Wenn es dann auch noch Ausfälle gibt, dann ist das alles andere als einfach. Und dann ist es natürlich auch für einen Trainer nicht so einfach, da auch vielleicht immer die richtige Moderation zu finden. Nichtsdestotrotz besteht ja die Chance sogar noch, den Pokal zu holen. Und dann würde ich sagen, dann hat er auch dort ein erfolgreiches Kapitel abgeschlossen. Wenn es so sein sollte, 2 Saisonen, 2 Titel, auch wenn der Gegner mit Leipzig natürlich ein sehr schwieriger ist. Also ich will damit sagen, für Glasner, glaube ich, gilt das wie für Ilzer. Er hätte wahrscheinlich auch in Frankfurt weitergemacht, aber da waren eben die Missstimmungen und die atmosphärischen Probleme jetzt am Ende dann doch schon zu groß. Aber es gibt für ihn eben auch Optionen. Und das ist halt so. Wenn einer sehr erfolgreich ist, dann hat er auch Möglichkeiten, woanders erfolgreich zu sein.
Da sind wir gespannt. Martin, ich danke dir herzlich, aber natürlich auch an dich die Rausschmeißerfrage am Wochenende. Wirst du in Wien sein, sprich im Studio, oder wirst du ein Spiel kommentieren? Möglicherweise sogar mehrere.
Nein, ich bin noch am Wochenende in der Vorbereitung, weil nächste Woche Mailand, Rückspiel Milan gegen, Inter gegen Milan, so heißt es dann, ja. Also Kommentator vor Ort, und am Mittwoch Champions League Moderation Manchester City gegen Real Madrid. Also das sind meine nächsten Aufgaben.
Da soll nichts Schlechteres kommen. Martin, ich bedanke mich.
Würde ich auch sagen.
Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 609.
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Big Show 609. Weiter geht's mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen jetzt.
Ich habe im SID Newsfeed gelesen, Frankfurt hofft nicht auf eine Wildcard, sondern plant für Liga 2, oder nein, so war es, glaube ich, geschrieben, spekuliert nicht mit einer Wildcard, sondern plant für die Pro A. A, glaubst du das? B, ist es sicher, dass Frankfurt absteigt? Wer steigt auf? Fill us in, please.
Ja, Frankfurt steigt ab, Bayreuth steigt ab, das sind die beiden sportlichen Absteiger aus der BBL. Die Sache mit der Wildcard wird sich in dieser Saison nicht so darstellen wie in den vergangenen Jahren immer wieder mal, da wir genügend Anwärter haben aus der zweiten Liga, der sogenannten Pro A, die aufsteigen wollen. Da haben allein 7 Teams ihr Interesse angemeldet und Lizenzunterlagen eingereicht. Genau. Und da... Bist du noch da, Jens?
Ich bin da, ich höre dir ergriffen zu, ja.
Ja, komischerweise, ach, eventuell mein Vater versucht mich jetzt auch zu erreichen über Skype, sehr lustig. genau, und es gibt mehrere Teams, die da Anwartschaften haben. Da laufen gerade die Playoffs, die Aufstiegs-Playoffs, ist man jetzt im Viertelfinale. Teams, die gute Chancen haben aufzusteigen, Raster Fechter, ja, kennen wir schon, alte Bekannte aus der BBL. Die Tigers aus Tübingen sind da im Rennen. Gießen, dann auch die auch von früher noch bekannten Artland Dragons aus Quakenbrück. Also wird interessant, wird spannend. Und ja, also meine Favoriten sind Vechta und Tübingen, aber da muss man mal abwarten.
Hat sich da irgendwas geändert im Lizenzierungsverfahren, dass es in diesem Jahr offenbar keine Probleme gibt, dass die Liga da auf 18 Mannschaften kommt? Ist die Schwelle ein bisschen niedriger geworden? Gibt es mehr Mäzene? Weil es gab ja Jahre, wo das wirklich schwierig war.
Ja, nein, es ist eigentlich nicht einfacher geworden. Also man hat ja während der Corona-Zeit die Anforderungen runtergefahren, was den Mindestetat angeht. Der Mindestetat, den man nachweisen muss, sind 3 Millionen Euro. Das hat sich aber nach meinem Wissen wieder zurückentwickelt, also zu den Standards, die man vor Corona hatte. Eigentlich ist es schwieriger geworden für die Vereine, weil die wirtschaftliche Situation sich doch etwas anders darstellt. Es ist, ja, es sind sehr viele positive Tendenzen da, was die Zuschauerzahlen angeht. Da hatten wir dann auch nach Corona so ein paar Schwierigkeiten, die Hallen generell in vielen Sportarten wieder voll zu kriegen, weil die Leute sich es ja so ein bisschen bequemer gemacht haben einfach, ne, und von zu Hause geschaut haben und dann doch nicht mehr gingen oder beziehungsweise auch aufgrund von persönlichen Sparmaßnahmen, Thema Heizkrise, Inflation, dann doch vielleicht mal an der einen oder anderen Eintrittskarte gespart haben, aber ja, scheinbar ist die Situation doch wieder etwas entspannter und ja, wir haben natürlich Mäzenatentum in der Pro A, in der zweiten Liga. Also Vechta wird immer noch von einem Menschen gesponsert und getragen, der im Düngemittelhandel tätig ist in Niedersachsen und seit vielen Jahren dort tätig ist. Bremerhaven, ganz bekannter Sponsor, der und Mäzen, der über viele Jahre da das Sagen auch hat, also nicht nur das Geld gibt, sondern auch am langen Hebel sitzt. In Quakenbrück, meine ich, ist es ein Sponsorenpool geworden. Da gab es ja früher auch einen Mäzen. Aber ich meine, das ist ja ganz, ich finde es immer so ein bisschen vermessen zu sagen, dass dieses Mäzenatentum oldschool ist. Wenn man sich anschaut, wie manche Basketballvereine in der Euroleague geführt werden, und da zeige ich mit dem Finger mal Richtung Griechenland oder Türkei, das ist auch reines Mäzenatentum. Ja, also da ist gibt sicherlich auch mal hier und da Co-Sponsoren, aber wenn ich jetzt mir Olympiakos Piräus anschaue oder Panathinaikos Anadolu, das ist ein Familienunternehmen, die dahinter sitzen und da zig Millionen reinballern, das ist immer noch gang und gäbe.
Wenn ich an Atlant denke, an die Atlant Dragons, denke ich an zwei Personen. Natürlich an Stefan Koch.
Natürlich.
Natürlich. Und an David Holston.
Und an den einsamsten Bahnhof der Welt. Also wenn man da sonntags morgens um 8 Uhr vom Hotel zum Bahnhof läuft, hat man das Gefühl, also diese Erde ist doch nicht überall besiedelt. Also das ist der einsamste Bahnhof, den man sich vorstellen kann, ist in Quakenbrück an einem Sonntagmorgen um 8.
Wobei ich dir sagen muss, ich bin, glaube ich, an einem Donnerstagabend in Trier angekommen, so ungefähr 22 Uhr zum Davis Cup. Und Trier ist eine schöne Stadt, also bevor ich da hingefahren bin. Ich kannte das nicht, aber 10 Leute haben mir gesagt, älteste Stadt Deutschlands. Okay, ist eine schöne Stadt, aber ich komme dann um 22 Uhr an und dachte echt, wo bin ich hier? Weil es war, natürlich stehen dort Häuser, aber es war keine Sau auf der Straße, zu Fuß schon gar nicht, hier und da mal ein Auto auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel. I feel you, Michael, I feel you. Ja. Es geht am Sonntag los. Du sagst, die Leute sind bequem geworden, haben sich's von zu Hause angeschaut. Magenta Sport am Sonntag ab 15 Uhr. Michael, es geht los mit Alba gegen Ulm und ist die Headline dieser Playoffs, dass es eben kein Finale zwischen den beiden immer noch besten Mannschaften Alba und Bayern geben wird? Oder ist Bonn mittlerweile die beste Mannschaft?
Ja, also man muss momentan sagen, dass Bonn die beste Mannschaft ist. Das hat jetzt die reguläre Saison doch beeindruckend gezeigt. Die Mannschaft hat 32 von 34 Spielen gewonnen, zu Hause kein einziges Spiel verloren. Sie stehen im Final Four der Basketball Champions League, wo sie jetzt am kommenden Wochenende den Titel holen können. Sie haben sich auch gegen die Top-Clubs sehr, sehr gut verkauft und gewonnen. Da kann man jetzt nicht sagen, nur weil Bayern und Berlin Euroleague spielen, dass die besser sind als Bonn. Nee, also nach dem momentanen Stand der Dinge wird auch Bonn von vielen Experten als Favorit gehandelt, was die Meisterschaft angeht. Sie haben keine Einbrüche, sie haben Verletzungsprobleme herausragend aufgefangen. Die Mannschaft spielt wie auf einer Mission, also wahnsinnig feste Teamchemie, super homogen, ein extrem erfolgreicher Spielstil. Der MVP kommt aus dem Team, der Trainer des Jahres kommt aus der Mannschaft. Also die muss man wirklich ganz oben auf der Liste haben. Und tatsächlich, ja, sie werden, also Bayern und Berlin für den Fall, dass sie weiterkommen, werden im Halbfinale aufeinandertreffen. Und damit kann Bonn erst im Finale auf eins der beiden Teams treffen, hätte Heimvorteile in einem möglichen fünften Spiel. Wie gesagt, haben zu Hause noch keine einzige Partie verloren in dieser Saison. Also damit muss man in jedem Fall rechnen.
Thomas Isalo, du sprichst ihn an, den Coach. War ja letztes Jahr, glaube ich, auch Coach des Jahres.
Ja.
Warum ist er immer noch in Bonn? Und haben die Bayern schon die Fühler ausgestreckt? Weil es wäre so ein typischer Bayern-Move, oder? Du meinst ja auch, dass Trinkieri wahrscheinlich nicht mehr weitermachen wird und dann wird auch jemand wie Isalo genau das Beuteschema der Bayern.
Ja, da muss ich dir den Wind aus den Segeln
nehmen. Nein, bleibt Trinkieri, bleibt er.
Nein, Trinkieri geht und der neue Trainer steht auch schon fest, das ist Pablo Laso,
okay,
der bis zum letzten Frühjahr Real Madrid gecoacht hat, über viele Jahre, weit über 10 Jahre der Headcoach war von Real Madrid. Der ist dann Ende der letzten Saison aus gesundheitlichen Gründen erstmal zurückgetreten. Er hat es kurzzeitig an der Pumpe, ist aber wieder fit. Und eine ganz spannende Geschichte, weil eigentlich passt ein spanischer Coach, der noch nie außerhalb von Spanien gecoacht hat und eigentlich so extrem für Real Madrid steht, gar nicht in das Profil der Bayern, die sich ja eher an anderen Basketballstilen immer orientiert haben, also mehr aus dem aus der alten jugoslawischen Basketballschule. Ja, aber scheinbar gibt es da eine Überlegung, dass es in den letzten Jahren generell in Europa und auch in Deutschland, die Berliner spielen eher die spanische Variante, haben mit Aito und González ja ganz klar auch in den letzten Jahren spanische Trainer gehabt, den erfolgreicheren Basketball. Und da versucht man es mal auf die Art und Weise. Also finde ich super überraschend, aber gut, zeigt, dass die Herrschaften dort, ich will nicht sagen, dazugelernt haben, das wäre jetzt ein bisschen vermessen, aber einfach mal die andere Richtung gehen wollen. Isalo selber, warum er noch in Bonn ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also er wird sicherlich im Visier haben, dass er auch mal Richtung Euroleague gucken wird, aber zum einen ist er noch relativ jung und zum anderen happy wife, happy life. Er ist verheiratet mit 3 Kindern, die Frau und die Kinder fühlen sich wohl extrem wohl
in Bonn. Wahnsinn.
In Bonn, ja.
Wie tief müssen die Ansprüche sein? Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt.
Ja, das im Rheinland kann man schon nett wohnen. Er spielt international, das sicherlich ist ihm sehr wichtig. Also er hat ja dieses Jahr mit Bonn die Champions League gespielt und spielt sie immer noch. Ich glaube nicht, dass er den gehetzten Schritt unbedingt jetzt direkt machen muss. So Fenster für Teams, die Euroleague spielen, das tut sich ja auch nicht mal so eben auf. Das ist begrenzt auf 18 Mannschaften. Und da musst du dir schon mal erstmal ein gewisses Profil auch erarbeitet haben. Wenn er jetzt die Champions League gewinnt, hat er natürlich eine Sache in seiner Vita stehen, mit der er perfekt vor die Tür gehen kann. Nach meinen Infos bleibt er aber nächstes Jahr noch in Bonn und geht mit den Bonnern da noch den nächsten Schritt. Ich finde das natürlich super. Also er ist sicherlich mit der Hauptverantwortliche für den Umschwung in Bonn. Er steht ja auch für einen besonderen Spielstil, also das, was Isalo macht, das machen mittlerweile auch mehrere, das ist jetzt auch kein, der hat das auch nicht erfunden, aber mit diesen kleinen Guards super schnell Basketball zu spielen, viel Ballbewegung, viel Rennerei, so würde ich es mal einfach nennen. das ist so ein bisschen alles auf seinem Mist gewachsen in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren in der BBL. Und ja, wie gesagt, also der ist ja noch jung, also der in 10 Jahren wird er sicherlich mal irgendwo Euroleague coachen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also er hat einen herausragenden Ruf und aber er macht das eben unaufgeregt. Also das ist hat schon Hand und Fuß, ne? Also er ist nicht einer, der sich so in den Vordergrund drängt, sondern der zeigt wirklich, was er kann und hat Erfolg. Und macht den zweiten Schritt nicht vor dem ersten. Das ist schon gut.
Welchen Schritt macht Trinchieri? Weiß man das schon? Weißt du? Du weißt das schon?
Es wird spekuliert, dass er zu Bologna geht, Virtus Bologna, nach Italien. Er war auch bei Real Madrid im Gespräch, aber da soll wohl der jetzige Trainer von Bologna, Sergio Scariolo, der Trainer auch der spanischen Nationalmannschaft, also Europameister, hingehen zu Real, dann wäre der Posten in Bologna frei. Bologna ist in Italien, Trinchieri ist Italiener. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er da den Platz auch einnimmt. Ja.
Also, Alba spielt gegen Ulm, Oldenburg spielt gegen Ludwigsburg, die Bayern spielen gegen Göttingen und Bonn spielt gegen Chemnitz. Von der Idee her müsste ja Oldenburg gegen Ludwigsburg, glaube ich, das spannendste Matchup sein. Du freust dich auf alle vier oder gibt's eines, wo du sagst, okay, Aufmerksamkeit bitte, alle, die es interessiert?
Nee, also Playoffs, also ich glaube nicht, dass es jemals schon eine Playoff-Runde gab, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber ein blödes Duell. Also es geht bei null los, wenn Bonn das erste Spiel, also Bonn spielt jetzt am Wochenende, wie gesagt, in Malaga das Final Four. Wäre Freitag, spielen sie das Halbfinale, Sonntag spielen sie das Finale, wenn sie sich dafür qualifizieren und müssten dann am Mittwoch zu Hause gegen Chemnitz spielen. Also das musst du dann auch erstmal hinbekommen, egal wie dieses Wochenende ausgeht in Spanien, ob sie es nun gewinnen oder verlieren, dann auch direkt wieder ready zu sein. Wenn du das Spiel 1 verlierst, hast du schon mal ein klitzekleines Problemchen. Ne? Also das, und Chemnitz war zuletzt auf dem aufsteigenden Ast. haben gute Spiele in der Schlussphase der Saison hingelegt. Bei den Bayern natürlich ganz spannend, die sind komplett von der Rolle, also wirklich.
Wirklich? Komplett, also nicht irgendwie einfach nicht ernst genommen und jetzt haben sie sieben Sachen also wieder beieinander.
Sie haben natürlich auch Verletzungsprobleme, zwei ihrer wichtigsten Spieler mit Lucic und Hunter fallen für den Rest der Saison aus. Das sind zwei Spieler, die sehr, sehr stark diese Siegermentalität verkörpert haben, also eigentlich die beiden Top-Leute in der Hinsicht. Kapitän Lucic und Hunter soll so ein bisschen der Vocal Leader, wie sagt man auf Deutsch so schön, also irgendwie der Anführer in der Kabine sein, nicht dabei. Göttingen hat jetzt auch nicht wahnsinnig stark in der Schlussphase gespielt, aber die können da schon in jedem Fall mal ein Spiel klauen. Bei Berlin gegen Ulm auch das gleiche. Berlin jetzt zum Ende der Saison, ja, jetzt ein Kollege von mir genannt, Larifari Basketball gespielt. Mhm. Ulm in Topform, was sie allerdings jetzt auch seit 2-3 Wochen nicht mehr waren, nachdem sie sehr unglücklich im Eurocup-Viertelfinale ausgeschieden sind. Eine sehr, sehr unbequeme Mannschaft mit aus meiner Sicht dem besten Verteidiger der Liga, mit Bruno Caboclo, dem Center, unangenehm zu spielen. Und Oldenburg-Ludwigsburg, gut, die beiden haben dreimal in dieser Saison gegeneinander gespielt. Alle drei Spiele hat Oldenburg gewonnen. Ludwigsburg gefällt mir momentan überhaupt nicht. Da ist wenig Struktur drin. Das ist alles immer ein ziemliches Durcheinander. Bei Oldenburg fehlt allerdings ein wichtiger Spieler mit Alen Pjanic, der verletzt ist. Also alle vier Serien haben so ihre Gründe, warum sie auch knapp werden können oder auch eine Überraschung beinhalten können. Also ich freue mich auf alle vier.
Ja. Abschließende Frage, Michael. Es gibt ja diesen Film, den ich jetzt ein bisschen versäumt habe, weil er nur noch in kleineren Kinos kommt, nämlich der Film über im Grunde genommen Michael Jordan. Das ist ein Nike-Commercial, glaube ich, ein großes geworden. Ja. Ich habe aber erstaunlich gute Kritiken drüber gelesen. Was hast du gehört? Hat ihn schon jemand aus deinem Bekanntenkreis gesehen? Weil ich glaube, gestern gesehen zu haben, dass er auch demnächst auf Amazon Prime kommen wird.
Ja. Also lustig, dass du das ansprichst, weil ich wollte ihn gestern mir angucken, aber über Stream. Also ich hatte jetzt hier irgendwie keine Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Und habe auch gesehen, dass er demnächst bei Amazon zu sehen ist und dass er aber gar nicht in diesen Bewertungen, jetzt IMDb oder Rotten Tomatoes, jetzt gar nicht so wahnsinnig gut wegkommt. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein riesen Werbefilm für Nike ist. Aber anschauen werde ich ihn mir wahrscheinlich
nicht. Ich kann halt Ben Affleck nicht, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Sorry, Ben Affleck als Phil Knight. Ich kann ihn als gar nichts ernst nehmen. Der war schon in Good Will Hunting, okay, kriegen sie den Oscar dafür, aber ich fand, das ist einfach ein schlechter Schauspieler, der guten Filmen mitspielt. Ja.
Laut Gwyneth Paltrow ein exzellenter Liebhaber, der technisch exzellent im Bett ist, war gestern, vorgestern zu lesen.
Nein.
Also, da kannst du jetzt dein Kopfkino für die nächsten Wochen und Monate, wenn Affleck siehst, auch nicht mehr ausschalten, vermutlich.
Da setze ich doch meine Brille gleich wieder ab. Und ich wusste gar nicht, dass Gwyneth Paltrow und Ben Affleck ein Paar waren. Aber das lernt man halt nur mit Michael Körner.
Vor der Chris Martin-Zeit.
Ah, die ist ja auch schon vorbei, die Chris Martin.
Ja, die ist schon lange vorbei, ja.
Und übrigens Chris Martin, also wir waren jetzt ganz, mein Sohn und ich waren jetzt ganz fix und fertig, dass diese DHL-Werbung wieder zurück ist. Wir dachten, wir hätten es schon überstanden von dieser Truckfahrerin, die dann nahtlos übergeht in Chris Martin. Aber das ist eine ganz andere Story. Michael, ich danke dir. Big Show 609.
Wir reden gar nicht über den Ocean Race?
Noch nicht. Nächste Woche dann bitte.
Ah,
ja, hallo, hier ist der David Storl und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, weiter geht's mit dem Motorsport. Also eines ist sicher, in München regnet es diesen Donnerstag durch. Wie ist es in Tübingen? Ja, gar nicht so weit weg entfernt von München, Stefan der Voice Heinrich.
Es ist, glaube ich, dieselbe geografische Höhe. Insofern ist es bei uns ähnlich Mist. Und leider nicht so schön wie am vergangenen Wochenende für Eddie in Monaco.
Das erstens. Und B, wie ist die die Lage in Bremen, die hast du wenigstens ein bisschen, wenigstens die Möglichkeit, hättest du die Möglichkeit, mit dem Motorrad rauszufahren?
Ja, die Möglichkeit hätte ich. Ich war heute Morgen auch schon mit dem Fahrrad unterwegs, denn stark. Heute Morgen war Sonnenschein, im Moment ist es allerdings bedeckt, aber kein Regen. Ich bin mal gespannt, ob sich das, wenn ich gleich losfahre, so weiterhält, denn am Wochenende steht die IDM am Sachsenring mit dem Saisonauftakt an. IDM-Saisonstart mit unserem Stream, freue ich mich sehr drauf. Sachsenring war ich auch länger nicht, freue ich mich auch drauf, bin mal gespannt.
Ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, und wir kommen gleich zur Formel E, aber The Voice, ich habe den Eindruck, alle starten, nur die DTM nicht. Ich weiß, es geht, glaube ich, am 24. los, aber es ist zu spät, The Voice, wenn ich mal eine konstruktive Kritik anbringen darf, oder nicht?
Nein, glaube ich nicht, denn man muss die Umstände sehen, dadurch, dass tatsächlich Gerhard Berger ja erst Ende November letzten Jahres tatsächlich Konkurs angemeldet hat, oder Insolvenz, um genauer zu sein, für die ITR, und ADAC das übernehmen musste, plus die Neuverhandlung sämtlicher Verträge mit Veranstaltern, mit Fernsehsendern, mit Sponsoren, war völlig klar, man braucht ein bisschen Zeit. Man muss den Teams Zeit geben zur Vorbereitung, man muss den Sponsoren Zeit geben. Inzwischen ist alles in trockenen Tüchern, wir haben ein super Starterfeld. Es war richtig, das Ende Mai auf Ende Mai zu verschieben, denn jetzt sind wir tatsächlich sortiert. Es wird ein sehr, sehr gutes Feld sein. Wir wissen, wer die Fernsehübertragung macht. Eddie wird wieder mit dabei sein mit seinem Sender. Insofern hat man wirklich die Zeit dringend gebraucht. Aber du hast recht, in den nächsten Jahren wird es sicherlich früher losgehen.
Ja, okay. Vielleicht kommen wir noch zur DTM zurück, aber zunächst mal nach Monaco. Und Eddie, wenn man sich das Podium ansieht, es war eine extrem englischsprachige Angelegenheit. Nick Cassidy vor Mitch Evans und Jake Dennis. Wie war es vor Ort? Wie hat es dir gefallen? Was war das Highlight aus persönlicher Sicht?
Ich war längere Zeit nicht in Monaco und persönliches Highlight war, dass mir dann sehr schnell wieder einfiel, dass Monaco halt auch zum Arbeiten für TV-Journalisten das Rennen der langen Wege ist. Laut dem Tracker von unserem Produktionsleiter Kai Salzmann sind wir innerhalb von 3 Tagen 52 Kilometer gelaufen, um von A nach B zu kommen. Das liegt halt auch daran, weil eben halt öffentliche Straßen gesperrt werden und man nicht über den kürzesten Weg nehmen kann, der normalerweise anstehen würde. Nein, Highlight war definitiv diese neuseeländische Dominanz. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Da sind wirklich Nick Cassidy und Mitch Evans die Männer der Stunde. Also ich will das jetzt nochmal ein bisschen runterbrechen von dem britischen Podest. Die Neuseeländer, die neuseeländischen Motorsportfans, ich weiß gar nicht genau, wie populär die Formel E da ist, die haben große Wochen so oft hintereinander weg, habe ich die neuseeländische Hymne noch gar nicht gehört. Ja, und das Highlight an sich war definitiv Monaco, der Stadtkurs. Saint-Evot, Mirabeau, Schwimmbadkurve, Raskas, diese Geschichten zu spüren, zu erleben, darüber zu laufen, beim Trackwalk im öffentlichen Straßenverkehr und dann das einmalige Flair von Monaco, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und ich hatte das Gefühl, auch auf den Rängen, die Tribünen waren voll, viele Prominente waren da, von Alexander Zverev über die Geissens bis hin zu diversen Fußballstars. Das ist eben Monaco und ich glaube, die Formel E passt da sehr, sehr gut hin. Und letztendlich haben wir auch wieder mal ein Rennen gehabt, wo wieder mal, obwohl man ja in Monaco eigentlich kaum überholen kann, sehr, sehr viel überholt wurde. Und dass es am Ende dann hinterm Safety Car zu Ende ging, ja, das war so ein bisschen dem Pech der Deutschen auch geschuldet. Also Maximilian Günther ist dann den Tiptim hinten draufgefahren, das war sicherlich auch sein Fehler. Aber gar nicht lief es das gesamte Wochenende für den bis Monaco WM-führenden Pascal Wehrlein. Der hat zwar am Ende noch einen Punkt bekommen für Platz 10, aber auch nur, weil Sam Bird bestraft worden ist. Besonders leid tat es mir für Nico Müller, der mit ramponiertem Abt Cupra das Kunststück fertiggebracht hatte, in den Top 10 zu liegen. Ja, und der ist dann in der Saint-Evot, also in Kurve 1 von Sam Bird aus meiner Sicht, ziemlich dämlich abgeschossen worden. Und da war es dann leider nichts mit Punkten für Abt Cupra. Aber insgesamt Highlight einfach Monaco. Das ist einfach einmalig. Das gibt's nur einmal auf der Welt.
Ist das wichtig und richtig, The Voice, dass man eben auch die eigenen Strecken entwickelt für die Formel E, aber dass man eben in Monaco auch fährt, was ja, ja, mit allem, was Eddie beschrieben hat, mit diesem ganzen Flair, schon irgendwie noch das, vielleicht nicht das beste, aber das wichtigste Rennen, auch in der Formel 1 ist.
Ja, ist überhaupt gar keine Frage. Diese Kombination ist absolut richtig, zumal ja tatsächlich seit 2 Jahren jetzt auch der Formel-1-Kurs gefahren wird. Also da sich zu präsentieren, gelingt nur ganz wenigen Rennsälen überhaupt, denn man muss ja die gesamte Stadt anhalten und absperren. Dieser Aufwand, der getrieben wird, über Wochen vorher schon Aufbau der Tribünen und dergleichen, ist schon gigantisch. Und wenn man da fahren darf, dann sollte man dringend da fahren. Die Formel E hat das von Anfang an auch richtig gemacht. Nun sind ja, wir haben in diesem Jahr diverse neue Rennstrecken ja auch schon gehabt. Nun ist der Wechsel ja Teil der DNA, dass man immer wieder auch neue Städte aussucht und neue Pisten präsentiert. Aber ein paar Säulen sollte man halten. Monaco ganz sicherlich ganz wichtig als eines der Saisonhöhepunkte. Und Tempelhof war ja auch seit der Beginn der Formel E von Anfang an immer mit dabei, gehört auch als Fixpunkt dazu.
Jetzt hatten wir, Eddie, du sagst ja auch selbst, Pascal Wehrlein ist nach Monaco als WM-Führender gekommen, hat einen überragenden Saisonstart gehabt, dann ein, zwei unglückliche Situationen. Kann man es an irgendetwas festmachen, warum er dieses Momentum verloren hat?
Also man kann es vor allen Dingen daran festmachen, dass die anderen extrem gut gearbeitet und aufgeholt haben. Also das haben wir ja zuletzt mit den Jaguar-Fahrzeugen gesehen. Nick Cassidy fährt einen Kunden-Jaguar bei Envision. Mitch Evans ist offizieller Jaguar-Werksfahrer. Also die haben ja schon seit einigen Rennen ordentlich aufgeholt. Aber was man für Sprünge machen kann, hat man am letzten Wochenende an den Nissan-Fahrzeugen gesehen. Mit Jake Hughes im McLaren, mit Sascha Fenestras im Nissan, auch mit Norman Nato im offiziellen Nissan, der das allererste Mal in die Duellphase im Qualifying eingezogen ist. Da hat es ein Software-Update gegeben bei Nissan und schon waren die absolut bei der Musik dabei. Solche Schritte wünscht sich jetzt für das nächste Rennen in Jakarta auch Pascal Wehrlein für Porsche. Dass das geht, hat die Konkurrenz gezeigt. Bei Porsche ist da so ein bisschen Stillstand eingekehrt, ist so ein bisschen mein Gefühl. Und man hat den Vorteil, den man zu Saisonbeginn hat, so ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber, dass man mit dem Porsche aufs Podest fahren kann, hat ja der dritte Jake Dennis gezeigt, denn auch der fährt den Avalanche Andretti Kunden Porsche. Das ist Porsche Technik, das ist das gleiche Fahrzeug, was Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa einsetzen. Also von daher, das geht schon, man muss es nur zusammenbringen. Das ist eben aber an einem Tag, der so komprimiert ist wie der in Monaco, wo es dann gleich morgens um 7.30 Uhr mit dem ersten freien Training losgeht, schwierig. Da hatten die Porsche-Fahrzeuge dann keine Bremse in der ersten Viertelstunde, haben also direkt mal eine Viertelstunde freies Training verloren. Das macht es dann nicht einfacher. Es muss halt einfach jedes Detail passen. Das ist wie in anderen Rennsportserien auch so. Und da muss Pascal Wehrlein und die Porsche-Werksmannschaft dringend wieder zurück in die Spur.
Oder wie wir The Voice von Freddy Janke gelernt haben, der Null-Fehler-Job muss ran.
So ist es.
Das haben wir gelernt von ihm, oder?
Absolut, das ist sein Copyright. Das ist völlig richtig. Porsche hat das wunderbar gemacht, hat im Winter toll gearbeitet, aber jetzt haben die anderen aufgeholt. Allerdings Jaguar nicht komplett. Eddie hat ja gerade die Hauptprotagonisten genannt. Sam Bird wurde von ihm auch getadelt, völlig zu Recht. Der ist komplett neben der Spur, fährt einen der Werks Jaguar und seit einigen Rennen läuft's überhaupt nicht für ihn. Ich habe auch den Eindruck, dass der momentan echt verkrampft, ist seit Jahren dabei, hat enorme Erfahrung im Formelsport insgesamt, aber auch in der Formel E und da geht momentan gar nichts. Diese Aktion von ihm am Ende war völlig hirnlos. Sinnfrei, und das haben wir jetzt leider in diesem Jahr ein paar Mal von ihm schon gesehen. Ich würde sagen, sein Cockpit ist echt in Gefahr. Ich kenne ihn sehr gut, bin oft mit ihm persönlich auch zusammengekommen, ist ein super Typ. Hat auch die top klassische Jockey-Figur, hat den typisch britischen Humor, kann wunderbar auch reden, aber jetzt ist er, glaube ich, gerade etwas sprachlos über seine eigene Leistung. Was ich ganz gerne noch sagen würde, dass wir leider ja seit Sao Paulo, und da sind wir schon bei dir, lieber Jens, bei Sportradio Eddie und ich drauf eingegangen, nach wie vor das Problem haben, dass im Rennen, vor allem in der ersten Rennhälfte, immer ein Tempo gefahren wird, was gefährlich langsam ist. Deswegen hatten wir auch so wahnsinnig viele Überholmanöver. Seit Brasilien, 25. März, geht es jetzt also tatsächlich mit diesem großen Luftwiderstand der Generation 3 Autos, geht es tatsächlich so sehr ums Energiesparen in der Anfangsphase, dass alle sich weigern quasi, sich zu führen und lassen sich zurückfallen. Dadurch gibt es hinten natürlich eine Verklumpung. Also das heißt, Ziehharmonika-artig ist das Feld noch dichter beieinander. Es ist wahnsinnig gefährlich. Und man nannte deswegen Monaco auch so ein bisschen im Fahrerlager augenzwinkern Friedhof der Frontflügel. Es ist tatsächlich wahnsinnig viel passiert, nichts Großes, aber wir warten eigentlich leider drauf, dass mal was wirklich Gefährliches passiert. Wir hatten schon einige Handverletzungen, auch gebrochene Handgelenke in diesem Jahr in der Formel E, was auch mit dem neuen Lenkrad zusammenhängt, über das auch diskutiert wird. Aber es musste man müsste sich, glaube ich, von Seiten der Veranstalter mal was Neues überlegen, von Seiten der Formel E. Dieses extreme Sparen, was jetzt notwendig ist, dass du nur den Windschatten des Vorausfahrenden suchst und selbst nicht deinen Wagen in die freie Luft stellen willst, plus dann in der zweiten Rennhälfte wirklich Gas geben. Also das waren teilweise Rundenzeitunterschiede in Monaco von 5 Sekunden pro Runde zwischen der Anfangsphase und der Endphase. Das ist heikel, es ist gefährlich und ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist. Eddie, was meinst du?
Was tun, Eddie? Was tun vor allen Dingen?
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen selbstgemacht. Man hat ab Sao Paulo die Leistung der Autos, also das, was die Batterie leisten kann, reduziert. Auch um solche Sachen hervorzurufen, um mehr Überholmanöver zu kreieren. Dass das jetzt so künstlich passiert ist, das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Das gefällt mir auch nicht. Im Grunde genommen hat man ein Radrennen auf 4 Rädern kreiert, wo es wie bei einer Tour de France-Etappe ja auch 80% der Etappe darum geht, möglichst aus dem Wind zu bleiben, keine Führungsarbeit zu machen und dann am Ende zuzuschlagen mit der noch vorhandenen Energie in den Oberschenkeln. Sowas Ähnliches hat man hier bei der Formel E kreiert, aber so wie die das abfeiern, die Organisation mit den vielen Überholmanövern. So sind die anscheinend da ganz zufrieden mit. Ich bin da bei Stefan. Das ist nicht im eigentlichen Rennsport-Sinne, dass man da nicht freiwillig führen will, wenn man zum Beispiel von der Pole aus ins Rennen geht. Auch die Tatsache, dass ja zuletzt in unglaublich vielen Rennen der Pole-Setter keine große Rolle im Kampf ums Podest gespielt hat, spricht ein bisschen dafür. Da sollte man vielleicht nochmal neu drüber nachdenken und sich überlegen, wie man diesen Charakter doch wieder mehr in Richtung Racing bekommt. Das wäre mein großer Wunsch.
Wir gehen noch schnell eins weiter, vielleicht auch ein bisschen länger, nämlich zu den Zweirädern. The Voice am Wochenende, Le Mans, noch nicht die 24 Stunden, sondern die MotoGP dort zu Gast. Und mit am Start ist Marc Marquez und da kommt dann so nebenbei eine kleine Meldung. Naja, Marc Marquez, seine Strafe hat er eigentlich jetzt ja abgesessen. Ja, so ein bisschen, dünkt mich so ein bisschen wie in einen imaginären Bart reingemurmelt. Eine Hauptsache, er ist dabei. Und regt euch mal nicht so auf. Ist Marc Marquez zu Recht dabei? Und was erwartest du von ihm? Wir wissen ja um die Probleme der Honda. Die sind ja auch leidlich besprochen hier an dieser Stelle, die letzten Monate schon.
Ja, eigentlich sogar die letzten Jahre. Dass er trotzdem der Überirdische nach wie vor dieses Image hat, ist gar keine Frage. Ich hoffe, er wird sich nicht gleich wieder verletzen. Er kommt zurück, dass die Rennleitung da einen riesen Fehler gemacht hat und schon mehrfach nicht mit auch Transparenz und vor allem einer Regelmäßigkeit bei der Bewertung von ähnlichen Vergehen geglänzt hat. Da haben wir das ja im Grunde im Vergleich mit der Formel 1. Aber da haben wir tatsächlich auch die FIM und die Motorrad-WM-Rennleitung schon ein paar Mal kritisiert, das auch völlig zu Recht. Deswegen, weil sie einen Fehler gemacht haben, ist die Strafe aufgehoben. Das wird allerdings Marc Marquez jetzt nicht verärgern. Das Thema ist virulent. Jetzt in Le Mans, wo wir das in 1000. Motorrad-Grand Prix haben, also großes Jubiläum, mit einer großen Fahrerparade, auch mit über 2000 Motorrädern, gestern schon eingeläutet worden. Fabio Quartararo ist da unter anderem mit Johann Sarko tatsächlich auch schon durch die Stadt Le Mans mit ihm, mit den jeweiligen Rennmotorrädern gefahren, begleitet von Polizisten und vielen, vielen, vielen Fans. Das wird ein tolles Jubiläumsrennen. Wir gehen wieder davon aus, dass es ausverkaufte Hütte sein wird auf dem Circuit Bugatti. Es ist ja nicht die 24-Stunden-Rennstrecke, denn da werden Landstraßen für gesperrt. Das ist die permanente Rennstrecke, deswegen auch der Name Circuit Bugatti. Wir freuen uns, dass er wieder mit dabei ist, aber ich hoffe, dass der Marc Marquez so langsam erst reinkommt. Was in der Tat aktuell passiert, der Stefan Bradl hat das Kalex-Chassis jetzt wohl schon ausführlich getestet. Das wird noch weiter getestet. Solange das nicht da ist und die ersten Rückmeldungen sind tatsächlich auch von den Technikern von Honda so, dass das neue Honda-Kalex-Chassis tatsächlich eine bessere Rückmeldung gibt. Vor allem, was den Vorderreifen angeht. Was das Vorderrad angeht, das Hauptproblem aktuell für alle Teilnehmer in der MotoGP, dass du das Gefühl für ein Vorderrad entwickeln musst. Und das musst du richtig spüren. Da haben eine Menge Fahrer echt Probleme mit. Deswegen auch so viele Stürze schon in diesem Jahr. Das Problem der Honda ist also noch nicht gelöst, deswegen sollte Marc Márquez das relativ langsam angehen lassen, aber das ist eine relative Aussage. Yamaha strauchelt auch.
Stefan, ja, das ist eine relative Aussage. Ich sag direkt mal, Marc Márquez, die Streckencharakteristik in Le Mans könnte die Honda-Probleme so ein bisschen überspielen. Das ist ja eher so ein Stop-and-Go-Kurs. Da kommt dann wieder das Fahrerische zum Tragen. Also ich behaupte mal, dass Marc Márquez direkt in die Top Ten fahren wird und sich da auch das gesamte Wochenende über aufhalten wird.
Dann gib uns noch
klare Aussage. Ja. Also wir hoffen, dass er auf jeden Fall unverletzbar ist. Wir haben unter anderem dann auch mit dabei, weil es ja immer noch einige Fahrer gibt, anders als Marc, die noch nicht startfähig sind. Wir haben auch, und es freut mich auch sehr, weil er einfach ein super Typ ist, den Danilo Petrucci wieder mal mit dabei, der aktuell ja für Barney eine Superbike-WM fährt, der inzwischen Dakar gefahren ist für KTM, der die amerikanische Superbike-Meisterschaft gefahren ist seit seinem Abschied aus der MotoGP Ende 2021, damals das letzte Rennen Valencia. Der hat den Frankreich Grand Prix schon mal gewonnen. Jetzt tatsächlich ist er mit dabei und wird eine Werks Ducati fahren. Er wird da einfach auch nur Spaß haben wollen. Guter Typ, super mit dabei. Aber wir werden, glaube ich, gerade in Le Mans, Eddie, ein bisschen mit Fabio Quartararo oder für Fabio Quartararo die Daumen halten. Das ist eine seiner Lieblingsstrecken. Auch dort vielleicht ein paar der Probleme, die Yamaha ja definitiv und eindeutig jetzt seit eineinhalb Jahren an den Tag legt. Vielleicht wird die aufgrund des Kurs, der Kurscharakter auch nicht ganz so wild sein. Aber eigentlich hat er keine Chance. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, glaube ich, einige der Experten, dass der Reihenmotoren, Yamaha ist nach dem Rückzug von Suzuki die einzige Firma, die in der MotoGP noch einen Vierzylinder Reihenmotor einsetzt, dass die am Entwicklungsende ist und dass die da was ändern müssen.
Ja, da gebe ich dir völlig recht, aber das Gleiche, was ich über Marc Márquez und Honda gesagt habe, mit der Streckencharakteristik, Le Mans, das könnte auch die Probleme der Yamaha so ein bisschen wegkaschieren. Fabio Quartararo, der wird da vor französischem Publikum sowieso super motiviert sein. Und du hast Danilo Petrucci erwähnt. Le Mans, da fallen mir natürlich sofort Regenrennen ein. Und der Wetterbericht ist auch fürs kommende Wochenende sehr, sehr gemischt. Nicht nur bei mir am Sachsenring, bei der IDM Superbike, sondern auch in Le Mans. Und da fallen mir sofort direkt mal drei Protagonisten ein, die sich darüber freuen. Und alles Liebhaber der Strecke in Le Mans. Jack Miller auf der KTM, nach der zuletzt ja großartigen Leistung von KTM, da garantiert Siegkandidat. Das gleiche gilt für Brad Binder, seinen Teamkollegen, und eben auch für Danilo Petrucci, auch wenn er jetzt ein bisschen in der Superbike-WM geparkt war. Er ist jetzt Ersatzmann für Enea Bastianini, der kann das, der hat das Vertrauen der Ducati-Mannschaft. Und wenn es dann nass sein sollte, dann werden wir von Danilo Petrucci ebenfalls ein Feuerwerk erleben. Ja, und eins wollen wir ja auch nicht vergessen, Jonas Folger, viel gelobt von Piet Beirer und von KTM zu Recht, weil er das Motorrad weiterentwickelt, weil er das Motorrad heile gelassen hat, weil er seinen Rückstand verringert hat. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, damals war er 15, sein allererstes Podest noch zu 125er Zeiten. Das fand wo statt? Na, in Le Mans fand das statt. Und damals haben wir ihm dann von Sport 1 eine Flasche Champagner kaufen wollen, weil er im Training schon gut war, bis uns dann auffiel, Mann, der ist ja noch nicht mal 16, der ist ja noch 15. Also haben wir den Champagner dann erstmal weggelassen. Also auch Jonas Folger hat gute Erinnerungen an die Rennstrecke in Le Mans und ich werde da mit einem Auge vom Sachsenring aus natürlich immer hingucken und ich bin wirklich mal ganz gespannt, was da passiert.
Wir auch. Am Wochenende also aber IDM und da freuen wir uns schon drauf. Eddie wird den Stream kommentieren. Wir machen eine kurze Pause. Danke Eddie und dann geht's weiter hier mit der Formel 1.
Hey guys, it's Michaela Schifrin and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 609, der Formel 1 Teil steht an und es gibt einiges zu diskutieren nach dieser zweiten Austragung eines Formel 1 Rennens in Miami und die Runde ist groß, der Voice ist dabei geblieben, dazugekommen sind von Formel1.de, motorsport.com zum einen Stefan Ehlen, servus Stefan.
Hallo in die Runde.
Und der Chefredakteur von Formel1.de, Christian Nimmervoll, servus Christian.
Servus Jens, hallo zusammen.
Der Christian hat vor einer Woche, glaube ich. Und wir haben es auch diskutiert in unserer kleinen Runde hier, Spannung angemahnt in der Formel 1 und hat sinngemäß gemeint, naja, also jetzt schon zu sagen, Max Verstappen wird garantiert Weltmeister, Das wäre absolut zu früh. Dann verpasse ich das Qualifying, sehe, wie Stefan Ehlen auf Facebook die ersten 6 des Trainings postet und denke mir, naja, da hat Christian immer voll recht und Stefan Ehlen gibt ihm recht mit diesen ersten 6. Und dann gewinnt Max Verstappen in einer Art und Weise diesen Grand Prix. Kann man sagen, ein bisschen Glück gehabt, weil er mit den harten Reifen losgefahren ist. Aber was hast du zur Festigung deiner These zu sagen, Christian Nimmervoll, dass das Weltmeisterschaftsrennen doch ein spannendes werden könnte?
Also grundsätzlich, Jens, habe ich meine Meinung nicht geändert, dass wir sehr vorsichtig damit sein sollten, nach 5 von 23 Rennwochenenden, die wir eben quasi für erledigt zu erklären. Ich bin ein gebranntes Kind, weil wir 2022, als Leclerc mit, ich glaube, 46 Punkten Vorsprung in Führung lag, schon gesagt haben, das wird ganz schwierig zu gewinnen für Max Verstappen. Und am Ende hatte er dann 150 Punkte Vorsprung. Also daraus habe ich meine Lektionen gelernt. Dazu kommt, dass Red Bull ja nach wie vor diese Handicap-Regel hat. Ja, also sie dürfen, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen, deutlich weniger Windkanal- und CFD-Ressourcen investieren im Verlauf der Weiterentwicklung dieses Jahr, als das zum Beispiel am anderen Ende des Spektrums Aston Martin darf. Also ich glaube nicht, dass die Luft komplett raus ist, aber diese Demonstration in Miami, insbesondere von Verstappen, der auch Perez wirklich deklassiert hat an dem Wochenende, hat natürlich schon meine Theorie nicht gestärkt, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. Ich glaube, dass die nächsten Rennen jetzt tatsächlich uns noch deutlichere Impulse in die eine oder in die andere Richtung geben werden, weil nämlich Ferrari ja angekündigt hat, dass sie die Aerodynamik überarbeiten für das nächste Rennen in Imola. Mercedes hat dieses erste große Update angekündigt, wo Toto Wolff gesagt hat, da nehmen wir jetzt mal die ganze Fragezeichen raus aus dem Paket. Also bei beiden Teams, glaube ich, haben wir so ein bisschen Weichenstellungen für den Rest der Saison unmittelbar vor uns. Und nach Imola denke ich, dass wir dann schon sehr, sehr viel schlauer sind, was den weiteren Verlauf angeht.
Okay, dein Wort in unserem Ohr. Stefan Ehlen, ich habe mir alles angeschaut. Also ich war am Second Screen war ich mit Tennis, aber ohne Kommentar und habe schon die erste Stunde mir angeschaut, die Vorberichterstattung, was ich normalerweise nie mache in Miami. Und ein Star nach dem anderen gibt bei Peter Hardenacke eine Wortspende ab. Leider Roger Federer hat entweder keine abgegeben oder habe ich ihn versäumt. Und dann kommt diese Fahrerpräsentation und ich denke mir, nee, das gibt's nicht, das muss eine Aufzeichnung sein. Das kann doch nicht sein, dass 20 Minuten bevor dieses Rennen losgeht, die Fahrer nicht mit ihren Renningenieuren sprechen oder nicht schon in ihrem Auto sitzen, sondern dann nochmal präsentiert werden. Aber es war offenbar live und ich habe danach niemanden gehört, der das geil gefunden hat. Hast du jemanden gefunden, Stefan Ehlen, und wie hat's dir gefallen?
Da kannst du gleich den Christian dazu befragen, ich glaube, er fand's ganz nett.
Okay, gut.
Ansonsten muss ich sagen, ja, du hast es sehr schön und treffend beschrieben. Es ist kein Rennen für die, ja, wie soll man sagen, alteingesessenen Fans, sondern das ist absolut ein Showrennen von der Formel 1. Die ganze Geschichte in Miami dient nicht unter anderem dazu, das Publikum irgendwie groß anzufüttern in dem Rest der Welt, sondern das ist einfach dazu da, um Amerika ein bisschen zu hofieren, um da die amerikanischen Promis reinzuholen, um das Produkt Formel 1 dort ein bisschen Glamour und Glitzer zu verleihen. Und man hat schon den Eindruck, es werden am Wochenende dort mehr Promis geladen als anderswo. Also man will da sicherlich auch Monaco so ein bisschen ausstechen. Und ja, es trudeln auch bei uns mehr Fotos von irgendwelchen Prominenten ein als von aktiven Rennfahrern. Insofern passt es natürlich schon perfekt, dass man da auch ein bisschen was anderes macht im Ablauf. Tatsächlich muss man dazu sagen, da hat die Formel 1 das Rad nicht neu erfunden, sondern das machen die amerikanischen Rennserien generell. Mhm. Also beim Indianapolis 500, der IndyCar-Serie, oder beim Daytona 500, der NASCAR. Da werden solche Fahrerpräsentationen gemacht, aber, und das ist der entscheidende Punkt, den ich als Kritikpunkt sehe, sie werden gescheit gemacht und nicht irgendwie so Larifari. Da ist dem Moderator übrigens auch ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Er hätte beinahe den Claim vom Indy 500 hier so kopiert. Die nennen sich ja das Greatest Spectacle in Racing und das hat er auch so ein bisschen anklingen lassen. Also das ist dann zum Beispiel was, wo man dann denkt, ja, gut gemeint, ist halt vielleicht nicht gut gemacht, weil das fällt dann bei den amerikanischen Fans vielleicht auch eher dann auf taube Ohren. Und an der Resonanz vom Publikum vor Ort hat man auch schon ein bisschen entnehmen können, irgendwie, naja, die Fahrer sind da so rausspaziert, aber es war jetzt nicht groß Applaus oder so. Also es kam mir nicht so vor, als würde diese Präsentation angenommen werden vom Publikum. Und wenn man dann die sozialen Netzwerke dazu gesehen hat, was da kommentiert wurde, rauf und runter, die Kritik daran war vernichtend. Also da waren wenige dabei, die haben gesagt, ja, ist ganz nett, aber die meisten haben gesagt, um Gottes Willen. Und ja, das ist halt so ein bisschen der Zwiespalt der Formel 1, ne? Weil lieber die Media versucht halt um Teufel komm raus hier irgendwie Show und Entertainment zu bieten und das kommt halt nicht überall an. Aber Christian, ich glaube, du bist eher einer, der sagt, kann man schon mal machen.
Ich würde es vorsichtiger formulieren, Stefan. Ich persönlich brauche das auch nicht, wenn ich als Fansprecher meine Meinung kundtue. Verstehe aber, warum man es macht, weil das amerikanische Publikum an sich das halt die Fahrer tatsächlich nicht so kennt wie das europäischere Publikum, das mit der Formel 1 schon länger groß geworden ist. Und ich glaube, da ergibt es schon Sinn, dass man irgend sowas macht. Ich bin bei dir, man könnte es noch gescheiter machen. Ja, ich habe da zum Beispiel Feuerwerk und so vermisst. Also ich finde, wenn man es macht, dann kann man sogar auch noch dicker auftragen. Das hat man nicht gemacht. Und eine kleine Ergänzung vielleicht noch. Es gab tatsächlich einen Fahrer, den ich im Ohr habe, der fand es cool, Lewis Hamilton. Aber das war der einzige.
Ja, was ich auch wieder dann cool fand bei diesen ganzen Prominenten, The Voice, und ich möchte gar nicht mal über die Einführung sprechen, aber die meisten haben dann wirklich gesagt, dass sie Lewis Hamilton auch die Daumen drücken. Ja, es ist schon eine Legende, die natürlich in Deutschland immer in Konkurrenz zur Legende auch Michael Schumacher steht. Aber was Lewis Hamilton erreicht hat, natürlich in einem sehr, sehr starken Auto, das ist schon bemerkenswert. Mir hat bei der Einführung nur, also bei der Präsentation der Fahrer nur auch diese Streicher gefallen. Also wenn die live gespielt haben, dann spendiere ich jedem Einzelnen ein Flascherl Almduder. Das kann nicht sein, dass die live gespielt haben. Die müssen dort einfach nur gesessen sein und gefiedelt haben. So, vom Rennen her, The Voice. Stefan Ehlen hat Kevin Magnussen am besten schlafen lassen nach diesem Sonntag Grand Prix, weil er einen Punkt gemacht hat. Ja, kann man machen. Allerdings am Qualifying war Magnussen natürlich noch weiter vorne. Wer hat dein Herz denn am meisten erfreut, The Voice?
Ja, ich muss schon sagen, dass der Max Verstappen fabelhaft gefahren ist, dass es so schnell gehen würde, dass er vorne mit dabei ist, war nicht zu erwarten. Vielleicht haben wir tatsächlich die meisten, wie ich auch, auch ein Safety Car in der Anfangsphase erwartet. Das Niveau war insgesamt sehr hoch. Sie haben sich kaum Fehler geleistet. Es gab am Ende keinen Ausfall. Auch das eher ungewöhnlich in der Formel 1, wobei wir seit vielen Jahren natürlich schon eine besondere Zuverlässigkeit haben im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren. Es war ein sehr, sehr gutes Rennen, fand ich. Sehr spannend. Baku im Vergleich dazu eher müde. Was aber natürlich auch damit zusammenhing, dass tatsächlich Max so weit hinten starten musste. Aber mit den harten Reifen so lange und so schnell unterwegs zu sein, war schon wirklich außergewöhnlich. In diesem extravaganten Umfeld der Formel Hollywood. Es war sehr amerikanisch insgesamt, völlig klar. Und vielleicht ist deswegen der Roger Federer auch nicht vor die deutschen Mikrofone von den Kollegen von Sky gekommen, weil tatsächlich er verschleppt worden ist von Jackie Stewart, denn Martin Brundle für ITV Großbritannien hat den gesehen und wollte unbedingt den Federer vor dem Mikrofon haben. Und da kam Jackie Stewart inzwischen wackere 81 Jahre alt, der dreifache Weltmeister aus Schottland, und hat gesagt, do you want to speak to him? I will catch him for you. Und ist losgerannt, hat sich dann erstmal mit Bodyguards angelegt, der kleine Jackie Stewart, und hat tatsächlich aber den Federer dann da abgeholt, und er hat dann mit Mark Brundle sich lange unterhalten. Viele kuriose Geschichten am Rande, aber der Sport auf der Rennstrecke war klasse, und dass Magnussen ein bisschen durchatmet nach dieser Leistung, verstehe ich. Denn er ist am Anfang der Saison von Nico Hülkenberg doch ziemlich an die Wand gefahren worden.
Ja, das sind halt Legenden unter sich dann. 81, Emerson Fittipaldi, überlege ich mir auch immer. Ich denke immer, ist er nicht schon lang gestorben? Aber so alt ist er noch gar nicht, eigentlich im Großen und Ganzen. Christian, wie siehst du die Gemengelage bei Mercedes im Moment? Also man kann ja, gut, letztes Jahr das Auto hat nicht toll funktioniert, und George Russell neu im Team, kann man sagen, naja, der hat einfach mehr Biss vielleicht mitgebracht. Aber wenn man jetzt mal so schaut, also George Russell, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich mein Geld immer mehr auf George Russell setzen als auf Lewis Hamilton. Nagt das irgendwie an der, wie der Amerikaner so schön sagt, Legacy von Lewis Hamilton, dass er jetzt halt einen Teamkollegen hat, der mindestens gleich schnell ist wie er, wahrscheinlich sogar schneller?
Ich glaube, noch nicht. Sehe aber durchaus die Gefahr, dass es so werden könnte. Auf der anderen Seite würde ich erstmal noch ein bisschen abwarten, weil ich glaube, wir haben uns da auch gerade kürzlich in der Redaktion erst drüber unterhalten. Ich glaube, es war in der Redaktion, Stefan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich erinnere mich an eine Unterhaltung, wo wir so drüber gesprochen haben, dass es von diesen herausragenden Fahrerfiguren in der Geschichte der Formel 1, zu denen Lewis Hamilton ja zweifellos gehört, da gab es welche, wie Michael Schumacher zum Beispiel, die waren eigentlich immer auf absolutem Top-Niveau, auch wenn ihr Auto nicht so funktioniert hat. Lewis Hamilton ist, glaube ich, insofern ein bisschen anders, als der, wenn er ein Auto hat, mit dem er Rennen gewinnen kann und Weltmeisterschaften gewinnen kann, dann wächst er, glaube ich, komplett über sich hinaus und kann nochmal ein Niveau abrufen, was vielleicht selbst im Vergleich der ganz großen Größen andere teilweise gar nicht abrufen könnten. Also ich glaube, der Lewis Hamilton in absolut bester Form steht anderen Größen um absolut nichts nach. Aber, das ist meine subjektive Beobachtung, wenn es bei ihm halt nicht so läuft, und Nico Rosberg hat das übrigens in der Vergangenheit auch öfter gesagt, dann hat er öfter solche Off-Days dabei, ja, wo er einfach nicht auf seinem höchsten Level die Leistung abruft. Ich weiß nicht, ob das was mit Motivation zu tun hat oder mit einer nicht mehr ganz so hungrig sein Mentalität, dass du sagst, okay, ich habe schon 7 Titel, was interessiert mich, ob ich Dritter oder Sechster werde? Mich interessiert nur gewinnen. Warum auch immer, aber es ist mein Eindruck, dass Lewis Hamilton, wenn das Auto nicht perfekt funktioniert, auch nicht das Letzte aus seiner Leistung abrufen kann. Und deswegen bin ich vorsichtig, denn sollte der Mercedes nochmal so richtig gut funktionieren, dass die wieder Rennen gewinnen können, dass die auch Red Bull auf gleichem Niveau herausfordern können, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es für George Russell im Vergleich zu Lewis Hamilton schwieriger wird, als es das jetzt ist.
So, und da müssen wir aber Stefan Ehlen auf jeden Fall mindestens ein Wort zu Fernando Alonso verlieren, der nebenbei auch noch Zeit gehabt hat, angeblich sich ein bisschen vom Rennen auch auf dem großen Screen anzuschauen und seinem Teamkollegen. Finde ich ja großartig. A, wie er Lance Stroll im Griff hat und B, wie er dann väterlich um die Ecke kommt und ihm gratuliert zu einem schönen Überholmanöver. Durch diese auch von Christian beschriebene Beschränkung von Red Bull wird's, wenn beide Red Bull ins Ziel kommen, ich weiß, die Glaskugel ist sehr, sehr milchig, aber denkst du, dass Fernando Alonso auch die Chance hat, mal Zweiter zu werden oder vielleicht sogar ein Rennen zu gewinnen, wenn beide Red Bulls ins Ziel kommen?
Das ist eine schwierige Frage, aber wir haben ja am Wochenende schon mal wieder gesehen, wie Sergio Perez dann doch abfällt gegenüber Max Verstappen. Also die ersten Saisonrennen haben ja eher so darauf hingedeutet, naja, es könnte punktuell mal ganz eng werden, aber dann hat der Perez halt schon wieder 2 Wochenenden drin, wo er einfach diese halbe oder mehr Teile einer Sekunde zurücklegt hinter Verstappen und da kommt es dann schon ins Zweifeln über eine schnelle Runde. Also Fernando Alonso wäre so ein Kandidat, wenn vielleicht der Perez mal nicht so richtig funktioniert an dem Wochenende, dass er den vielleicht mal knackt aus eigener Kraft. Das würde ich tatsächlich dem Alonso über den Saisonverlauf hinweg zutrauen, weil da ist der Perez einfach nicht konstant genug. Und ansonsten, die Aston Martin-Leute haben erst jetzt wieder nach Miami gesagt, also sie werden jetzt nicht hergehen und einfach Updates ans Auto schleudern, nur dass sie Updates haben, sondern sie gucken einfach, Auto fährt wunderbar, man stellt fest, es passt einigermaßen und wird dann jetzt konstruktiv weiterarbeiten. Also das ist im Prinzip der Gegenentwurf zu dem, was Ferrari macht, nämlich jetzt irgendwie panisch zu versuchen, das Auto irgendwie in den Griff zu kriegen, weil es bockt. Und der Aston Martin, der liegt, der fährt, der funktioniert. Und der Alonso ist für mich sowieso ein Wunder. Also was der im Rennen alles mitkriegt, was der für eine Kapazität hat, Dinge zu verarbeiten, zu antizipieren, dann noch zu funken, nebenher noch ein paar Scherze zu treiben. Habt ihr auch ein lustiges Meme gesehen in den sozialen Netzwerken. Da war nämlich ein Lenkrad dann abgebildet von Aston Martin. Und statt dem Display, wo die ganzen Zahlen und Nummern auftauchen, war da halt eine Kamera, die den Rennverlauf von Lance Stroll zeigt. Und eben, also wenn der Alonso Zeit und Muße genug hat, solche Sachen zu beobachten, dann auch noch den Tipp und den Ratschlag an den Teamkollegen zu geben, dann glaube ich, ist das ein Zeichen davon, dass der sich wohlfühlt. Weil wir alle haben noch gut im Ohr, wie er bei McLaren damals geschimpft hat, wie ein Rohrspatz und wo nichts recht sein konnte. Und jetzt auf einmal blüht der Alonso auf, der ist wie ausgewechselt und man kann aber auch so ein bisschen draus raushören, glaube ich, dass das vielleicht nicht nur Eigennutz ist, oder dass es vielleicht nicht nur Teamnutz ist, was er da betreibt, sondern vielleicht auch ein bisschen Eigennutz. In Baku war ja so eine lustige Szene, da hat er ja dem Stroll empfohlen, man könne doch die Bremsbalance anpassen und kurz darauf verbremst sich das Stroll. Ne? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber bei Alonso weiß man es einfach nie genau.
Na, man rechnet mit allem bei ihm.
Ja, und das Schöne ist, er und Andreas Schlager sind immer noch gute Freunde. Das ist uns Boulevardjournalisten natürlich besonders wichtig. Eine Frage hätte ich noch, The Voice, und zwar zu einem Mann, wo ich mich jedes Mal schrecke, dass der in seinen Interviews nicht auf Deutsch antwortet, weil Ottmar Schaffnauer ist für mich, ich meine, im besten Fall Schweizer. Aber im Normalfall ist das mindestens ein Südtiroler oder wenn nicht sogar ein Tiroler und die Alpinen haben sich ja gegenseitig rausgeschossen, als ob es keinen Morgen gäbe. In Australien jetzt immerhin 2 Autos in den Punkterängen. Ich weiß nichts über den Otto. Und warum spricht er nicht Deutsch, The Voice? Klär mich bitte auf.
Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Deutsch spricht. Ich habe mit ihm nie Deutsch gesprochen, aber ich weiß, dass er momentan unter enormem Druck ist und deswegen war das, glaube ich, ein ganz wichtiges Ergebnis. Es wird ja momentan wahnsinnig Druck von der alpinen Renault-Führung gemacht auf die Mannschaft. In der Tat, und das stimmt, in den letzten Jahren wurden immer wieder 3 bis 5 Jahrespläne kommuniziert, die sehr vollmundig klangen. Und klar war dann nach 3 oder eben 5 Jahren der Kampf um den WM-Titel. Davon ist man nach wie vor meilenweit entfernt. Es wird sehr viel Geld reingesteckt. Man hatte ja vor kurzem auch überlegt, ob man tatsächlich aufhört, hat dann aber das Renault-Team rebranded auf die Sportmarke auf Alpine und hat dann gesagt, okay, wir nehmen wieder neues Geld in die Hand. Es geht wirklich nicht richtig voran. Ihm ist jetzt tatsächlich zu wünschen, dass dem Ottmar das tatsächlich das ein bisschen in richtige Gleise gerät. Ich bin mir allerdings auch über die Fahrerpaarung nicht so ganz sicher, dass die früher Probleme miteinander haben, ist, glaube ich, tatsächlich in Zeiten des Profitums und in ihrem Alter zwischen jetzt Gasly und Co. ist es kein Problem und Ocon, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Struktur des Teams gut genug ist, um tatsächlich ernsthaft Fortschritte zu machen. Dafür ist in den letzten Jahren, da war Ottmar Szafer nicht mit dabei, der ist ja erst relativ neu dazugekommen, aber die Struktur scheint mir nicht gut genug zu sein, um einen entscheidenden Schritt aus dem hart umkämpften Mittelfeld in Richtung Top 3 zu machen. Das sehe ich eigentlich in diesem Jahr nicht und ich weiß nicht, ob es im nächsten Jahr passieren wird. Aber der erste ganz wichtige Druck aus dem Kessel ist jetzt mal weg, weil sie 2 Autos zumindest in den Punkten hatten. Das dürfte zunächst mal jetzt, glaube ich, ganz gut tun.
So, also es wird irgendjemand das Typ verlangt, das ist für uns auch ein Zeichen, den Motorsport-Teil zu beenden, aber nicht bevor wir Christian Nimmervoll noch ganz kurz fragen. Christian hat quasi ein Sabbatical unterbrochen für diese Sendung, weil du es Stefan Ehlen gleich machst und auch mindestens ein Buch schreibst, Christian.
Ja, so ist es. Aber vielleicht kurz noch kleine Trivia zu Ottmar Szafnauer. Jens, soweit ich weiß, in Rumänien geboren, aber in Amerika aufgewachsen.
Ah, deshalb. Also okay, gut.
Ich glaube, er hat tatsächlich irgendwo ein Viertel Deutschland in sich oder so, vom Vater oder von der Mutter irgendwas, bilde ich mir ein, gab's da mal, aber ich weiß nicht, ob er tatsächlich Deutsch spricht oder Deutsch kann, da bin ich mir nicht sicher. Ja, und zum Buch, da unterhalten wir uns ein andermal drüber. Das muss erst mal fertig geschrieben werden.
So ist es. Wie viele andere Bücher. Dankeschön, Christian. Danke, Stefan Ehlen. Danke, Stefan der Voice Heinrich. Das nächste Rennen, wie gesagt, in Imola. Allerdings nicht an diesem Wochenende, sondern am darauffolgenden. Und darüber sprechen wir dann kommende Woche. Kurze Pause in der Big Show 609.
Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 609, Sportradio 360. So, wir schalten nach Finnland auf jeden Fall. Vielleicht sogar nach Tampere. Ich weiß es nicht genau, aber deshalb ist er in der Leitung, nämlich Bernd Schwickerath, ein Neuling in der Big Show bei Sportradio 360, vermittelt von Marc Heinrich, der einen bösen Zahn hat. Aber ich freue mich sehr, Bernd, dass du Zeit hast. Grüß dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man den Ort jetzt ausspricht, in dem ich gerade bin, aber Tampere. Sagen wir mal so, wir sind direkt in der Nähe von Tampere, 20 Autominuten weg und das ist das, was die Leute, die hier zuhören, auch mitnehmen sollen.
21 Uhr unserer Zeit, bisschen danach. Ihr seid schon weiter, glaube ich, oder? Seid ihr schon bei 23? Nee, ihr seid
22. Eine Stunde sind wir voraus, ja.
Was? Und du hast mir gerade vorhin geschrieben, okay, du kommst an, du checkst ein, du isst noch zu Abend. Was ist der Finne von Welt an einem Mittwochabend?
Das weiß ich nicht, weil ich ja kein Finne von Welt bin. Ja,
aber du hast beobachtet.
Aber wir mussten leider feststellen, dass der Finne von Welt relativ früh ist und irgendwie die 3 Läden, die wir uns über so diverse Internetportale ausgesucht hatten, die waren alle schon zu und dann blieb uns nur der örtliche Pizzamann um die Ecke, aber war in Ordnung.
Ja, okay, alles klar. Gut, dann lass uns anfangen. Die deutsche Nationalmannschaft ist angereist mit 3 NHL-Legionären, nämlich mit Moritz Seider, über den sprechen wir sicherlich gleich, mit John Paterka und mit Nico Sturm. Aber lass uns mal die erste Frage stellen, wer steht in der Hütte? Ist es Matthias Niederberger oder ist es Dustin Strahlmeier? Die beiden haben sich ja im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gesehen vor kurzem.
Im Halbfinale hatten sie sich
gesehen. Halbfinale war es, sorry.
Ich weiß es nicht genau, ich gehe aber mal eher davon aus, dass Niederberger spielen wird, der eigentlich seit Jahren immer die Nummer 1 im deutschen Tor ist, wenn Philipp Grubauer aus der NHL nicht dabei ist. Deswegen, obwohl man sagen muss, er hat jetzt im letzten Testspiel gegen die USA, was die deutsche Mannschaft ja 3-6 verloren hat, und dann noch haben sie noch eine Verlängerung gespielt, haben sie auch noch verloren, da haben sie noch ein Penalty-Schießen als Training gemacht, das haben sie auch noch verloren. Also das war wahrscheinlich eins der schlechteren Länderspiele von Matthias Niederberger, aber ich kann mir andererseits auch nicht vorstellen, dass Trainer Harold Kreis sich denkt, ein schlechtes Testspiel, deswegen lässt der Niederberger jetzt raus.
Weil du Harold Kreis ansprichst, ganz ehrlich, Toni Söderholm konnte ich zuordnen, wusste ich, wo er herkommt. Pat Cortina, wer sich erinnern kann, konnte ich auch zuordnen. Beide waren in München, also Pat Cortina hat ja bei den Pressekonferenzen immer die Angewohnheit gehabt, den ersten Satz auf Deutsch zu sagen und dann ins Englische überzuschwappen. Aber wo kommt Harold Kreis her? Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht.
Also soll ich ganz anfangen mit der Nein,
du kannst gerne ein bisschen Auswieder sein, aber ich glaube, meine Frage ist, warum ist er der deutsche Bundestrainer?
Ich glaube, weil er einfach der richtige Mann am richtigen Ort war und ist auch immer eine Frage der Alternative, aber ich glaube, da er auch einfach ein Mann war oder Mann ist, der einfach seit Jahrzehnten eine prägende Figur im deutschen Eishockey ist. Also um wirklich ganz vorne anzufangen, Harold Kreis ist zwar aus einer Familie, die ursprünglich aus Deutschland stammt, aber er selber ist in Winnipeg in Kanada geboren. Mhm. Und ist aber bereits Ende der 70er, 80, Anfang 80er, das war so die Zeit, als es in der deutschen Eishockey-Bundesliga noch eine ganz strenge Ausländerregel gab. Und dann gab es Manager, unter anderem dem aus Mannheim, die auf die Idee kamen, in Kanada nach Spielern mit deutschen Wurzeln zu suchen, die sie dann eindeutschen konnten. Und einer davon war halt Harold Kreis. Dann kam der schon als Teenager nach Deutschland, hat dann fast 20 Jahre in Mannheim gespielt, Wahnsinn. War ein eisenharter Verteidiger, teilweise 40 Minuten am Abend auf dem Eis gestanden, hat Meisterschaften gewonnen, ist Nationalspieler geworden. Sein Trikot, also seine Rückennummer, hängt in Mannheim unterm Dach. Und danach ist er Trainer geworden, war sehr erfolgreich in Deutschland, in der Schweiz mehrfach Meister geworden. Und ja, jetzt war Toni Söderholm halt weg und es wurde einer gesucht. Und Harold Kreis war auch schon mal Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, nämlich bei der WM 2010, auch damals sehr erfolgreich. Und da hat man sich gedacht, warum nicht, Harold? Willst du es machen? Er wollte machen, dann ist er da.
So, du siehst mich absolut beschämt. Sowas muss man wissen. Also tatsächlich. Und ich wusste es nicht. Das ist wirklich ganz, ganz mühsam. Na gut. Du klingst jetzt, dass so die ersten Eindrücke, auch nach diesen Testspielen, jetzt weiß ich nicht, wie viel man auf die geben kann. Du gibst, also mein Eindruck, schon ein kleines bisschen was drauf. Du klingst vorsichtig pessimistisch. Ist das richtig, was die Chancen der deutschen Mannschaft angeht?
Ja, die Frage ist erstmal, was definiert man als Chance, ne? Weil dass Deutschland Weltmeister wird, erwartet, glaube ich, niemand. Ja. Das große Ziel ist das Viertelfinale und die damit verbundene Olympia-Qualifikation, das ist auch absolut drin. Aber im Welteishockey ist es ja immer so, es gibt zwei Gruppen bei einer WM, es gibt in der Regel ja 6 Top-Mannschaften, 3 in der einen Gruppe, 3 in der anderen. Jetzt ist natürlich aktuell die Situation so, dass die Russen gesperrt sind, also ist in der einen Gruppe sind nur 2, alle nicht in der deutschen Gruppe, da sind immer noch 3 Top-Teams, nämlich Schweden, Finnland und die USA.
Und Österreich, bitte nicht vergessen, ich bin Österreicher.
Österreich.
Absolutes Top-Team.
Ja, gar keine Frage. Marco Rossi, einer der großen Spieler, braucht man nicht drum herum reden. Also das wird natürlich ein ganz hartes Auftaktprogramm für die deutsche Mannschaft. Und das größte Problem ist aber nicht der Spielplan. Das größte Problem sind halt die ganzen Absagen. Denn natürlich ist es normal bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft, dass nicht alle Top-Spieler dabei sind. Das ist nicht wie in anderen Sportarten, weil die WM ja halt jedes Jahr ist. Aber es sind schon sehr, sehr viele Absagen, die die deutsche Mannschaft da verkraften musste.
Und ganz spät auch Yasin Elis habe ich gesehen, der aus München nicht mitfahren kann. Was bringt denn, und Moritz Seider hatte sich, glaube ich, ja ursprünglich entschieden, nicht zu kommen und jetzt ist er doch da, einfach weil Not am Mann war. Was bringt der Moritz Seider mit, der in diesem Jahr in der NHL begeistert hat, später auch letztes Jahr schon, aber in diesem Jahr wieder?
Also ich weiß gar nicht, ob er selber so definitiv abgesagt hatte. Das klang damals so, vor ein paar Wochen, meine ich jetzt mit damals, wobei es aber eigentlich immer nur um seine Gesundheit ging. Er sei angeschlagen, er sei müde nach diesen 2-3 Jahren, die er jetzt wirklich komplett durchgespielt hat, mit ja mehr als 80 Spielen in der NHL und dann noch Weltmeisterschaften danach, könnte er nicht spielen. Jetzt auf einmal heißt es, diese Angeschlagenheit, diese Verletzung sei ein bisschen früher auskuriert, er könne halt doch spielen, wobei er jetzt wahrscheinlich nicht direkt am Freitag im ersten Spiel spielen wird, aber wenn er dann spielt, um deine Frage zu beantworten, er macht diese Mannschaft einfach in allen Belangen besser. Er ist mit Abstand der beste Spieler dieser Mannschaft, obwohl er ja auch erst Anfang 20 ist. Er ist der beste Verteidiger, er ist gleichzeitig aber auch ein Mann, der die Offensive ankurbeln kann durch überragende Pässe. Er ist in Überzahl gefährlich, er ist in Unterzahl gefährlich, er ist in der Kabine der richtige Mann. Also das war wirklich die beste Nachricht, die die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vor diesem Turnier hätte bekommen können.
2001er Jahrgang, was Wahnsinn ist, weil mein Sohn auch 2001er Jahrgang ist und es gibt nur einen, der jünger ist, Maximilian Schuber, der mir, nee, stimmt gar nicht, der John Paterka ist auch noch jünger.
Genau,
also
der ist danach gedraftet worden.
Ja, ja, also das ist schon ganz, ganz stark. So, wer soll die Kisten machen? Ist in der deutschen Mannschaft. Also ich habe immer noch, seit ich ihn in München gesehen habe, weißt du, wenn ich ein Eishockeyspiel anschaue, manchmal erkenne sogar ich, wenn jemand gut ist. Es kommt selten vor, aber manchmal erkenne sogar ich das. Und als Dominik Cahun noch in München gespielt hat, habe ich gesagt, okay, der ist schneller als die anderen, zumindest damals, ist Cahun derjenige, auf dem in Sachen Tore schießen die größten Hoffnungen ruhen? Oder wen siehst du da in erster Linie vorne?
Ja, ich sehe ihn da vor allen Dingen vorne. Also er spielt ja jetzt in der ersten Reihe zusammen mit JJ Peterka, den du eben schon erwähnt hast, also auch einen jungen deutschen Spieler aus der NHL, und halt mit Frederik Tiffels, der jetzt nach Berlin wechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Er war dieses Jahr Meister in München, hatte aber nicht die ganz große Rolle gespielt, die er wollte. Trotzdem, das sind drei ganz schnelle und technisch starke Spieler, die werden das deutsche Offensivspiel prägen. Ansonsten wird es ein bisschen dünn, ehrlich gesagt, weil natürlich ist ein Leon Draisaitl nicht dabei, aber es sind auch andere Topspieler aus deutscher Sicht nicht dabei, nämlich Tim Stützle zum Beispiel, den zweiten deutschen Stürmerstar in der NHL. Du hast halt die beiden Leute Kühnhackel und Rieder aus der schwedischen Liga nicht dabei. Und jetzt kommt's, du hast von den besten 10 deutschen Torjägern aus der deutschen Eishockeyliga nur 2 dabei, weil er, der von dir eben erwähnte Yasin Elis, Spieler des Jahres, Stürmer des Jahres, Meister in der DL, ist jetzt auch verletzt, und andere wurden einfach, das ist dann eine Entscheidung von Harold Kreis, einfach nicht nominiert. Dominik Bock aus Frankfurt, Max Kammerer aus Köln, Daniel Schmölz aus Nürnberg, alle Leute, die mehr als 20 Tore dieses Jahr geschossen haben in der Liga, die wurden aber nicht nominiert. Harold Kreis sagt, es war Absicht, weil er Leute für bestimmte Rollen braucht und eben nicht nur danach aufstellt, wer die meisten Tore geschossen hat.
Warum ist jemand wie Kühnhackel nicht dabei? Schwedische Liga?
Er sagt auch,
spielen die noch Playoffs?
Also das wird ja nicht immer so genau kommuniziert, ja, okay, ne? Aber okay, das heißt dann in der Regel immer angeschlagen.
So, es geht also am Freitag schon los, wenn ich es richtig gesehen habe, für die Deutschen, und zwar gegen Schweden. Ja, also die Russen sind nicht dabei. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo der ORF jede WM gebracht hat, und die größte Freude war eigentlich immer Russland gegen die Tschechoslowakei. Die zweitgrößte Freude war Russland gegen Kanada, aber die Kanadier sind natürlich nie mit den NHL-Profis gekommen. Und das war zu einer Zeit, als in Kanada, also in der NHL, wirklich nur Amerikaner und Kanadier gespielt haben. So lange ist das schon her. Aber was sind die Teams, würdest du sagen, to look out for?
Finnland, ganz klar. Also Finnland ist ja für mich ohnehin eigentlich seit Jahren die spannendste Eishockey-Nation, denn natürlich verbinden die meisten Leute, wenn sie sich ein bisschen mit Eishockey auskennen oder mit Sport auskennen, Finnland mit Eishockey. Aber man darf ja nicht vergessen, dass das ein Land ist von nicht mal 6 Millionen Einwohnern, und was da seit Jahren geleistet wird, wenn man sich mal anguckt, wie oft die in den letzten Jahren die U18 oder die U20 Weltmeisterschaft gewonnen haben. Die sind aktuell auch Olympiasieger und Weltmeister. Auch im Vereins-Eishockey. Tappara, also eine Mannschaft hier aus Tampere, hat die Champions League gewonnen und sowas. Also das ist wirklich alles vom Feinsten. Es sind ganz viele Spieler mittlerweile jung in die NHL, also jung ist klar, aber ganz viele Spieler in die NHL gedraftet worden, Finn, die jetzt Superstars bei einzelnen Teams sind. Davon sind natürlich jetzt nicht so viele dabei, denn die Finnen haben natürlich das Phänomen oder erleben das Phänomen, was andere Länder auch erleben, dass halt ihre besten Spieler nicht immer dabei sind. Aber sie haben es zumindest, weil es ja eine Heim-WM ist, geschafft, einen absoluten Superstar mitzubringen. Das ist nämlich Mikko Rantanen. Der spielt bei den Colorado Avalanche, letztes Jahr Meister geworden in der NHL. Hat mehr als 50 Tore geschossen. Also wirklich ein Superstar und wahrscheinlich der größte Name, der dieses Jahr bei diesem Turnier mitspielen wird.
Erwartest du volle Hütte?
Ja, absolut. Also ich war letztes Jahr ja auch hier. Ich war auch beim Finale. Dass beim Finale voll ist, ist klar, aber auch sonst, die Finnen sind wirklich verrückt, was das angeht. In anderen Ländern, also gerade Nordamerika, interessiert diese WM ja überhaupt keinen, da braucht man nicht drum herum reden. Aber in Finnland ist das ein Riesending, und da gibt es dann so teilweise so astronomische Einschaltquoten wie irgendwie von 60% oder sowas, und da sitzen dann 3 Millionen Leute vorm Fernseher, und wie gesagt, bei 5,5 Millionen Einwohnern sind 3 Millionen schon eine Hausnummer, ne?
So, jetzt hast du also Finnland und Schweden wahrscheinlich als die Favoriten in der Gruppe.
Ah, oh, Schweden war, also in der Gruppe, alles klar.
In der Gruppe, ja. Und dann, du sagst, Deutschland hat Vorbereitungsspiel gegen die USA verloren. Ist Deutschland aber ganz sicher unter den Top 4 aus deiner Sicht, oder kann da, ja, lass es Dänemark sein. Ich meine, Österreich gegen Deutschland, wir verlieren zwar meistens, aber wir verlieren meistens knapp. Von wem droht denn, würde denn am meisten Gefahr drohen aus deiner Sicht, dass Deutschland eben nicht in die Top 4 kommt?
Österreich ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also du hast, wie gesagt, so ein Marco Rossi. Also die Frage ist natürlich, was passiert mit dem? Ist der wirklich so stark, wie vor ein paar Jahren gedacht wurde, als er so hoch gedraftet wurde? Er hat ja dann so schwere Corona-Nachwehen gehabt. Das war nicht so einfach für ihn. Aber die Österreicher haben einen überragenden Verteidiger. David Reinbacher, gerade 18 Jahre alt, spielt seit Jahren in der Schweiz. Wirklich ein Superspieler, wird auch wahrscheinlich höher in die NHL gedraftet. Der gefällt mir außerordentlich gut. Und sonst, ja, Vorsicht. vor Dänemark. Das ist eine ganz erfahrene Mannschaft, die seit Jahren auch so zusammenspielt. Die können auch immer mal die deutsche Mannschaft schlagen. Haben die auch mehrfach getan, schon bei Weltmeisterschaften. Also ich glaube, die ersten drei Plätze sind vergeben an Finnland, Schweden und die USA. Und dahinter streiten sich wirklich Deutschland, Dänemark und Österreich um den vierten Platz. Und Ungarn und Frankreich haben wirklich nur Außenseiterchancen.
In Gruppe B dann, noch wenn wir ganz schnell schauen wollen, die Tschechen wahrscheinlich oder die Kanadier. Oder beide?
Ja, haben aber beide nicht die absolut prominenten Kader bei. Also selbst für WM-Verhältnisse sind das nicht so richtig prominente Kader, finde ich. Also die Kanadier finde ich sogar ein bisschen enttäuschend. Da ist ein sehr interessanter Mann, Adam Fentilli, 18 Jahre alt, wird dieses Jahr sehr hoch gedraftet, wahrscheinlich an Nummer 2 hinter dem Generationentalent Connor Bedard. Aber sonst finde ich sie ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Die Tschechen haben auch nicht so richtig viel bei, aber haben eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen Spielern aus europäischen Ligen. Und die werden natürlich trotzdem vom Papier her die besten beiden Mannschaften sein. Dann hast du natürlich jedes Jahr die Schweiz, immer eine Mannschaft mit guten Leuten. Wobei man sagen muss, relativ viele von denen sind noch in der NHL gefragt. Hängt auch davon ab, wie New Jersey zum Beispiel weiterspielt. Da spielen ja allein 4 Schweizer. Wenn New Jersey noch weit kommt in den Playoffs, dann wird es damit wahrscheinlich eher nichts. Ja, und dahinter wird es halt auch ja ziemlich eng alles. Ne? Was die Letten so reißen können als Heimteam, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, die haben so ein bisschen abgebaut in den letzten Jahren. Interessant sind die Slowaken, vor ein paar Jahren noch komplett am Boden. Bei der halben WM nicht mal ins Viertelfinale gekommen. Mittlerweile Olympia-Bronze geholt. Letztes Jahr Nummer 1 und Nummer 2 Draftpick in der NHL. Bei den Slowaken tut sich wieder was, kann man sagen.
Wie schaut denn so ein Arbeitstag von einem Reporter für die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus, wenn wir uns zum Beispiel jetzt den Samstag anschauen? Da geht's los um 11.20 Uhr mit Frankreich gegen Österreich, 15.20 Uhr Ungarn gegen Dänemark und dann die Deutschen um 19.20 Uhr erst. Bist du da schon mal 8 Stunden in der Halle, bevor Deutschland überhaupt loslegt, oder hat man da auch ein kleines bisschen Verschnaufpause?
Also bei mir ist natürlich der Sonderfall, dass ich nicht fest angestellt bin. Ich bin ein freier Journalist und deshalb mache ich natürlich ganz viele verschiedene Sachen. Und bei aller Liebe für Frankreich und Österreich, um 11.20 Uhr werde ich nicht in der Halle sein. Sondern ich mache ja auch noch diverse Podcasts, unter anderem den Bissl Hockey Podcast, Shorthanded News Podcast. Die beiden werde ich auf jeden Fall im Laufe des Tages irgendwann machen. Und dann schreibe ich für verschiedene Zeitungen und also in der Hauptsache für die Frankfurter Allgemeine, aber auch für die Rheinische Post oder auch mal für die Eishockey News oder sowas. Bei mir kommt es immer darauf an. Aber natürlich versucht man immer, so viel so möglich zu sehen, und wahrscheinlich versuche ich noch teilweise eher noch mehr in der Mixzone zu sein, als dann wirklich manche Spiele zu sehen, um dann schon Geschichten zu recherchieren oder mit Leuten zu sprechen für die kommenden Tage. Also manchmal nutzt man halt auch die Zeit schon für einen Artikel, den man vielleicht erst 4 Tage später schreibt oder so.
Und plug mal ein bisschen deine Podcasts. Also ich meine, von einem bisschen Hockey machst du den mit Christoph Fetzer, ist das?
Richtig, mit Christoph Fetzer und Sebastian Böhm. Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten, Christoph Fetzer ja von Magenta, von The Zone, vom Sportschild, der kommentiert ja alles, was sich irgendwo bewegt. Und ja genau, also wir haben, also da muss ich auch wirklich großen Dank sagen an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben ein kleines Crowdfunding gestartet für das Turnier und da sind schon deutlich über 1.000 Euro zusammengekommen in ganz kurzer Zeit. Also vielen Dank nochmal dafür. Und ja, der Herr Fetzer und ich, wir planen halt vor dem Turnier und am Morgen nach jedem Deutschlandspiel machen wir einen Sonderpodcast zum jeweiligen Spiel. Und machen dazu noch einzelne Sachen, mal zu einzelnen Spielern, zu einzelnen Mannschaften, natürlich vor dem Halbfinale, vor dem Finale, ein Gesamtturnierfazit. Dann kommen natürlich auch noch so sportpolitische Sachen rein. Wie geht's mit Russland im Eishockey weiter? Was ist mit der WM-Vergabe für 2027, wo sich Deutschland dafür beworben hat? Was ist hier generell in Tampere los? Weil ich habe ja eben schon mal erwähnt, Tampere hat sich krass entwickelt, was Eishockey angeht, ist mittlerweile für mich so ein bisschen so die finnische Eishockey-Hauptstadt, so vor Helsinki und Turku. Und das sind alles so Themen, die wir dann komplett beleuchten und machen sehr, sehr viele Podcasts. Also wir werden wahrscheinlich in diesen knapp 21 Tagen, die ich jetzt hier sein werde, wahrscheinlich, weiß nicht, 15, 16 Podcasts aufnehmen oder sowas.
Tja, good for you und good for us, weil ich werde mich auch nochmal melden. Eine Frage noch, wie schaut's in dieser Mixzone bei einem Eishockey-Länderspiel aus, das in Finnland stattfindet? Prügeln sich da die deutschen Reporter um Wortspenden der deutschen Spieler, oder kommt da wirklich jeder vielleicht sogar ein bisschen exklusiv zu seinem Recht?
Na, exklusiv nicht, aber sag mal, es ist schon so 2 Dutzend deutsche Reporter da, so ist nicht.
Bandermann, der große Bandermann ist da, habe ich gesehen, ist in den Flieger eingestiegen heute.
Ja, sicher, der Sascha ist natürlich auch immer da, natürlich. Mhm. Aber der ist natürlich als Rights-Holder, steht ja nicht bei uns schreiben.
Um Gottes Willen, natürlich nicht. Ne? Was soll ich denn? Das ist der Bandermann bei der Schreibenden Zunft machen. Aber du kriegst dann schon das, was du möchtest.
Ja, ja, absolut. Und man muss auch sagen, die meisten sind auch sehr dankbar. Also jetzt nicht dankbar uns gegenüber, sondern wir sind dankbar, dass die Leute reden können. Das ist jetzt, klar gibt's auch mal das typische Phrasengeschwabbel, da braucht man jetzt nicht drum herum reden. Aber es gibt auch schon Leute, die wirklich Klartext reden, sei es jetzt nach Siegen, sei es nach Niederlagen. Also da kriegt man meistens schon ganz ordentliche Zitate, muss man sagen. Und was ganz schön ist, weil ja so gut wie gar keine Reporter aus Nordamerika da sind, kann man da auch mal wirklich länger mit Leuten reden, die man sonst halt nicht kriegt. Also natürlich war ich auch schon mal in der NHL, also ich war auch schon mal in Nordamerika oder wenn die NHL in Europa spielt, da bin ich auch da, sei es in Prag, in Stockholm, wo auch immer, und dann fahre ich da auch hin. Aber natürlich ist es was anderes, bei einer Weltmeisterschaft mal wirklich 2-3 Minuten oder vielleicht sogar länger komplett alleine mit einem nordamerikanischen NHL-Star quatschen zu können und dann eben nicht nur, wie war die Szene im zweiten Drittel, sondern auch so ein bisschen allgemein darüber reden. Wie läuft's bei dir? Wie läuft's generell? Wie siehst du internationales Eishockey? Was und sowas. Das ist dann ganz interessant. Das sind dann auch so diese Geschichten, die dann vielleicht gar nicht erst am nächsten Tag in der Zeitung landen, aber einfach mal für den Hinterkopf sind und vielleicht ein halbes Jahr später bei irgendwas verwendet werden.
Tja, mit diesen Gedanken fahre ich immer zu den Grand Slam Turnieren beim Tennis und denke mir, okay, Medvedev mal 5 Minuten für mich allein. Genau. Es passiert halt nur nie, weil mittlerweile mein Medvedev ist zu prominent. Ich weiß gar nicht, russische Reporter sind eigentlich selten da, aber der gute Junge ist zu prominent. Bernd, es war...
Wenn du die ganz großen... Also sagen wir so, 2018 in Dänemark, da war zum Beispiel Conor McDavid da, der ja gemeinhin als bester Eishockeyspieler der Welt gilt. Und dass du dann mit McDavid kannst du auch nicht alleine reden, das ist klar. Da ist dann immer eine Traube mit Journalisten aus aller Welt da. Aber es gibt durchaus Leute, mit denen stand ich dann wirklich mal 5 Minuten alleine da, was sonst in Europa einfach gar nicht möglich wäre.
Was ist der Wunschkandidat, wenn du dir jetzt jemand aussuchen dürfst, von den Menschen, die da sind, mit wem möchte Bernd Schwickerath gerne mal 5 Minuten reden?
Also natürlich vom Namen her Mikko Rantanen, aber das wird kaum möglich sein, weil hier ganz viele finnische Journalisten sind. Ich glaube, ich fände wirklich Fantilli interessant, den jungen Kanadier, weil er halt 18 Jahre ist und weil er halt so seine ganze Karriere so vor sich hat und weil er halt alles gerade über dieses Ausnahmetalent Connor Bedard redet, ist es vielleicht aber ganz spannend, dann zu gucken, wie es um Adam Fantilli gerade geht. Also das wäre auf jeden Fall meine Sache.
So, dann muss ich aber sagen, ob
ich irgendwie erreichen kann, weil der spielt ja leider in der Gruppe B, die ja in Riga spielt. Oh, also muss man hoffen, dass die Kanadier mindestens ins Halbfinale kommen oder ein Viertelfinale hier in Tampere spielen, dann kann ich auch mit dem sprechen.
So, na, jetzt muss man natürlich schon ein bisschen einordnen, ob ein 18-Jähriger wirklich viel zu sagen hat, es kommt selten vor. Ich spreche nur aus Tenniserfahrung, da haben auch 28-Jährige manchmal herzlich wenig zu sagen.
Ja, also ich will auch nicht sagen, dass Eishockey das gelobte Reporterland ist. Na, auch hier gibt's langweilige Menschen, gar keine Frage.
Da gehörst du nicht dazu. Bernd, ich danke dir herzlich. Ich werde nochmal lästig werden im Laufe der WM. Das war's mal für heute. Für Eishockey zumindest. Noch nicht ganz, weil vielleicht gibt's später noch was zur NHL, aber zur Eishockey-WM Bernd Schwickerath. Ladies and Gents, ein bisschen Hockey und auch in der FAZ, lest ihn, hört ihn. Wir machen eine kurze Pause.
Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 609 und wir fragen uns, ganz Deutschland fragt sich, welche Stadionpunkte hat Sebastian Kaiser seit unserem letzten Gespräch vor 2 Wochen geschafft. Du hast mir ein Bild geschickt, ich habe natürlich wieder verdrängt. Doch, ich weiß es wieder. Es war Kroatia-Berlin, oder? Irgendwo. Du hast mir ein Bild geschickt von einer Mannschaft, die ich deutlich am Trikot erkannt habe.
Vor 2 Wochen, also oder seit 2 Wochen habe ich, ich glaube, 10 Stadionpunkte
gemacht. Nein.
Also ich kann mal, ich suche das schon raus hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was war das für ein Datum?
Ja, wir haben, warte, heute ist der 11. Wir haben ungefähr am, du hast mir am 26. April ein Bild von Kroatia Berlin geschickt.
Genau, inklusive Kroatia Berlin 11 Stadionpunkte.
A,
und Stadionpunkte, aber 11 Spiele.
Ah, du hast A, keine Kinder, B, keine Haustiere und C, Frau Kaiser ist froh, wenn du zum Fußball schauen gehst. Das sind das so die 3 Punkte.
Das ist beides richtig und wie gesagt, den letzten Stadionpunkt gab es gestern Abend bei der SG Taucher 99 gegen den SSV Mark Ranstedt, der ja einst seine Lizenz an RB Leipzig verkaufte.
Ach, die gibt's noch?
Die gibt's noch. Die haben damals praktisch, wenn ich das richtig noch weiß, die zweite Mannschaft dann zur ersten gemacht und haben dann eben da weitergespielt, wo die zweite Mannschaft gespielt hat. Und RB hat ja dann in der 5. Liga die Lizenz der ersten Mannschaft übernommen.
Okay.
Naja, von Mark Ranstedt.
Ja, und ganz ehrlich, das finde ich in Ordnung. nach wie vor. Ich weiß schon, ich bin ein alter Apologist für das, was Red Bull da in Leipzig gemacht hat. Aber sie haben sich ja nicht die Lizenz für die erste Liga gekauft, sondern für die fünfte Liga. Und das hat schon ein bisschen gedauert. Und das ist jetzt ja nicht so. Ja, okay, sie hätten auch in der neunten Liga anfangen können. Aber fünfte Liga ist für mich okay. Dritte Liga hätte ich schon skeptisch gesehen. Zweite und erste Liga sowieso. Aber fünfte Liga im Nachhinein betrachtet. Ja, warum nicht?
Ja, und jetzt weiß man auch warum, weil das war ein ganz dreckiges Spiel. Nicht eine Torschance in 90 Minuten. Also das fürchterlichste, was ich seit Jahren gesehen habe gestern. Also
ein auch in der Höhe verdientes 0-0, willst du mir sagen.
Wenn der Schiedsrichter willens gewesen wäre, für 1.000 Euro einen Elfer zu pfeifen, man wüsste gar nicht, also er hätte gar keinen pfeifen können.
So, ich dachte, dass du schon eine Spendenaktion im Publikum gestartet hast. Komm, wir legen zusammen.
Ich bitte, tu irgendwas, dass ein Tor fällt. Aber es hätte nichts gebracht, weil es gar keine Möglichkeit gegeben hätte, auch nur irgendwo auf was zu beeinflussen. Also ja, aber dafür war der Startpunkt vorgestern sehr gut. United Telto FC.
Sachen gibt's.
Das ist zweite Kreisklasse, da spielt ein Mann mit. Also United Telto FC hat inklusive dieses Spiels bis jetzt in der Saison 104 Tore geschossen. Und der Stürmer, der eine Stürmer davon 53.
Wahnsinn.
Ja. Also ein bisschen was geboten. Und der ist schon 39.
Also gerade dachte ich mir, da gibt's noch eine Perspektive für den TSV 1860 München. Aber nee. Nein.
Nee. Also der ist schon 39, hat irgendwann mal fünfte Liga gespielt vor 12 Jahren. Aber für die zweite Kreisklasse reicht es noch für 53 Tore in 20 Spielen.
Crazy. Wir wollen mit Kaiser aber natürlich über den Radsport sprechen. Der Giro d'Italia ist schön langsam angelaufen. Unser gemeinsamer Freund Remco Evenepoel hat das rosa Trikot getragen für ein paar Tage. Dann hat es ihn hingepragt, gestern gleich zweimal. Einmal ist er mit einem Hund ausgewichen. Der zweite Sturz war dann innerhalb der 3 Kilometer, ich weiß nicht, sagt man Sperrzone oder Schutzzone, wie auch immer. Mit anderen Worten, er hat keine Zeit verloren. Also keine zusätzliche Zeit verloren. Ist eine Gesamtwertung mit 28 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Aber ich habe so ein bisschen gelesen, Sebastian, man ist sich nicht ganz sicher, man glaubt, dass es keine Knochenbrüche sind, aber das kennt man ja oft von den Radfahrern. So ein Sturz hat ja nicht nur physische Auswirkungen, sondern auch psychische. Hast du Remco auf deiner Favoritenliste immer noch ganz oben oder ist das mittlerweile schon jemand anderer oder war es ohnehin immer Primoz Roglic?
Na, man muss jetzt mal gucken, wie das heute losgeht. Also man kann immer viel erzählen, wie du es gerade gesagt hast. Und dann merkst du dann doch im Rennen, oh, da ist was, da tut was weh, es geht vielleicht doch nicht so, weil das ist nun mal kein Training, sondern es ist nun mal knallharter Giro d'Italia, den er fahren muss heute wieder. Deswegen, prinzipiell, wenn es so ist, wie die sagen, dass nichts passiert ist und alles gut ist, dann glaube ich, ist er weiter bei den Top-Favoriten dabei und ist da auch in der Lage, das Ding zu gewinnen, aber das muss man heute erst mal sehen, wie das war. Ich glaube allerdings nicht, dass dieser Sturz mit diesem Köder da jetzt irgendwie weiterreichende Folgen hatte für ihn, was jetzt die Psyche angeht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ist natürlich unschön, weil ja damit rechnest du natürlich im ersten Moment überhaupt nicht. Und wer die Bilder sieht, ne, der läuft da einfach quer von links rüber rein, weil er nicht angeleint ist. Und das ist natürlich ein Unding. Also ich gehe nicht an den Straßenrand mit einem unangeleinten Hund zu einem Radrennen noch dazu. Also Wahnsinn.
Ja, das ist halt einfach auch saugefährlich. Also Evenepoel immer noch im Weltmeistertrikot unterwegs, bis er es denn verliert. Primoz Roglic 1:12 im Moment hinter dem Spitzenreiter, zu dem du mir vielleicht dann auch noch ein paar Takte sagen kannst. Andreas Leknes, und habe ich noch nie gehört. Norweger, sagt mir gar nichts, vielleicht kannst du mir was sagen, aber Roglic, aus deiner Sicht hat er den Traum vom Tour de France Sieg, hat er abgehakt, oder? Weil er wird nicht an Jonas Vingegaard vorbeikommen und an Tadej Pogacar schon gar nicht.
Naja, vor allem wird er nicht jünger. Also der ist jetzt schon 33 und sollte er jetzt dieses Jahr die Tour de France nicht fahren, dann glaube ich nicht, dass er nochmal in die Verlegenheit kommt, die Tour de France gewinnen zu können. Also eben genau Jonas Vingegaard ist der eine Grund und dann wird irgendwann auch dann vielleicht ab nächsten Jahr Remco Evenepoel der zweite Grund sein. Und dann gibt es ja noch den einen oder anderen wie Pogacar, der der dritte Grund wäre. Und dann muss man auch gucken, ob jetzt vielleicht dann in den nächsten 2-3 Jahren noch einer nach oben prescht, an den wir jetzt noch gar nicht denken. Hm. Also ich glaube, also er ist ja wie gesagt mit Abstand der älteste Primoz Roglic von diesen ganzen Topfahrern, die da vorne dabei sind. Und deswegen glaube ich tatsächlich, für Primoz Roglic ist es vorbei, was die Tourambitionen angeht. Aber ja, bei der Tour jetzt hier, bei dem Giro d'Italia, muss man sehen, das ist jetzt alles nicht so weit auseinander. Das wird in den Bergen mit Sicherheit noch schön auseinandergezogen. Da wird noch ein bisschen was passieren und dann guckt man halt, ja, wie die drauf sind, weil da entscheidet sich ja wirklich erst. Aber er hat die Tuchfühlung nach vorn, ist der Beste seiner Mannschaft. Also insofern glaube ich schon, warten wir mal ab, was da jetzt passiert beim Giro. Also abgeschrieben habe ich den noch nicht.
Wahnsinn, wie ein gefragter Mann, Sebastian Kaiser. Es dauernd bing, bing, bing kommen die Mails rein. Es ist ja verrückt. Es ist verrückt. Ja, weiß ich schon. Ja, es ist ja völlig okay. Es ist jetzt fast 3 Jahre her, glaube ich, Sebastian, dass wir auf deine Vermittlung hin mit Ralf Denk gesprochen haben. Und oder ist es 2 Jahre? Nein, es ist, glaube ich, 3 Jahre her. Und Ralf Denk hat uns damals, oder ich habe ihn gefragt, nach einem jungen Mann, der vom Speedbergsteigen oder Speedberglauf gekommen ist, nämlich Anton Palzer, der jetzt mit dabei ist.
Beim Schneebergsteigen, ja.
Beim Giro, der im Team Bora Hansgrohe. Hat der die Erwartungen erfüllt? Hat er sie übertroffen? Hat er sie unterschritten? Ich meine, allein der Umstand, dass er jetzt beim Giro mitfährt, zeigt mir, dass er zumindest auf einem Weg ist. Ist es ein guter Weg?
Offensichtlich, also sonst wäre er, glaube ich, nicht mehr dabei, weil das kann sich ein Spitzenteam wie Bora Hansgrohe nicht leisten, jetzt einen nur aus PR-Gründen durchzufüttern. Ja. Und noch dazu dann zu solchen Rundfahrten zu schicken. Ne? Also er ist jetzt keiner, der auf die große Jagd geht, was jetzt Rundfahrten angeht. Aber er hat sich mächtig etabliert, er hat richtig gute Rundfahrten gezeigt, auch vor allem in der zweiten und dritten Klasse, also zweiten und dritten Liga, wenn man es jetzt mal so
einordnen. Ordnen es ruhig sein, ja. Ne?
Also da war er immer ein sehr, sehr zuverlässiger Helfer. Natürlich jetzt noch keine Profisiege, aber es ist eine Sache, die beiden Seiten wohl Spaß macht. Anton Palzer selbst hat ja gesagt, er hat das natürlich anfangs schon irgendwie unterschätzt, weil er sich auch nicht vorstellen konnte, wie hart das ist und was da eigentlich alles passiert und so weiter. Und ja, er hat sich durchgebissen. Das musst du, glaube ich, auch, wenn du da den Berg hochkraxelst. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass er jetzt nicht als, keine Ahnung, als Busfahrer auf einmal Leistungssportler ist, sondern eben schon aus einem extremen Sport kam, der ihm wirklich alles abverlangt hat. Und das ist schon mal eine Grundvoraussetzung dann auch für diesen knallharten Radsport, wo du ja auch bei Wind und Wetter trainieren musst. Das sind ja keine Tennisspieler, die dann beim ersten Regentropfen sofort abbrechen, sondern die müssen halt dann da durch. Und das macht er gut und das macht er wahrscheinlich auch umgedreht besser, als die das vielleicht sogar erwartet haben. Also sonst wäre er, glaube ich, nicht dabei und macht hier die ganzen Jobrennen, die er ja schon gefahren ist mit der Krönung Giro d'Italia. Also das war ja damals, als wir gesprochen haben. Ich glaube, sowohl hier in dieser Runde als auch ich mit ihm für die Bilder am Sonntag damals, glaube ich, ein Ziel, irgendwann mal eine Grand Tour zu fahren. Und das hat er jetzt geschafft. Also das ist für ihn ein tolles Ding.
Ja, also ich glaube, für ihn ist es wirklich, und das ist nur eine reine Vermutung, und vielleicht sprichst du ja bald mal wieder mit ihm, aber für ihn ist wahrscheinlich das Rauffahren nach Alpe d'Huez, oder jetzt nicht Alpe d'Huez, aber auf einem Berg beim Giro, wahrscheinlich das kleinere Problem als die Massenankünfte und das Runterfahren vom Berg. Könnte ich mir nur vorstellen, aber...
Ja gut, ein Sprinter ist er ja nicht in dem Sinne, ne?
Also, gut, fährt er hinten nach, ja, okay.
Ankünfte wird er sich schön raushalten, wenn er schlau ist, also da wird er sich schön hinten einordnen, wenn die alle zusammen ankommen. Und der Rest schaut man halt dann mal, ne? Also das Ja, gucken wir halt mal. Wie gesagt, er ist jetzt kein Etappenjäger oder vielleicht darf er mal auf irgendeiner Etappe in eine Gruppe mitgehen, wenn es sich anbietet. Keine Ahnung, wie da die Taktik ist, aber das könnte ich mir vorstellen. Und dann schaut man halt mal, wie sich der entwickelt. Also die Entwicklung geht da stetig bergoben. Also das ist jetzt die Krönung, ne? Und wer weiß, wo es dann irgendwann hingeht. Wenn die alle sehen, die Kapitäne, Kemner, Vlasov jetzt hier beim Giro zum Beispiel, dass der einen unfassbar geilen Job als Helfer, als Wasserträger, wie man immer so schön sagt, macht, dann ist das schon mit Sicherheit ein sehr gewichtiges Wort und dann wird er seine weiteren Einsätze bekommen und der Giro war nur der Auftakt seiner Grand Tours.
Ja, lässige Geschichte, wunderbare Geschichte. Jetzt hast du die beiden Kameraden eh schon angesprochen, Vlasov und Lennart Kemner. Vlasov 1,26 im Moment zurück, bevor heute die, glaube ich, fünfte Etappe an den Start geht. Lennart Kemner knapp unter 2 Minuten zurück. Noch nichts passiert oder schon was passiert? In Hinblick auf Gesamtsieg oder wäre das für jemanden wie Kemner, der ist ja bei der Tour schon überragend gefahren, aber auch das ist jetzt schon 4 Jahre her. Oder 3 Jahre, na, 4 Jahre ist es, glaube ich. Also es war bevor wir mit Ralf Denk gesprochen haben. But anyway, ist da schon was passiert, denkst du, wo der knapp 2 Minuten hinter dem Leknesund ist? Oder gibt es da eine realistische Chance, dass er wirklich vorne angreift?
War das jetzt ein Wortspiel mit denkst du?
Ja, genau. Ralf, denkst du? Ja, genau. Na, soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht in meinem Wortspiel. Aber also, bitte.
Also wir haben jetzt heute schon die 6. Etappe.
6. Etappe, oder?
Ja. Okay. Hörer nicht zu verwirren. Heute ist schon die 6. Etappe. Ich glaube nicht, dass was passiert ist. Also es sind ja sehr, sehr viele taktische Spielchen. Ne? Also Sudal Quickstep mit Evenepoel hat jetzt erstmal das rosa Trikot abgegeben, damit sie jetzt nicht die ganze Zeit verteidigen müssen. Das ist für eine Mannschaft, die so geschwächt ist. Der Kader sah ja ursprünglich ganz anders aus. Aber da sind ja dann, wie gesagt, ich glaube 4 oder 5 Leute rausgefallen wegen Corona, wegen Verletzungen, sodass die also im Grunde genommen fast das gesamte Team umstellen mussten. Und jetzt natürlich die Stärke nicht mehr so ist, wie sie ursprünglich gewesen wäre. Und insofern alles gut aus seiner Sicht. Und die beiden Borans Grohe Fahrer, da glaube ich, dass auch noch nichts groß passiert ist. Ne? Natürlich ist jetzt der Vlasov eine halbe Minute rund schneller im Gesamtklassement unterwegs als Kemner. Aber auch hier gilt, das muss man dann gucken. Also das ist ja in den Bergen sind ja 28 Sekunden flugs weg.
Ja.
Und da, wie man sieht, also da glaube ich, dass die endgültige Entscheidung über die Kapitänsrolle Nummer 1 noch nicht gefallen ist und sie eben weiter ganz normal, wie sie es eben von Anfang an gemacht haben, mit 2 Kapitänen fahren. Und das ist bis jetzt nicht schief gegangen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, was sollte da bis jetzt schief gehen? Das waren ja alles überschaubare Etappen, dass sich das natürlich von Anfang an durch das Zeitfahren am ersten Tag verschiebt und es da schon Abstände gibt. Okay, das passiert, aber ich glaube jetzt, dass auch die 1,54, die Kemner hat, auf Evenepoel, beziehungsweise auf Evenepoel sind sie ja dann auch nur
eine halbe Minute weniger.
Ja, das ist 1,26. Ja. Dass das jetzt, sage ich mal, noch nicht eine Vorentscheidung ist, dass Evenepoel am Ende auch unbedingt vor Kemner landen muss. Aber, was eben auch der Fall ist, man muss natürlich sagen, dass eben alle oder sehr viele Favoriten schon jetzt vorn mit dabei sind, schon nach 5 Etappen, obwohl es noch keine richtigen Berge gab. Ne? Also du hast den Evenepoel an 2, du hast den Almeida auf 4, du hast den Roglic auf 5, Thomas im Spätherbst, fast schon im Winter seiner Karriere, ist auf 6. Also da ist schon ein bisschen was los und die musst du ja alle dann irgendwann schlagen. Also ist ja nicht so, dass da jetzt Leute sind, die am Ende mit dem Gesamtklassement nichts zu tun haben werden und da ist nur einer Evenepoel und den musst du irgendwann eben diese 1,5 Minuten abnehmen, sondern das sind ja noch 3, 4 andere und das ist, glaube ich, eher die Schwierigkeit und da ist er natürlich, wenn man jetzt nur die Favoriten nimmt, an Position 5 oder 6 stehend schon hinten dran. Man muss gucken, das wird spannend. Also ich bin da echt gespannt und hoffe, dass die nur endlich mal auch normales, richtig gutes, geiles Wetter haben. Also ich hasse das, wenn da diese Regenetappen kommen, wo du dann gar nicht mehr weißt, wer wird da jetzt eigentlich vom Hund gebissen. Also das hat man ja dann erst gesehen, als dann in die diesem dunklen Trikot, da wo dann die Regenbogenfarben durchschimmerten, am Straßenrand lag gestern. Also da, sonst hätte man das gar nicht aus dem Rennen sofort mitgekriegt, dass das Evenepoel ist.
Das ist wahr und das ist immer beim Giro so, wo ich mich immer gerne, auch nicht gerne, aber ungern an Schnee erinnere, der auch schon vorgekommen ist. Naja.
Ja, da mussten sie sogar schon Etappen abbrechen und unten lang fahren, weil sie oben nicht drüber gekommen sind. Na, also.
Crazy.
Interessant.
So.
Oder wird interessant die nächsten Tage.
Ja, ich werde ab heute sklavisch mir das anschauen bei Eurosport und mit einem Auge natürlich auch nach Madrid schauen, nach Rom schauen zum Tennis, aber da ist in der ersten Woche noch nicht so massiv viel los. Sebastian, ich danke dir, mein Lieber. Wir sehen uns spätestens in Paris, aber wir hören uns schon davor. Sebastian Kaiser, ist das, war das von der Bild-Zeitung und wir machen eine kurze Pause in der Big Show 609.
Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 609, weiter geht's. Großartig, wenn beide Zeit haben an einem Donnerstag und beide, das ist zum einen Markus Götz von Sky. Servus Götzi.
Grüße euch.
Und der große Uwe Semra. Servus Uwe.
Guten Morgen zusammen.
Uwe hat Mittwochabend, und das spricht ja für mein Phantom von Uwe Semrau. Uwe hat Mittwochabend der THW Kiel gegen PSG kommentiert und ich habe ab Minute 10 mit Kommentar geschaut. Die ersten 10 Minuten musste ich was aufnehmen, konnte ich nicht schauen. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, Uwe, hast du gesagt, du fängst an, dir ein kleines bisschen Sorgen zu machen um den THW Kiel. Sind die Sorgen mit diesem 27-31... Du hast am Ende, glaube ich, auch noch gesagt, es ist noch vieles drin. Ich hoffe nicht gehört zu haben, es ist noch alles drin. Aber was ist noch drin für den THW nach dieser, wie ich finde, ernüchternden Vorstellung gestern Abend?
Ja, das war jetzt wirklich ein Gegner mit Format, muss man ganz klar sagen. Also dieses Wohlfühlprogramm der letzten Wochen, das hat so nicht funktioniert. Und es waren einfach ein paar Schlüsselstellen im Kader vom THW. Ja, die nicht so überragend funktioniert haben, allen voran Niklas Landin, der eine Leistung abgerufen hat, die war okay, aber es war eben nicht so, dass er das Spiel entscheiden konnte. Und das hat dem THW wehgetan, muss man wirklich sagen. Und es waren fatale 30 Sekunden am Ende, wo sie in Überzahl sind, den Ball verdatteln. Durch den wirklich sehr starken Sander Sargosen in der zweiten Hälfte und fangen sich dann noch ein Tor ein und dann sind es eben nicht -2, sondern -4. Und das ist natürlich schon ein dickes Paket, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Paris sehr gefestigt, sehr klar gespielt hat mit einer starken Defensive. Also der THW hat ja in den letzten Wochen auch auswärts echt überzeugt, wenn wir uns das Spiel bei den Löwen zum Beispiel anschauen. Es ist nicht unmöglich, aber sie müssen echt eine ganz dicke Schippe oben drauf packen, wenn sie Paris in eigener Halle nochmal gefährden wollen. Das wird nicht einfach.
Götze, du hast eben jenes Spiel bei den Löwen ja kommentiert, wir haben drüber gesprochen, aber wir haben ja auch schon, glaube ich, letzte Woche was gesagt, naja, rechten Rückraum, ohne Steffen Weinhold, ganz dünn besetzt, nur mit Reinkind, dann Bielik hat gestern, ist erst spät reingekommen, ist ein bisschen verletzt. Der Kader ist einfach extrem dünn vom THW im Moment, oder?
Ja, wird zumindest immer dünner. Erik Johansson hat sich ja verletzt, ist raus. Karl Valinius nach langer Verletzungspause, von dem kann man nicht erwarten, dass er ankommt und dann in solchen Spielen die Kohlen aus dem Feuer holt. Ja, also ich bin auch leider sehr skeptisch mittlerweile. Ich war voller Zuversicht vor diesem Duell mit PSG, aber sie haben es gestern, die Franzosen, wirklich auf den Punkt gebracht. Das muss man einfach auch mal anerkennen. Die Abwehr, die sie da hingestellt haben, das war vom Allerfeinsten. Da hat sich der THW, also sie sind abgeprallt an dieser gewaltigen Deckung, körperlich gewaltig, aber auch was die Zusammenarbeit betrifft. Das ist auch nichts völlig Neues, was ich dann schon auch immer mal wieder etwas bedenklich finde, dass die beste deutsche Mannschaft, also Tabellenführer in der Handball-Bundesliga, in eine solche spielerische Armut gerät wie gestern.
Ja.
Finde ich, darf man auch mal sagen an der Stelle. Es ist ihnen sehr wenig eingefallen. Es läuft dann alles oder fast alles aus dem Positionsangriff, ist dann auf Sargosen zugeschnitten. der tut, was er kann, aber der hat dann natürlich bei den vielen Würfen, die er nimmt, die zum Teil auch aus schwierigen Positionen kommen, eine entsprechende Quote. Auf jeden Fall fehlt die Alternative zu Harald Reinkind im rechten Rückraum. Steffen Beinhold musste sich an der Schulter operieren lassen. Was ich gehört habe, ist es durchaus was Schlimmeres. Da muss man auch erstmal abwarten, wann überhaupt der wieder zurückkommen kann. Da werden sich die Kieler auch Gedanken machen müssen. Also jetzt nicht mehr in dieser Saison, aber zumindest was die kommende betrifft. Und Niklas Landin, er hat ja zumindest ordentlich gespielt. Ja, vollkommen richtig, was Uwe sagt. Er war nicht so herausragend wie zuletzt häufig, aber ich glaube, er hat 12 Paraden. Und das ist eine ganz solide Leistung. Kann man ja auch nicht von ihm erwarten, dass er da jedes Mal die Burg einreißt. Das war in Kombi zu wenig für PSG gestern und ich sehe im Moment nicht, wie das nächste Woche sich dramatisch drehen könnte. Es müsste sich ja dramatisch drehen. Und übrigens nicht vergessen, die Kieler haben noch einen kleinen Ausflug nach Stuttgart am Samstag. Ja, wo ich auch zugegen sein werde. Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher.
Ja, dazu gleich, Uwe hat es gestern auch angesprochen, dass die beiden deutschen Mannschaften die beiden sind, die noch Meisterschaftsspiele haben und die anderen 6 Viertelfinalisten eben nicht. Die Geschichte zu Landin, ich glaube, der Uwe hat ungefähr so 10 Minuten vor Schluss war mal ein Tor, wo du meintest, Uwe, bei Landin ein bisschen die Spannung gefehlt, aber was mir aufgefallen ist, vor allem in der ersten Halbzeit, dass Philipp Jicher das Tor eigentlich bei jedem Angriff verwaist lassen hat, dass also PSG relativ einfach zu Beginn und dann auch wieder in der Endphase zu einfachen Toren gekommen ist, weil er immer 7-6 spielen hat lassen. War das so zu erwarten? War das in der Champions League in den letzten Spielen auch schon so?
Naja, es war natürlich eine Reaktion nach 10 Minuten auf diese starke Defensive von Paris und dann ist ja ein Heilmittel, dass du einen zusätzlichen Mann mit reinnimmst, der auch die Deckung ein bisschen mehr an die 6-Meter-Linie ankettet. Und klar, dann nimmst du natürlich in Kauf, dass du das eine oder andere Tor bekommst, ohne dass der Torhüter drinsteht, dass die Rückwärtsbewegung schwierig wird mit all den Wechseln, die da vonstatten gehen. Und es ist, ich will nicht sagen ein Armutszeugnis, aber es belegt das, was Götze gesagt hat, dass eben aus dem 6-6 gegen diese Deckung kein Mittel zu finden war. Ne? Und wann hat der THW in einer Halbzeit mal nur 12 Tore erzielt? Mhm. Also da kann ich mich kaum dran erinnern in der letzten Zeit. Und ja, ihnen fehlte für meine Begriffe brutal in der Anfangsphase so ein Typ wie der Johansson, der die Deckung auch mal rausgezogen hätte und der, wenn es die überhaupt noch gibt, einfache Tore gemacht hätte. Ich finde, das war ein starker Mangel. Und auf der anderen Seite mit Reinkind, der sich für meine Begriffe in der zweiten Hälfte gesteigert hat, aber der natürlich bei den Durchbrüchen von Luke Staines, der bis zum Ende gezogen hat, natürlich überfordert war auf der Halbposition in der Deckung. Das ist ja die andere Seite der Medaille, dass der THW große Probleme hatte, gerade auf den Halbpositionen, auf der einen Seite gegen Christopanz, auf der anderen Seite gar nicht so sehr Prandi, sondern es war eher Luke Staines, der gegen die Hand gegangen ist und dann diese Halbposition angegriffen hat. Und da stand Reinkind so ein bisschen auf verlorenem Posten. Und da fehlt brutal ein Steffen Weinhold, der in solche Zweikämpfe ganz anders reingehen kann. Und weiterführend kann ich das auch nur unterstützen, was Götze gesagt hat. Sie müssen einen Neuzugang vorziehen auf dieser Position. Da gab es so viele Fehlzeiten im rechten Rückraum in der letzten Zeit, dass sie für meine Begriffe einen neuen und jungen Mann dazu holen müssen und dann eben mit 3 Linkshändern in die Saison reingehen. Aber ganz klar, da steht Reinkind in dieser Spielzeit oft alleine da. Und sie haben ja einen tollen Linkshänder, das ist allerdings ein A-Jugendlicher, der auch Nationalmannschaft spielt, Henry Papst. Ob der schon so weit ist und den Ansprüchen des THW genügen kann, das mag ich mal bezweifeln. Also für mich ist auf jeden Fall eine Ergänzung auf dieser Position für die nächste Saison ganz klar überfällig.
Ja, ein Wort noch zu PSG, wenn man sich diese Mannschaft so anschaut. Und Uwe hat ja gerade, Götze, die 3 Protagonisten genannt. Ich würde den Schipschak oder wie auch immer man ausspricht, noch mit reinnehmen. Du hast da 2 Riesenbabys mit Christopanz und mit Schipschak, der Ja, wie willst du den verteidigen? Ja, vor allen Dingen den Christopanz, der natürlich kein Tempo mitbringt, der gestern auch die rote Karte bekommen hat. Der schaut halt ein bisschen ungelenk aus. Und auf der anderen Seite hast du den Steins. War am Ende ganz perplex, dass der nur 3 Tore geschossen hat, weil ich fand, der war so dominant im Angriffsspiel, aber hat natürlich
Steins, immer, meinst du?
Ja, genau, und hat nur 3 Tore geworfen. Und ich stelle mir das halt vor, unheimlich schwierig gegen so eine Mannschaft zu spielen, Götzi, die einen ganz anderen Rhythmus hat, als du das aus der HBL gewohnt bist, wo du halt hinten drei Kanten hast, die aber nicht so groß sind wie Christopanz und nicht so klein wie Steins. Also das vielleicht auch ein kleiner Grund. Mir ist das sehr unrhythmisch vorgekommen und natürlich stark, was PSG gemacht hat.
Nochmal ganz kurz taktisch ein Nachsatz zu dem, was ihr gerade besprochen habt, zum 7 gegen 6. Die Kieler spielen das doch schon seit Jahren sehr häufig, auch gerade in den Topspielen und meistens auch sehr erfolgreich, weil es geht ja darum, dass du dann gutes Entscheidungsverhalten hast. Du hast ja den Vorteil durch die Überzahl 7 gegen 6 und es hat häufig geklappt. Das PSG so ausgezeichnet vorbereitet war auf diese 7 gegen 6. Das wussten die natürlich. Das war ein Schlüssel dafür, dass es so ausgegangen ist, aus Sicht des THW, wie es eben gestern passiert ist. Und dann hatte, genau wie Uwe gesagt hat, der THW das ganze Bouquet abzudecken, ja, von Christopanz aus dem dritten Stock, bis Steins auf der anderen Halbseite aus dem Keller. Und man hat ja gesehen, wie sich das dann dargestellt hat in den Zweikämpfen. Wie unangenehm ist das bitte gegen egal welchen von den beiden? An Christopanz, wenn der zur Mitte geht, wie willst du da auf die Hand kommen? Du kommst ja gar nicht hin, da oben, hier, bei 2,85 Meter, wo die ausgestreckte Hand ist. Und bei Steins kommst du nicht runter, weil der, wenn der in den Zweikampf geht, liegt der schon quer. Es ist Wahnsinn und vollkommen richtig, was Uwe sagt. Da hätte Steffen Weinhold brutal gut getan. Speziell in der Deckung. Es kam einiges zusammen und Billig übrigens, Erik Johansson konnte ja gar nicht mit tun, Billig stand im Kader, aber Billig hat wohl ziemlich hartnäckige Adduktorenprobleme und hätte er mehr spielen können, hätte er mit Sicherheit auch mehr gespielt. Da fehlt ja dann natürlich auch was, ja, in der Dynamik, die du unbedingt brauchst. Du musst ja ans Maximum gehen können. Das war gestern dann in Summe, war das zu viel. Also zu viel an Verlusten, die der THW zu beklagen hatte.
Ja, so, der SC Magdeburg hat immerhin ein 22-22 erreicht in Polen, aber Uwe, diese Geschichte, dass Magdeburg und der THW eben zwischendurch auch nochmal in der HBL ran müssen, gab es da Gespräche mit der HBL oder ist das Gesetz, dass in Deutschland einfach durchgespielt wird?
Naja, ich kann da nicht so viel dazu sagen, aber ich glaube, bei den beiden Vereinen ist man auch ein bisschen müde, sich darüber zu beschweren. Und man verweist das schon ins Reich der Lippenbekenntnisse, dass die Liga sagt, wir helfen unseren Champions League Vereinen und dann gerade in so einer entscheidenden Woche findet man dann keinen Termin, wo man es dann verlegen könnte. Also das wäre an der Stelle schon angebracht gewesen, aber das ist eine Diskussion, die ist ja viel breiter angelegt und das müsste man natürlich am Anfang der Saison schon mit einplanen, dass da was geht. Und Termine sind rar gesät, klar. Wir haben jetzt wieder Nationalmannschaft gehabt. Also der Kalender entzerrt sich nicht von selbst. Du müsstest ganz vorne oder ganz hinten einen Spieltag noch anfügen, um das hinzukriegen. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Aufgabe für die Spielplanmacher mit all den Erfordernissen, die da mit reinstrahlen. Ne? Aber Tatsache ist, dass die anderen Clubs haben jetzt einfach eine Woche Zeit, die Wunden zu lecken, sich auszuruhen, taktisch zu fokussieren auf den Gegner. Und das ist für meine Begriffe in dieser Phase der Saison ein Riesenvorteil.
So ist es. Und übrigens nur mal, damit man sich das auch klar macht, von außen betrachtet, neigt man ja dazu, das etwas zu vereinfachen und sagen, ja, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass jetzt Kiel und Magdeburg am kommenden Wochenende, dass sie nicht spielen. Man darf nicht vergessen, es ist ein unglaublich komplexes Gebilde, dieser Spielplan. Ja, es gibt eine Terminierung weit vor der Saison, den sogenannten Rahmenterminkalender. Und dann werden auch entsprechend die Hallenverfügbarkeiten gebucht. Jetzt weiß ich nicht, was in diesem Fall der Grund ist, warum es überhaupt nicht zu verlegen war. Klar, da spielen dann auch noch Medienverträge eine Rolle und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt, nur als Beispiel, das weiß ich nicht, reine Spekulation, aber so ist es häufig, wenn jetzt Stuttgart, ja, TVB Stuttgart am Samstag, Stuttgart gegen Kiel, wenn die Halle eben nur an zu dem Termin haben, da sind ja auch andere Veranstaltungen, dann hast du schon wieder ein zusätzliches Problem zu lösen. Also es ist komplex, es ist aber, und da bin ich komplett bei Uwe, es ist ganz eindeutig, jetzt in dieser Phase ist es ein Riesennachteil.
So, Stuttgart. Götzi, sag noch ein Wort, weil gegen Flensburg haben sie gewonnen. Flensburg verliert dann in Berlin, ausnahmsweise mal gewinnt Berlin mal ein Spitzenspiel und damit haben sie sich verabschiedet. Sind die Stuttgarter gefährlich für Kiel?
Also da bin ich ja nicht ganz deiner Meinung, mit ausnahmsweise gewinnt Berlin ja ein Spitzenspiel. Also das stimmt jetzt zuletzt für die Auswärtspartien in Kiel und Magdeburg, da waren sie chancenlos, aber die Berliner haben beide Spiele gegen die Löwen in dieser Saison gewonnen. Die Berliner haben ein Unentschieden in Flensburg geholt und jetzt zu Hause gewonnen. Und die Berliner haben den THW geschlagen zu Hause. Also es ist nicht so, dass sie da nichts geholt hätten in den Top-5-Duellen. Und jetzt war die Frage Richtung...
Ja, was ist, kann Stuttgart wird nicht mehr unterschätzt so werden, so wie es Flensburg vielleicht gemacht hat.
Nein, und vor allem diese Sandwich-Spiele, die sind natürlich immer ganz besonders tricky. Jetzt für den THW, also nach PSG und vor PSG und diese Auswärtsreise. Grundsätzlich ist es schwer vorstellbar, dass der THW, so wie er sich zuletzt in der Bundesliga präsentiert hat, da was liegen lässt. Aber in der Gesamtkonstellation, ja, mit den angeschlagenen Spielern, mit dieser Sandwich-Situation in der Champions League, mit dem Selbstvertrauen der Stuttgarter, dass sie sich aus diesem Berlin-Spiel geholt haben, könnte zumindest interessant werden, wobei, also Stuttgart hat in seiner Historie noch nie auch nur ein Unentschieden geholt gegen den THW.
Wir gehen noch nicht davon aus, dass das an diesem Wochenende der Fall sein wird. Uwe, wenn du erlaubst, ein Wort noch vielleicht zur Auslosung. Ich weiß, es ist lang weg, aber immerhin findet die Handball-Europameisterschaft ja auch in Deutschland statt, die nächste nämlich. Und Deutschland ist in eine Gruppe gelost worden mit Frankreich, mit Nordmazedonien und der Schweiz. Wenn ich es richtig gesehen habe, wird in Berlin gespielt. Alfred sagt, eine interessante, schöne Gruppe. Was sagt Uwe Semra?
Ja gut, der Auftakt ist ja gegen die Schweiz im Düsseldorfer Stadion, ne?
Ah, in Düsseldorf. Ah, ja, okay.
Ja, also das wird schon mal ein Riesending. Also Rock'n'Roll, die Gruppe ist, finde ich, richtig geil. Und da müssen alle Antennen sofort scharf sein. Und das gibt die maximale Aufmerksamkeit. Da ist Andi Schmid mit im Rennen, da sind die Franzosen. Nordmazedonien darfst du nicht unterschätzen, die können auch einen guten Ball spielen. Also die werden von Anfang an gleich richtig reingeworfen und ich finde das gut. Da wird nicht lange rumgeeiert, da bist du noch frisch, wenn du gegen Frankreich spielst und da müssen sie einfach liefern. Also ich kann diese Auslosung nur Positives abgewinnen, muss ich sagen.
Du bist ein Optimist. Ich hab schon ein paar Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die Gruppe auch sportlich mega interessant. Und dieses Auftaktspiel hätte es fast keinen besseren Gegner geben können. Es war ja klar, dass die Deutschen in diesem Fußballstadionspiel gegen ein Team aus Top 4 spielen würden. Und da die Schweiz zu kriegen, den besten Gegner aus diesem Topf aus meiner Sicht, und dann noch mit Andi Schmid und den vielen Bundesliga-Profis, die Schweizer da im Kader haben, das wird toll. Das wird ein Handballfest. Aber der Druck ist natürlich enorm. Die Schweizer können ja, die können das genießen, dieses Spiel. Und die deutsche Mannschaft hat sofort von der ersten Sekunde an maximalen Druck. Es kommen nur zwei weiter aus dieser Vierergruppe. Dass wir die Franzosen schlagen, dann müsste einiges zusammenkommen. Ich finde es aber gut, dass wir die Franzosen schon in der Vorrunde bekommen, wo die vielleicht auch noch nicht 100% eingespielt sind, weil wir hätten sie, so war ja der Auslosungsstrang, wir hätten auch die Spanier bekommen können in der Vorrunde, hätten dann aber in der Hauptrunde auf jeden Fall gegen die Franzosen gespielt. Deswegen, ich finde es besser, wir haben sie gleich. Aber du hast mit diesem Schweiz-Spiel zum Auftakt, dass du unbedingt gewinnen musst, das ist schon gleich mal eine Challenge unter diesen Voraussetzungen. Heim-EM und dann vor, was weiß ich, 40.000, 50.000. Hurra!
Also was ich, das ist nur mein kleiner Einwurf, was ich nicht verstehe von der Planung her, wie man die Österreich-Gruppe nicht in München spielen lassen kann. Das ist, ich weiß, es ist ein Second-World-Problem, aber den Spaniern und Kroaten, die spielen in Mannheim. Ja, auch die Kroaten wären sicherlich lieber nach München gekommen als nach Mannheim. Das ist mir...
Ja, schon. Aber die sind halt nicht gesetzt.
Ja, also die spielen halt die Spanien und Dänemark in Mannheim. Okay, good for them. Naja, was soll ich sagen? Okay, Götzi bleibt noch zum Tennis bei uns. Uwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Kurze Pause, Big Show 609.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
Die Big Show 609 geht, wenn schon nicht in die Entscheidende, so doch in eine sehr, sehr spannende Phase. Und zwar kommen wir jetzt zur NBA und wir tun dies mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru. Moin Sepp.
Hallo Jens.
Eine Frage, mit der du nicht gerechnet hast zum Auftakt. Was kann Ime Udoka in Houston bewirken?
Mehr als seine Vorgänger.
Okay, also, viel schlechter. So tief wollen wir die Latte da nicht legen.
Viel schlechter geht's ja nicht. Also ich glaube, ein bisschen Professionalität wird da reinbringen, ein bisschen Accountability, wie die Amis sagen. Ne? Also ein bisschen mehr liefern, was von NBA-Profis auch abseits des Courts gefordert wird und insgesamt einfach eine etwas erwachsenere Herangehensweise. Also Houston gerade in puncto Kaderzusammenstellung, da wird sicherlich noch einiges zu tun geben. Der ein oder andere Veteran wird da sicherlich nicht schaden, aber insgesamt war das alles viel zu wischiwaschi, larifari, was da bisher gezeigt wurde. Und unter Udoka wird es definitiv ein bisschen disziplinierter vonstatten gehen. Die Defense wird ein bisschen besser funktionieren. Houston sicherlich einer der Top-Favoriten auch auf Victor Wembanyama. Und dann können wir spielerisch auch sicher genaueres besprechen in den nächsten Wochen und Monaten. Am Montag ist NBA Draft Lottery, da finden wir dann heraus, ob es Houston wird oder San Antonio oder Charlotte. Aber ja, also Udoka eine gute Wahl für die Rockets. Allerdings muss ich sagen, ich hätte ihn lieber gerne bei einem Team gesehen, das um etwas Ernsteres spielt in den nächsten 2-3 Jährchen, weil Houston ist 2 years away from being 2 years away.
In Dallas hätte ich ihn gerne gesehen. Nur eine kurze Nachfrage dazu. Weiß man alles, was da vorgefallen ist in Boston, oder gibt es da Dinge, über die immer noch nicht gesprochen wird? Mit Udoka meine ich.
Warum mein Wissensstand ist, dass man dann ja alles weiß. Genau, dass es eine Beziehung war mit jemandem innerhalb der Organisation und dass es eben consensual war, also im gegenseitigen Einvernehmen, aber dass es eben nicht gerne gesehen wird, gerade am Arbeitsplatz, und dass das der Grund war. Dass es nichts Illegales da irgendwie getan wurde, sondern dass einfach internally, so innerhalb der Franchise, dass er deswegen auch gegangen wurde, weil gerade aufgrund dieser Geschichten, die es da mehrfach schon gegeben hat in der NBA, nimmt man das sehr ernst. Und je nachdem, wie die Franchise auch operiert, trennt man sich dann sofort von solchen Leuten, auch wenn sie so vielversprechend sind und wenn sie so gut arbeiten, wie Ime Udoka das getan hat letztes Jahr.
Jetzt hat Brad Gilbert, der alte Tennis-Pro, der alte Tennis-Coach und ein ausgewiesener Warriors-Fan, heute in der Früh getweetet, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber du weißt, ob es stimmt, dass es das erste Mal in der Geschichte der NBA wäre, dass in den Conference Finals dass alle vier niederer gerankte Teams mit 3-2 führen in der Serie. Ich glaube, das war jetzt kein gutes Deutsch von mir, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und ich frage dich ganz einfach vom Gefühl her, welches der höher gerankten Teams hat deiner Ansicht nach noch die besten Aussichten, die Serie zu drehen, weil ja alle niedergerankten Teams jetzt die Chance haben, im Spiel 6 das Halbfinale klar zu machen.
Denver ja nicht, also die sind ja vorne, die können können gewinnen. Also da ist er dann auf dem Holzweg.
Ne? Also, ich schaue nicht mal nach, es ist Wahnsinn.
Nee, aber da haben wir ja schon mal aufgedeckt, was dieser Herr Detektiv da, ne, was er da falsch. Also die Nuggets sind in the driver's seat, die können das Ding klar machen. Allerdings spielt man in Phoenix und Suns mit Heimvorteil, also Heimteams bisher mit lupenreiner Weste in der Serie. Denver sicherlich das einzige übrig gebliebene Higher-Ranked-Team, das hier in Richtung Championship sogar noch träumen kann. Alle anderen sind natürlich ein bisschen im Hintertreffen. Wobei wir auch sagen müssen, also jetzt der Unterschied zwischen Golden State zum Beispiel und den LA Lakers auch nur marginal. Mhm. Und wenn das eines zeigt, dann dass in den letzten Jahren die Parität, die Gleichheit der Teams in der NBA, dass die so stark zugenommen hat, dass eigentlich es fast keine Rolle mehr spielt, Regular Season, was genau da eigentlich vorfällt, welche Teams, Load Management bis zum geht nicht mehr. Und dass man im Grunde genommen einfach nur gesund durch die Saison kommen möchte und eben die Rotation finden will, also die Aufstellung, die dann in den Playoffs den Stil umsetzt. Siehe zum Beispiel Eric Spoelstra, Miami Heat, ja, die haben 82 Spiele lang mächtig gestruggelt, Verletzungen, Load Management etc., aber er hat gefunden, was er gesucht hat, und das sieht man jetzt in den Playoffs. Die sind einen Sieg von den Conference Finals entfernt und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also ich sag mal, Seeding spielt immer noch eine Rolle, aber viel, 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 viel weniger als wir das noch von früher kennen, Jens. Lange, lange Jahre ist schon her, aber damals war es eben noch fast ausschlaggebend relevant, ob ein Team jetzt 1-2 oder eben drunter gerankt wird in den Playoffs. Heutzutage ist es ja nur im Punkt Heimvorteil vielleicht noch wichtig. Wenn es dann in ein Game 7 geht, dann spielst du schon lieber gerne zu Hause
als auswärts. Ich unternehme noch einen zweiten Anlauf. Von den vier Teams, die zurückliegen, pass auf Sepp, habe ich am wenigsten Vertrauen in die New York Knicks, dass sie das noch drehen werden, weil Spiel 6 ist jetzt eben in Miami und die Heat scheinen einfach das bessere Team zu sein.
Ja, Miami ist so dieser extrem unangenehme Gegner, der sich in so eine Serie hineinbeißt, egal wie lange sie dauert, und dann jede einzelne Schwäche von dir perfekt kennenlernt und B dann immer gegen dich verwendet, wenn es am unangenehmsten ist. Mhm. Und die Knicks haben schon so eine Monsterleistung gebraucht, ne? Jalen Brunson 48 Minuten durchgespielt. Irgendwo habe ich gelesen, eine Serie ist erst dann eine Serie, wenn Tom Thibodeau zwei Starter 48 Minuten lang durchspielen lässt.
Und das war jetzt soweit, oder?
Genau. Aber ich bin bei dir, also Miami nach wie vor jetzt mit zwei Chancen immer noch das Ding nach Hause zu bringen, und sie spielen Spiel 6 in Miami. Also ich würde auch eher mein Geld auf Miami setzen, wenn ich ein Betting Man wäre.
Was wir natürlich beide nicht sind. So, genau. Wie die Lakers verlieren also mit 15 heute Nacht, was im Grunde genommen wurscht ist, weil Spiel 6 jetzt zu Hause, Anthony Davis spät raus mit einer Verletzung, macht man sich da Sorgen bei den Lakers, denkst du?
Man macht sich sicherlich Sorgen, weil solche Sachen ja häufig erst dann am Tag danach kommen. Direkt nach Spiel war davon die Rede, Gehirnerschütterung, danach hieß es keine Gehirnerschütterung, aber wie gesagt, abwarten, wie das heute läuft. Ohne Anthony Davis natürlich eine ganz andere Hausnummer für die LA Lakers. Aber auch so, die Warriors gestern gezeigt, wozu das Team imstande ist, wenn nicht nur Steph Curry alles alleine regeln muss. Klay Thompson war nach wie vor ein Ausfall, aber bestes Spiel von Andrew Wiggins bekommen, seitdem der ja lange, lange raus war mit den persönlichen Problemen, sah mit dem, mit der Geschichte. Draymond Green, ich glaube 20 erzielt, sobald der bei 18 plus ist, also gewinnen die Warriors fast alles. Ich glaube 27, der letzten 29 gewonnen, wenn Draymond so viel scored. Und eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, Elimination Games, die Golden State Warriors und der Steve Kerr jetzt bei 8-2, also das ist auch immer eine richtig harte Nuss. Und 28 Playoff-Serien in Folge, mindestens einmal auf fremdem Parkett einen Sieg geholt. Also okay, eigentlich wären sie fällig in Spiel 6, und don't underestimate the heart of a champion, ja. Also Klay Thompson in LA, da lange aufgewachsen, Lakers-Fan, ne? Als Sohn eines ehemaligen Lakers-Spielers, der wird sicherlich zur Stelle sein. Steph Curry wird zur Stelle sein, und die Warriors insgesamt, glaube ich, werden ja wahrscheinlich ihr bestes Spiel machen müssen in der Serie, sonst ist natürlich ohnehin aus. Aber ja, wenn du die Lakers bist, dann hast du ein bisschen Druck, mit Davis oder ohne Davis. Denn für ein Game 7 zurück nach San Francisco willst du auf gar keinen Fall.
Unser lieber Freund Heiko Olderb, der in dieser Show, ich habe es ganz zu Beginn erwähnt, nicht am Start sein wird, weil er in Newport ist beim Ocean Race, hat sich wahrscheinlich vor Beginn der NHL Playoffs und der NBA Playoffs gedacht, boah, wie werde ich meine Zeit managen, weil die Bruins und die Celtics werde ich beide im Finale sehen. Jetzt hat Dre letzte Woche mir auch gesagt, Dre ist ja auch kein Betting-Man, aber hat gemeint, also wenn er, dann würde er auf die Celtics setzen. Was liegt da im Argen? Weil Philadelphia kann es ja heute zumachen.
Philadelphia kann es zumachen, zu Hause. Hm. Und ja, woran liegt's? Ich glaube, in allererster Linie am unerwartet guten Auftreten von James Harden, der also hier 26 Punkte im Schnitt, 8 Assists, Und vor allem shootingmäßig, ja, 63% True Shooting, also das ist na, so ein Mischwert aus dem Feldschießen, Dreierschießen, Freiwürfe und so weiter. Das ist schon elitär gut. Und das ist im Grunde genommen das komplette Gegenteil von dem, was wir von James Harden oft gesehen haben in den Playoffs, in vielen, vielen Jahren, auch bei den Houston Rockets. Nicht wirklich immer geliefert, wenn es drauf ankam. Und Spiel 5 war eben so ein Ding. Also das musst du eigentlich fast gewinnen, wenn du die 76ers bist. Also in Boston müsstest du ja eh einmal gewinnen, wenn du als das niedergeringte Team. Ne? Und der war jetzt zweimal mit absoluten Monster Games zur Stelle und eben auch in Spiel 5 zusammen mit dem MVP, Joel Embiid. Das ist eben die Stärke der Philadelphia 76ers, wenn ein Joel Embiid mit dem Tamtam und dem Theater aufhört und eben nicht wie so ein Fußballspieler über den Platz stolpert, sondern eben vorne und hinten dieser dominante Monsterspieler ist und dann James Harden eben seine Würfe trifft und diszipliniert spielt und nicht den Ball wegwirft. Und da haben sie Tyrese Maxey, ein paar andere Rollenspieler. Also das ist schon ein Team, das den Titel gewinnen kann. Also Philadelphia, ja, nicht von ungefähr einer der Mitfavoriten. Die Frage war immer nur, welcher James Harden? Also hat er überhaupt noch was im Tank? Ne? Und vor allem nach den ganzen Playoff-Flameouts, die wir so oft gesehen haben von ihm, haben die meisten jetzt nicht nur ich oder ja manche Fans, sondern ich glaube so gut wie alle, die Basketball verfolgt haben in den letzten 10, 15, 20 Jahren, haben sich diese Frage gestellt. Ja, James Harden in den Playoffs, das ist nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte, aber naja, wir kennen das von Dirk Dallas Mavericks, die 2011 eben auch eine sehr, sehr lange Serie von Playoff-Misserfolgen mit hineingenommen haben in ihren Playoff-Run und dann kam irgendwie alles zusammen. Also vielleicht ist ja das Jahr der 76ers, ja. Joel Embiid MVP, nachdem Jokic zweimal und Giannis ihm das weggeschnappt haben. Jetzt hat er den MVP Award und vielleicht ist das eben genau der Zeitpunkt für die 76ers, um zu zeigen, dass das eben nicht nur gute Einzelkönner sind, die während der Regular Season performen, sondern dass manchmal eben auch alles gut zusammenkommen kann. Deswegen Philly der Favorit sicherlich, weil sie zu Hause spielen und so das Momentum auf ihrer Seite haben. Allerdings, auch hier darf man nicht vergessen, Boston gestellt durch lange, tiefe Playoff-Runs, die Finals letztes Jahr auch was dazu gelernt und ich würde auf jeden Fall darauf wetten, dass ein Jason Tatum zur Stelle sein wird, Jaylen Brown, der gerade in ein All-NBA-Team gewählt wurde und damit sich eine viel, viel lukrativere Vertragsverlängerung für den Sommer verdient hat. Also die sind sicherlich top motiviert und man will definitiv nicht rausfliegen. Nicht nur wegen unserem Freund Herr Olderb, sondern viele Celtics-Fans wären bitter enttäuscht, ne, wenn man hier so vor den Conference-Finals sogar schon raussegelt.
Überragendes Stichwort, das du noch gegeben hast. Nur ganz kurz, ich habe nachgeschaut, also die Phillies haben 2008 die World Series gewonnen. Es müsste das letzte Championship gewesen sein für Philadelphia, weil die 76ers ganz sicher nicht seitdem.
2001, das letzte Mal überhaupt in den Conference Finals gewesen. Also das ja, ist jetzt okay, hier auch schon Conference
Finals. Und die Flyers und die Eagles. Die Eagles waren im Super Bowl, aber haben die Eagles mal einen Super Bowl gewonnen in den letzten Jahren? Ich passe einfach nicht genug auf, ich glaube nicht. So, die All-NBA-Teams und die erste Frage, Ja Morant ist nicht im First und im Second, im Third glaube ich auch nicht. Und das kostet ihn, habe ich gelesen, 39 Millionen Dollar. How come?
How come, dass es ihn kostet oder how come, dass er nicht dabei ist?
Beides. Also, dass er nicht dabei ist, hat wahrscheinlich disziplinäre Gründe, würde ich vermuten.
Weiß ich gar nicht. Also Shai Gilgeous-Alexander und egal ob man jetzt Luca oder Steph, so das sind die drei, die No-Brainer sind. Auch Donovan Mitchell war unter den Top 4 Guards. Also da ist Ja Morant eh schon raus. Und dann bieten sich ja eigentlich nur noch Damian Lillard, De'Aaron Fox und Ja Morant an. Ich sag's dir ehrlich, also ich hätte auch ohne dieses Spielrändchen von Ja, das hätte für mich spielerisch überhaupt keinen Unterschied gemacht. Mhm. Ich hatte ihn auch so nicht unter meinen Top 6 Guards dieser Saison, weil eben die genannten vier und dann Damian Lillard und De'Aaron Fox in meinen Augen häufiger, konstanter, besser performt haben. Und für mich ist er so gerade unter dieser Linie den Cut knapp nicht geschafft. Und was so diese extra Boni anbelangt, das sind eben diese Verträge, ne? Ich habe Jaylen Brown vorhin schon erwähnt, so dass der es zum Beispiel ins Second Team geschafft hat, das ist halt eine komplett andere Größenordnung jetzt, was seine Vertragsverlängerung anbelangt, die er im Sommer unterschreiben kann. Weit über 230 Millionen, glaube ich, Extension. Eben weil man solche Stipulationen mit in die Verträge reinnimmt. Wenn All-NBA, wenn All-Star, wenn dies, das, so bestimmte Konditionen, die dann erfüllt werden, dann gibt's halt den extra Geldsack obendrauf und für Ja Morant, ist es vielleicht eigentlich, wenn man das jetzt ein bisschen ausweiten möchte, wir haben keine Zeit, aber vielleicht ist es ja auch so ein Segen, okay. so ein versteckter Segen, denn der hat dieses Jahr, glaube ich, gemerkt, dass der Weg, auf dem er sich da befunden hat, nicht nur jetzt mit den Grizzlies, sondern auch als Anführer, als Franchise-Player, auch als jemand, dessen ja nicht nur Reputation, sondern irgendwo auch die Karriere auf dem Spiel steht, dass der gewisse andere Entscheidungen treffen muss. Und vielleicht ist es genau das der Zeitpunkt. Ja, ein paar Sachen, du weißt, wie es ist. Manchmal weiß man die Dinge erst zu schätzen, wenn man sie verloren hat oder kurz davor ist, sie zu verlieren. Und vielleicht ist es so ein extra Weckruf, extra Motivation für Ja Morant, nach dieser Saison zurückzukommen und sich eben nur auf Basketball zu konzentrieren und nicht auf den ganzen anderen Heckmeck, den er da fabriziert hat.
Das NBA First, All NBA First Team, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum und Joel Embiid, nicht dabei Nikola Jokic, weil die Position besetzt war durch Joel Embiid, richtig?
Korrekt, MVP und ich glaube, das geht auch in Ordnung. Also egal, wer man da jetzt da hinsetzt, ob jetzt Embiid oder Jokic, gibt sich in dem Sinne nichts, aber klar, All-NBA First als MVP, das geht sein. Meistens einher.
Ne? So, und dann apropos Jokic noch zum Rausschmeißer, diese Interaktion, die er gehabt hat mit dem Besitzer der Suns, ist das etwas, was zu Zeiten eines Patrick Ewing, wo es noch kein zum Beispiel, oder Charles Barkley, wo es noch keine Social Media gegeben hat, hätte es damals auch so viel Aufsehen erzeugt, ist das was Besonderes oder war das vielleicht in den 70er, Anfang der 80er Jahre gang und gäbe?
Ich weiß nicht, ob der Besitzer jetzt unbedingt da saß und den Ball sich dann gekrallt hat und den Ball festgehalten hat und ich
James glaub, Dolan vielleicht ja, schon. James Dolan ja. Hätte es gemacht damals.
James Dolan vielleicht, ja. Also in erster Linie, ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendwas war. Die Tatsache, dass Matt Ishbia, der Suns-Besitzer, das sofort registriert hat und sich danach so ganz cool hingesetzt hat und eben nicht eine große Sache draus gemacht hat nach diesem fantastischen Flop, muss man wirklich sagen. Also da hat er wirklich aufgepasst, wie die Dinge laufen in der NBA in den letzten Jahren, dass das von den Schiedsrichtern dann auch belohnt wird. Gab auch, glaube ich, ein technisches Foul dann. Aber dass er danach auch direkt sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, er wünscht sich keine Sperre und so weiter. Nicht vergessen, ja, das ist ein National Champion, der hat einen Titel gewonnen als Spieler, Matt Ishbia, College Basketball. Und der kennt auch so diesen Competitive Spirit und ich glaube, der checkt auch viele Dinge und er weiß auch, dass so eine Serie. Also du willst ja auch nicht gewinnen dann gegen ein Team. Verstehe ich auch nicht in Fankultur immer, wenn dann irgendwie dafür plädiert wird, dass der beste Spieler des Gegners dann gesperrt wird. Das ist billig. Also wenn schon den Gegner schlagen, dann in Bestbesetzung und mit dem Co-MVP, auch wenn Embiid gewonnen hat, Jokic, einer der besten Spieler der Welt. So schlägst du jemanden ehrlich und das hat er dann auch so genau reflektiert in seinem Tweet. Und deswegen alles okay. Ein bisschen Competitive Spirit. Du kennst mich, Jens. Ich bin da nicht so dünnhäutig. So für mich war das gar nichts. Ich hätte auch weiterspielen lassen, ohne Technical zu geben, also es war jetzt keine Gewalt oder sonst irgendwie was. Bisschen Chicken Wing, bisschen gefloppt und Entertainment, aber wie du sagst, also in Zeiten, in denen es kein Social Media gab, wäre das wahrscheinlich nicht mal eine Story wert gewesen.
Sehr fein. Die NBA Playoffs gehen in die entscheidende Phase. Wir werden dranbleiben am Ball mit Sepp Dumitru, dem NBA-Chefkoch. Sepp, ich danke dir. Wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns mit Tennis raus.
Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikora. Ihr hört Sportradio 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 609 geht in die Endphase. Uwe Semrau ist dabei geblieben, Markus Götz ist dabei geblieben, neu dazugekommen vom Spiegel, Klaus Bellstedt. Servus, Klaus.
Servus in die Runde, moin moin.
Bevor wir zum Sportlichen kommen, mal was Politisches, was Halbpolitisches. Klaus, ich fange mit dir an. Es hat in Madrid am Sonntag das Endspiel der Frauen im Doppel gegeben und es hat dieses wunderbare Bild gegeben dann, das kann man auf Getty auch sehen. Da stehen also Viktoria Azarenka und Beatrice Haddad-Meier, die gewonnen haben, im Vordergrund auf dem Podium. Dahinter stehen Corey Goff und Jessica Pegula und neben ihnen steht Feliciano Lopez und was nicht da steht, sind Mikrofone. Und also zumindest in der Tennisszene, finde ich, hat er schon Widerhall gefunden, dass den Frauen nicht erlaubt war, nach diesem Endspiel zu sprechen, weil es offenbar die Befürchtung gab, dass zumindest Viktoria Azarenka mal zwei, drei Takte sagen wird, die den Veranstaltern nicht passen. Hänge ich das jetzt ein bisschen zu hoch? Ist es der Sportöffentlichkeit wurscht? Oder hast auch du das so ein kleines bisschen gefühlt, dass die Frauen in Madrid, Bürgerinnen zweiter Klasse waren? Und jetzt in Rom übrigens, was ja auch lustig ist, deutlich weniger Preisgeld bekommen. Vielleicht nicht lustig, aber bemerkenswert.
Also ich glaube, es war in der allgemeinen Sportöffentlichkeit ist das Thema durchgerutscht und unter ferner Liefen, glaube ich, abgebucht. Wir in der Tennis oder was heißt also ja, die Tennisbubble hat das natürlich mit großem Interesse verfolgt und hat sich zum Teil aufgeregt. Ich war erstaunt, dass es keine Siegerrede gab, dass es keine Möglichkeit gab, für die Frauen zu sprechen, weil das ist einfach üblich. Also das muss man ja auch sagen. Es ist bei jedem Turnier, wird nach dem Finale, gibt es die Chance, sich zu bedanken. Das ist gute Sitte, das ist guter Brauch. Deshalb hat es mich dann irritiert und dann hat man sich ein bisschen weiter informiert und eingelesen und so weiter. Es gab ja die Sache ich gebe dir recht, Azarenka ist immer ein Faktor. Gerade bei Feliciano Lopez, glaube ich, der guckt da schon sehr drauf, wer vielleicht was auch sagen könnte. Und sie ist ein kritischer Geist, Gott sei Dank, kann man ja sagen, und tritt für die Rechte ein, auch gerade von den Frauen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir das ein bisschen zu hoch hängen. Ich kann es nicht sagen. Es ist ja, wir spekulieren ja auch alle nur. Vielleicht war es auch Zeitdruck. Es ist ihnen irgendwas abhanden gekommen in der Planung. Also es hinterlässt keinen guten Eindruck, das auf jeden Fall. Und sie haben es ja auch wirklich links und rechts, oder gerade Lopez links und rechts hat es um die Ohren bekommen. Goff hat sich ja nochmal geäußert danach, Pegula auch, die ja beide einen großen Widerhall haben in der Szene. Nicht nur, weil sie ein super Doppel sind, weil sie auch Persönlichkeiten sind. Ich glaube, es wird nicht wieder passieren. Ja, der Eindruck ist entstanden, dass sie ein bisschen hinten dran sind, die Frauen waren in Madrid. Rom, du hast es gerade angesprochen, wieder. Also es ist jetzt das politische, sportpolitische Thema, was wieder auf der Agenda ist, kurz vor Paris. Ich finde das eigentlich ganz gut. Wir werden weiter hinschauen und hoffen, dass alles gleich ist, dass sie genauso gleich behandelt werden, dass sie wieder Redezeit bekommen, dass sie gleich bezahlt werden. Madrid, so insgesamt, wenn man da jetzt so Bottomline, würde ich mal sagen, ist ein bisschen zu sehr hochgekocht. Und auch, vielleicht sind wir auch ein bisschen so den ganzen Social-Media-Sachen auch dann erlegen und getäuscht worden. So, ja, natürlich, das war ein Aufreger, aber lass uns mal lieber über Sport sprechen, oder?
Uwe, hast du dazu noch eine Anmerkung oder also wir sprechen sofort über Sport, machen wir gleich, aber mein Eindruck ist ein kleines.
War jetzt gar nicht,
nein.
Du weißt, wie ich es meine.
Ich weiß absolut, wie du es meinst.
Sondern einfach so insgesamt, let's talk.
Also mein Eindruck war, und das war auch das Scheduling, war ganz, ganz komisch letzte Woche, fand ich, in Madrid. Aber das hat die Männer auch betroffen. Uwe, mein Eindruck ist irgendwie, eigentlich wäre es den Verantwortlichen in Madrid, und da war ja Jon Tiriak, der ja begonnen hat, auch zwei Crews von Ballkindern, muss man ja auch sagen, einzusetzen. Auf dem Center Court waren das junge Frauen, die auch in einer Zeitschrift gut sichtbar waren. Auf den anderen Courts waren es halt unter Anführungszeichen ganz normale Ballkinder. Irgendwie hatte ich den Eindruck, Madrid wäre am liebsten nur ein Männerturnier, aber jetzt sind die Frauen halt auch dabei und in diese saure Zitrone haben sie gebissen, aber nicht mit großer Freude, Uwe.
Also da sind wir bei einer ganz grundsätzlichen Diskussion, ob diese vielen Zusammenlegungen der letzten Jahre von Männern und Frauen der Frauentour überhaupt gut getan haben. Das kann man diskutieren, für meine Begriffe, ne? Und das bringt ihnen natürlich nichts, wenn sie bei einigen Turnieren nur als Anhängsel gesehen werden oder als Hindernis im Spielplan. Und zu der Sache mit den Mikrofonen, also wenn es tatsächlich so war, dass sie wissentlich stumm geschaltet wurden, dann ist es natürlich schon eine Sache, über die man reden muss und die nicht in Ordnung ist.
Und wenn es ein Fauxpas war in der technischen Ausstattung, dann muss man es wirklich nicht so hoch hängen. Das ist zweifellos richtig. Also die beiden Versionen gibt es und wenn das aufgeklärt wird, okay. Aber ich finde es jetzt halt auch nicht so ein Brüller, der über grundsätzliche Befindlichkeiten zwischen ATP und WTA in irgendeiner Form Aufschluss gibt. Das finde ich auch viel zu hoch gehängt. Ja. Aber das ist richtig, was du sagst. Die Unterschiede im Preisgeld, die noch nicht harmonisiert sind. Das Ganze ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die WTA natürlich dann doch den Kotau gemacht hat vor der Asien-Tour, ne, und in keinem besonders guten Licht oder in einem diskutablen Licht irgendwo steht derzeit. Und wenn wir es da zurückführen, dann führen wir eine sehr breit angelegte Debatte über die Frauentour derzeit.
Sportlich aber, Götzi, haben wir Jan-Lennard Struff gesehen, als Lucky Loser noch reingekommen, bis ins Finale sich durchgespielt und er hat es nicht geschenkt bekommen, muss man sagen, hat einen starken Lajovic geschlagen, der ja davor in Banja Luka gewonnen hat, gegen Tsitsipas gewonnen, im Finale Alcaraz gefordert und jetzt, wenn ich so ein bisschen lese, der zweite Frühling und jetzt geht's richtig aufwärts, dann denke ich mir, Moment, Struffi ist ein total lässiger Kerl, ist aber schon weit über 30 Jahre alt. Müssen wir nicht ein kleines bisschen bremsen, Götzi, jetzt die Erwartungen? Oder genießen wir einfach, dass Jan-Lennard Struff sich fast mit einem Mega-Turniersieg belohnt hätte?
Also, was die Erwartung für die Zukunft betrifft, doch gerade gar nicht die Frage bei Struffi. Ich finde, das Zweite, was du gerade gesagt hast, ist angesagt. Genießen und herausheben und um jetzt mal ganz ehrlich zu sein und auch ein bisschen kritisch, ich höre fast alles von dir, ja. Jens.
Bitte kritisiere mich.
Ich hab euer Daily zum Tennis gehört und das hat mich fast ein bisschen traurig gemacht. Ihr habt den Struffi noch nicht mal ansatzweise so hochleben lassen, wie er es aus meiner Sicht verdient hat. Nicht nur nach dieser Woche, sondern nach diesem Weg, den er gegangen ist. Der ist nach dieser Verletzung im vergangenen Jahr rausgerutscht aus den ersten 150. Ihr wisst ganz genau, wie die Systematik ist mit der Weltrangliste. Du kommst plötzlich in keine Hauptfelder mehr rein, du musst dir alles wieder erarbeiten von Anfang an. Und die Art und Weise, wie er das geschafft hat und wie er jetzt insgesamt auf der Sandtour und unterwegs ist, hat man ja auch schon in Monte Carlo gesehen, in welcher Verfassung er im Moment ist, das verdient speziell in seinem Alter allerhöchste Anerkennung. Ich muss euch die Beispiele Thiem und Zverev, die deutlich jünger sind als Jan-Lennard Struff, wie die zu strugglen haben mit ihren Verletzungen und wie sie danach wieder eben auf die Tour gekommen sind, muss ich euch ja nicht sagen. Sie sind ja hinlänglich bekannt. Ich bin zutiefst beeindruckt von Struffi und finde, er hat eine nicht minder als sensationell zu bezeichnende Woche gespielt und er war tatsächlich der Einzige, der Alcaraz wirklich herausfordern konnte. Und jetzt höre ich auch da häufig den Nebensatz, ja, aber er hat auch nicht seinen besten Tag gehabt, Alcaraz. Ey, der hatte auch deshalb nicht seinen besten Tag, weil Struffi Dinge gemacht hat, die dem überhaupt nicht geschmeckt haben. Ja, diese offensive Return-Position, permanenter Angriffsmodus. Alcaraz ist phasenweise überhaupt nicht in seinen Rhythmus reingekommen, weil Struffi ihn so attackiert hat. Und das fand ich einfach nur toll und deswegen alle Hände in die Höhe, Struffi, unglaublich. Das ist mir echt wichtig, weil ich fände es echt schade, wenn dieser unglaubliche Erfolg von Jan-Lennard Struff in irgendeiner Art und Weise kleingeredet werden würde.
Götzi, ich strecke die Waffen, du hast recht, ja. Wir haben Struffi zu wenig gewürdigt.
Aber ich glaube, wenn ich das sagen darf, Markus, ich sage jetzt mal so, Jens, wir beide kennen den Struff ja irgendwie nochmal so ein bisschen anders und von den ewigen Turnieren und ich bin auch voll bei dir, Markus. Es ist eine unfassbare Last. Ich hätte sie ihm nie zugetraut. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so, Jens, dass wir ihn zu, also ich bin auch eher auf deiner Seite, Jens, was das angeht.
Was meinst du genau, Klaus? Ich finde das interessant, ja, die Diskussion.
Ja, so er ist für mich, bleibt er so ein bisschen limitierter Tennisspieler. So, und ich habe ihn, also bei allem Respekt für das, was er jetzt geleistet hat. Wie gesagt, ich habe da mitgefiebert, wie Wahnsinn. Ich war so froh, dass einer so weit gekommen ist und dass er das gerade ist mit dieser ruhigen Art und wenn man mit ihm spricht und so. Der ist ja ein total gelassener Typ. Aber ich glaube, es hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist, ich traue ihm jetzt auch, ich sag's ganz ehrlich, ich traue ihm jetzt auch nicht zu, dass er da wieder was anhängt. Und ich glaube, das war, der Moment war super und es war ein Turnier wie für ihn gemalt. Aber ich bin auch skeptisch und ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber weißt du, es ist wirklich eine spannende Diskussion.
Ja, es ist
sozusagen nicht immer Tennis so wahnsinnig verfolgt, wie ich das jetzt mache, oder auch Jens so jede Woche, jeden Tag alles ranguckt und Struff und so weiter seit Jahren verfolgt. Und so. Da ist man vielleicht nicht ganz so euphorisch, weil man ahnt, so kann man es nicht aus, weil man ahnt, es kommt wahrscheinlich doch wieder der Rückschlag und man kann nicht so sehr auf ihn, so sehr ich das machen würde. Also ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass er jetzt weitergeht, dass er in Paris ein paar Runden übersteht, dass er auch vielleicht Zverev mal ein bisschen Feuer macht. Ich meine, das ist ja auch ein internes Ding, obwohl die sich ja gut verstehen. Aber ey, stellt euch vor, der zieht jetzt an Zverev in der Weltrangliste vorbei. Ich fände das richtig cool, wenn ich jetzt. Aber so richtig traue ich der Sache nicht. Und deshalb bin ich auch ein bisschen defensiv bei ihm.
Klaus, ich habe den Struffi zigfach kommentiert die letzten Jahre. Mein Standardspruch zu Struffi, du kannst alle in der Redaktion fragen, war Punkt oder Zaun. Genau. Und ich glaube, so schlecht ist der gar nicht. Und ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe all das, was du sagst, habe ich immer gesehen und sehe ich bis heute. Das hat aber mit der Wertung oder mit der Einordnung seiner Leistung in Madrid, das widerspricht sich gar nicht aus meiner Sicht.
Nein, stimmt.
Weil er, aus meiner Sicht, wie kannst du Sportler bewerten? Du guckst dir an, was an Potenzial da ist und du schaust dir an, was draus gemacht wird. Und da finde ich, ist Struffi unfassbar, was seine Möglichkeiten betrifft und wie er da jetzt zurückgekommen ist und dass er wieder unter den Top 30 steht. Und dann ist mir völlig wurscht, ob er da jetzt nichts dranhängen kann. Ich meinte einfach nur die Umstände. Der hat die 30 deutlich überschritten. Der kommt aus einer echt blöden Verletzung. Auch noch die Geschichte, die er sich selbst zugefügt hat. Ja, aus Wut gegen eine Werbebande getreten, den Zeh gebrochen in dem Alter. Das kann dich die Karriere kosten. Das musst du ja auch erstmal mental wegstecken. Und dann zurückzukommen und aus meiner... Also ich sehe eine Entwicklung bei Struffi im Vergleich zu den ganzen vergangenen Jahren. Er ist stabiler geworden. Also was die Anzahl der Fehler betrifft. Und die Zahlen zum Finale waren unglaublich. Hat deutlich mehr Winner gemacht als unerzwungene Fehler. Das musst du erstmal schaffen gegen Alcaraz, wenn du so offensiv eingestellt bist. Und diese Entwicklung, die hat man... Also ich hab Monte Carlo sehr intensiv verfolgt, seinen Weg und drumherum. Und jetzt eben auch in Madrid. Und Monte Carlo, da war ich mir auch noch nicht so sicher, kann er das halten, das Niveau? Und jetzt hat er es nochmal getoppt in Madrid.
Ja.
Und das finde ich so bemerkenswert. Wir haben ja auch... Und deswegen habe ich auch den Quervergleich zu Zverev und zu Thiem gemacht, denen aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen wurde, dass sie, also Michael Stich ist ja ein streitbarer Geist. Ich höre dem trotzdem gerne zu, weil er auch mal kontroverse Ideen reinwirft. Der hat ja bei beiden die These vertreten, du musst so eine Verletzungszeit auch nutzen, um dir was Neues einfallen zu lassen. Habt ihr irgendwas Neues gesehen bei Zverev und bei Thiem? Ich nicht. Seht ihr was Neues bei Struffi? Ich schon. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Es kann nächste Woche schon vorbei sein. Aber diesen Gesamtkontext, der hat mich zutiefst beeindruckt. So habe ich es gemeint.
Ja, Uwe. Gibt dir recht.
Ja, wenn ich da ein paar Aspekte noch anfügen darf. Ansonsten bin ich auch eher bei Götzi, ehrlich gesagt. Ich würde auch den Comeback-Slot würde ich eher einsortieren bei Wawrinka und bei Murray zum Beispiel jenseits der 30 und wie schwer die sich tun, das wieder abzurufen, wenn die Karriere eben schon so lange gedauert hat. Und da muss ich sagen, wir haben mit ein paar Tennisspielern zusammengesessen und die Matches geguckt von Struff, muss ich sagen, dass es ein paar Elemente gibt, die mir so nicht geläufig waren von Struff. Das war die unglaubliche Aufschlagqualität, die er durchgezogen hat durch die letzten Turniere und es war vor allen Dingen dieser großartige Rückhand-Longline, der ja vielen Spielern so wehtut, weil sie offen stehen auf der Vorhandseite und versuchen, mit der Vorhand das Feld zu dominieren. Und wenn du dann
hinten in die Ecke einen reingebrezelt bekommst. Und das hat Struff oft geschafft und das hat auch Alcaraz sehr wehgetan, der ja versucht mit den Vorhandstops und mit dem Verteilen seiner Vorhand über das ganze Feld einfach so ein Spiel in den Griff zu bekommen. Das hat er nicht, weil Struff ihm immer wieder einen eingeschenkt hat hinten. Und ich finde, da, also wenn es Elemente gibt, dann ist es diese unfassbare Aufschlagqualität, auch beim zweiten Aufschlag, wo er natürlich Madrid alle Vorteile hatte, weil dieser Kick ist meterhoch abgesprungen und viele konnten selbst den zweiten nicht retournieren. Und da finde ich schon, dass Struff neue Seiten seinem Spiel hinzugefügt hat. Und warum sollen die nicht funktionieren? Jetzt ist er Top 30, das heißt, er taucht ganz anders in den nächsten Setzlisten auf für das ganze Jahr mit den Punkten, die er geholt hat. Und kann aus einer Position der Stärke heraus im Prinzip agieren. Ja? Und das war jetzt in Rom noch nicht der Fall. Ja? Da hätte er halt Quali spielen müssen. Aber das war viel zu spät, um da einzusteigen. Aber für die nächsten Turniere sehe ich eigentlich sehr gute Voraussetzungen, dass er diese Position mindestens halten kann.
Und wenn ich einen kleinen Aspekt noch anfügen darf, im Gegensatz zu den angesprochenen Murray, Wawrinka und vor allen Dingen auch Thiem, Struffe bekommt nicht per se überall eine Wildcard, wo er hinkommt. Also bekam, jetzt braucht er sie nicht mehr.
Er musste sich alles selbst erarbeiten.
Das ist korrekt, ja. Also deswegen tut's mir leid, wenn er am Montag nicht gut genug weggekommen ist. Götze, du hast völlig recht. Wir hätten Struffi mehr feiern müssen. Ja, das heißt feiern, aber würdigen ist es. Und
Na, würdigen, finde ich auch. Würdigen einfach. Diese Leistung. Und es gar, ich finde es gar nicht so, ich verstehe natürlich die Gedanken in die Zukunft, wie man... Es war ja fast, wir haben scherzhaft gesagt, die Renaissance des deutschen Männertennis
da in Madrid. Ja, da geht mir das Geimpfte aus, ja. Da geht mir das Geimpfte auf, das kann ich dir sagen, ja.
Ja, natürlich, aber das war doch nur im Spaß, Jens. Das war doch nur im Spaß. Jeder hat doch genau gesehen, wie das zustande gekommen ist mit zwei Lucky Losern und wie dann plötzlich da das Draw zum Teil aufgegangen ist. Das ist doch völlig klar, es war im Spaß gesagt, aber was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass wir doch eine totale Sehnsucht haben nach diesen Erfolgsgeschichten. Im Tennis.
Und das ist es, ja.
Ganz genau. Und dass wir dann natürlich auch die Zukunftsfrage bei Struffi stellen, ist auch aus diesem Kontext nachvollziehbar. Mir war es einfach nur wichtig, diesen Moment und jetzt diesen jüngsten Weg aus dieser Verletzung raus, so zurückzukommen und so einen Erfolg zu feiern, mit unter all den Umständen, die wir jetzt alle erzählt haben, müssen wir nicht nochmal aufzählen, das finde ich verdient höchste Würdigung. Darum ging es mir.
Ja, aber grundsätzlich haben wir nichts dagegen, wenn ein Hansmann oder ein Altmaier sehr weit kommen. Aber mir wäre es mal lieb, wenn ein Max Rehberg irgendwo unter die letzten acht kommt. Das wäre für das deutsche Tennis viel wichtiger.
Also Uwe, da bin ich auch wieder bei dir, weil du musst ja eine Geschichte erzählen. Ja, und Daniel Altmaier und Jannik Hanfmann, die sich jetzt übrigens in Rom wieder qualifiziert haben, starke Leistung von Ihnen. Jannik hatte sich ja in Madrid auch qualifiziert, Altmaier ist das Lucky Loser rein. Jetzt übrigens auch wieder lässig, Alexander Schewtschenko, auch wieder ein Lucky Loser, der gleich in die zweite Runde springt, so wie es Altmaier in Madrid gemacht hat, jetzt halt in Rom. Es ist manchmal hat man Glück und manchmal eben weniger. Es ist ganz, ganz interessant. Aber Klaus, um da wirklich zum Abschluss zu kommen, Struffe ist eine wunderbare Geschichte im Alter von 33 Jahren, aber Max Rehberg hat halt leider in der Quali in der ersten Runde in Mauthausen verloren im Challenger, bin ich mir ziemlich sicher. Und daran fehlt es. Es fehlt der 17-, 18-Jährige, den die Spanier haben mit dem Landalus, oder wie auch immer man den ausspricht. Die Franzosen haben wieder mal zwei junge Kerle und sowas fehlt halt in Deutschland, dass die Fantasie anregen.
Landaluse.
Ja. Landaluse, bitte. Ja,
ja, also genau, also ich kann ja mal... vielleicht ganz kurz noch erzählen. Gestern war ja Boris Becker auf der OMR in Hamburg, wo ich war. Ihr wisst, diese Online-Marketing-Rockstars-Veranstaltung, eigentlich ein Marketing-Event, digitales Universum mit 70.000 Leuten. Und ich war selber überrascht. Ich war eigentlich wegen Serena Williams dort für den Spiegel. Aber dann ergab sich relativ kurzfristig wohl die Zusage von Boris Becker. Und ich habe dann natürlich umgeswitcht und der Spiegel sagte, na, wir brauchen natürlich jetzt eine Becker-Geschichte. Alles klar, die lest ihr natürlich gleich bei Spiegel Online. Nein, Scherz, aber Boris wurde dann Gott sei Dank auch ein bisschen über Tennis gefragt. Alles andere war, naja, Punkt, Punkt, Punkt. Aber da hat er auch nochmal genau dieses Beispiel Spanien hervorgebracht und gesagt, wo sind die Talente, die Spanier oder auch die Italiener hervorbringen im Moment? Die würde er stark vermissen. Dann hat er gesagt, der Verband hätte ihn jetzt mehrfach gefragt, wieder eine Rolle zu spielen. Das ist vielleicht jetzt nochmal für euch auch interessant. als Medienmeute. Er könne sich eben vorstellen, zusammen vielleicht mit Michael Stich und Steffi Graf eine Rolle zu übernehmen, aber eben alleine nicht, weil die Power der drei sei doch größer. Aber es, ich habe schon gemerkt, es beschäftigt ihn auch der Notstand, sagen wir mal, im Nachwuchs des deutschen Tennis. Und wir werden mal schauen. Gut, ich meine, er kann da jetzt auch nicht sich die Talente backen und was weiß ich, ob es die überhaupt gibt und wo sie sind. Aber dass wir zu wenig haben, ist vollkommen klar. Max Rehberg gucke ich total gerne zu.